Hallo und herzlich willkommen da draußen an den Hörgeräten, wie ich immer so schön sage. Eigentlich immer der erste Lacher von Damian.
An den Hörgeräten.
Heute
an
nicht.
Hörgeräten. Sorry, ich habe gerade irgendwas gelesen und dir gar nicht zugehört.
Damian hat überhaupt nichts
jetzt
zu lachen.
Jetzt bin ich wieder
heute
voll konzentriert auf unser Gespräch hier. Was hattest du gesagt, Christian?
Ich habe gesagt, herzlich willkommen da draußen an den Hörgeräten.
Ja,
an den Wobei, Hörgeräten. Heute kann man uns nicht live hören.
Ah, das ist der Lacher.
Weil wir heute nicht ins Internet streamen können, aus Gründen, weil das WLAN hier relativ restriktiv ist. Dafür haben wir aber eine fantastische Aussicht.
Ja.
Genießen gerade hier die Abendstimmung in München, weil wir sind im 11. Stock des neuen Hauptsitzes der Cancom AG hier in München, direkt an der Donnersberger Brücke gelegen, super Lage, toller Blick auf die Berge, nur heute natürlich nicht, dafür ist immer das Heizkraftwerk, auch nicht schlecht. Ja, und wir sind hier in vertrauter Runde, nämlich mit dem Andreas, servus.
Guten Abend.
Der Damian ist natürlich dabei.
Hallo.
Und man kann es fast schon erahnen, natürlich ist auch der Chef des Hauses, der Herr des Hauses heute bei uns zu Gast. Hallo Herr Weinmann.
Ja, hallo miteinander.
Wunderbar. So, wir haben Post bekommen, auf die machen wir vielleicht ganz am Anfang ein Paket, der Andreas hat es und der packt es mal aus.
Ein
unsere
Paket
Zusendung
von der Becom aus Köln.
Entweder ist es ein Faschingsartikel oder ein Surface
es
oder
ist ein kleines. Es ist ein kleines Faschingsset, mit dem wir diesen Konferenzraum innerhalb von einer Sekunde
ja
zusätzlich, dass wir ihn zu einem Kabel
verschönern. Haben Sie Staubsauger hier
im Haus? Ich hoffe. Wir haben so ein Konfetti-Set hier.
Genau.
Das ist so eine fette Packung Konfetti.
Lassen wir mal zu.
Und Luftschlangen. Wir haben sowas mal in der Redaktion aufgemacht vor Jahren.
Ja.
Und es haben sich wirklich einzelne Konfettiteile noch Jahre später in irgendwelchen Ritzen gefunden.
Das glaube ich gerne.
Es war nicht mehr rauszukriegen. Also es sind Konfetti und Luftschlangen. Falsche Zähne, Damian.
Wie Damian?
Tischfeuerwerk, Herr Weinmann.
Für jeden was dabei.
Und Lachgummi nimmt zwei.
Ah, das ist gut.
Und hier so eine Brille. Wer mag die denn mal aufsetzen? Da hat gleich mal ein Foto mit.
Ist der Zirkus noch so klein, einer muss der August sein.
Genau so ist das. Ich nehme das auf, Christian, ich gebe dir die
Brille sofort. Ja, da machen wir ein schönes Foto.
Schau mal, ob du hier aus dieser Plastikverpackung rauskriegst.
Ja, ist doch ganz einfach. Das kriegen wir schon auf.
So. Ich reiß diese Lachgummis hier mal
auf. Bin sicher, dass dir die gut steht.
Und, upsala, da fällt schon eins raus. Christian, setz mal auf, bitte.
Ich
habe den Foto hier.
Ach, nur weil du ein Foto in der Hand hast.
Ja, ich
muss das ja über die Brille drüber machen.
Danke.
Natürlich, sonst siehst du ja nichts.
So?
Oh, sensationell.
Zeig mal, guck mal.
Das will ich auch aufsetzen.
Gut, oder?
Kaum verändert.
Danke.
Gib's doch mal Damian.
Ja, setz doch du auch mal auf. Komm.
Das ist doch mal ein tolles Geschenk. Ich werde die Bilder. Oh, das ist ja echt der Hit.
Herr Weinmann, komm, Sie müssen auch rein.
Ja, unglaublich. Das ist ja.
Hoffentlich waren die Bilder nicht veröffentlicht.
Nein, das.
Komm nur auf Blog.
Das kommt in den nächsten Geschäftsbericht.
Hoffentlich platzt nicht das Objektiv.
Achso, muss ich mal ein Foto von dir machen.
Das ist ja echt der Hit. Wahnsinn. Die trage ich jetzt nur noch.
Was ist das für eine Karte?
Müsste passen.
Das ist aber nicht scharf.
Nicht?
Nee, ja, das liegt, nicht. Am, das liegt Auto, aber nicht an der Kamera.
Das siehst du nicht. Die ist auf meine Dioptrien eingestellt.
Ach so.
Es wäre wohl merkwürdig.
Oh Gott, schaut das albern aus. Das wären schöne Fotos. Super.
Ich habe auch noch was.
Du hast auch noch was?
Ja, und zwar war das heute bei mir an der Post.
Oh,
und zwar aus von der Firma Brother, von Yoshi Schmidt.
Ah.
Und zwar, was ist das? Haribo Süße Mäuse. Ich habe ihn gefragt, ob da irgendwie ein Hintergedanke dahinter steht. Und er sagte, nö, ausnahmsweise mal nicht. Nehmen wir mal so zur Kenntnis. Danke, Yoshi.
Was er uns wo sonst geschickt hätte.
Ja.
Es haben sich ja schon mal ein paar Hörer beschwert, dass wir nebenher immer essen.
Ja.
Aber das war, wie gesagt, das war Weihnachtszeit, es war Lebkuchenzeit, da muss man uns das schon auch mal vergönnen. Ne? Und ich meine, so 3 Stunden hier nur sitzen ohne alles, das geht einfach auch nicht. Aber süße Mäuse, die kann man schön ruhig
heimlich
lutschen.
Ja?
Das kriegt überhaupt niemand mit, das passt ganz wunderbar. Ja, also ganz herzlichen Dank für die Zusendungen. Wir freuen uns ja immer riesig. Ihr wisst ja auch, wir haben eine Wunschliste auch noch auf Amazon. Da sind Auch noch viele tolle Sachen drauf. Ich habe da letztes Mal wieder, glaube ich, 20 neue Dinge drauf. Das heißt, ihr seid da jetzt wieder gefordert.
Ich muss da auch mal was draufstellen.
Ja, muss da mal was draufstellen. Ja, und dann möchte ich mich oder wollen wir uns nochmal ganz herzlich bedanken, auch bei Michael Schickram.
Ja.
Der war ja hier mal zu Gast im Channelcast und hat mitgemacht. Und der Michael Schickram, den haben wir damals auch Zugang gegeben für unsere Themenliste, damit er sich da auch ein bisschen einlesen kann. Wir machen das Ganze hier mit Google Docs. Und ja, ich habe den Account dann natürlich auch nicht mehr zugemacht, sondern habe dann gesehen, dass Michael dann ab und zu auch mal reingeschaut hat. Und ja, da ist er jetzt immer ganz fleißig dabei. Der trägt immer ganz toll die Themen ein, sortiert das alles, macht Anmerkungen dazu. Also lieber Michael, nochmal ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung an dieser Stelle. Du weißt, dass wir alle immer furchtbar im Stress sind. Und du findest aber offensichtlich noch Zeit und Gefallen, uns da ein bisschen zu unterstützen. Das findet man natürlich ganz toll. Herzlichen Dank dafür. So, dann können wir eigentlich anfangen, hätte ich gesagt, oder? Liegt sonst noch irgendwas an? Gibt noch so ein paar interne, aber die mache ich vielleicht dann irgendwie gegen Schluss. Dann kommen wir zu den Themen Aktuelles und Personalien. Das Oberste lasse ich mal weg. Das lese ich jetzt nicht selber vor. Das kann dann, wenn jemand möchte, von euch übernehmen. Es gibt einmal die Meldung, dass der Chief Technical Officer von VMware, nämlich der Herod, VMware verlässt. Das, glaube ich, war schon für einige eine große Überraschung, oder? Schweigen im Walde. Haben sich alle wieder super damit beschäftigt. Keiner? Machen wir das nächste Thema.
Channel-relevante Meldung für mich.
Nee, aber der war schon so, dass mit eines der Aushängeschilder so in technischer Hinsicht bei der VMware hat und viel eben ganz einfach gemacht. Und ja, wenn man so einen Kopf verliert, der eigentlich dieses Produkt entwickelt hat oder diese ganze Virtualisierungsthematik auch gelebt hat und da die Technologie immer weiter vorangetrieben hat, dann ist das natürlich schon was Besonderes. Die zweite, denke ich auch, Personalmeldung, die wir auch relativ kurz halten können, ist die des Stefan Holländer. Der hat Sony verlassen. Nach 10 Jahren, der hat ja dort das Marketing das 10 gemacht.
10 Jahre gewesen,
10 Jahre,
das ist ja der Hammer.
Der war 10 Jahre bei Sony, ist aber jetzt erst 40. Das heißt, er war da relativ in jungen Jahren. Mhm.
Der hat ganz früher das Marketing gemacht für die Vaio-Produkte, also die ganzen Notebooks und so. Und hat später das gesamte Zeug gemacht.
Nachfolger ist ein Japaner, ne?
Genau, dann gibt es einen Herrn, der aus der Branche ausgestiegen war vor einigen Jahren und jetzt wieder zurückkommt. Das ist der Michael Grote. Der war zuletzt bei BenQ und hat sich dann selbstständig gemacht. Ich glaube, mit einem Kollegen vom Handelsblatt, wenn mich nicht alles täuscht, hat er ein Internetportal oder ein Webportal aufgemacht. Das hieß
Deutsche
Unternehmerbörse. Ne?
Ja, genau.
Und die hatte zum Zweck Unternehmen, die zum Verkauf stehen, also Käufer und Verkäufer zusammenzubringen,
genau.
Glaube ich, irgendwie so war, glaube ich, der,
ganz genau,
der Zweck dieser Geschichte. Und das hat er jetzt ein paar Jahre gemacht und jetzt hat es ihn aber irgendwie wohl zurückgezogen in die Branche. Man kann auch sagen, Headhunter hat angerufen und hat gesagt, Herr Grote.
Es ist so, dass der Michael Grote schon eine ganze Weile so eine Sehnsucht verspürte, wieder zurück in die Branche zu kommen.
Ja.
Also ich weiß nicht, es ist bestimmt schon ein Jahr her oder länger mit ihm mal gesprochen und da hatte er schon so angedeutet, ja, dass er ganz gerne wieder zurück in die Branche ging. Wobei sein Unternehmen da, die DUB, die hat sich gar nicht schlecht entwickelt. Also er hatte das Unterstützung vom Handelsblatt, also als Kooperationspartner, die haben auch einmal im Monat oder sogar einmal in der Woche, das weiß ich jetzt gar nicht, eine Einzelseite für sein Unternehmen da reserviert. Da steht dann alles nochmal drauf, was die machen. Und das hat sich nach meiner Wahrnehmung ganz gut entwickelt. Aber vielleicht hat ihm einfach auch nur gefehlt, die Partys, die immer noch gefeiert werden, wenn irgendwie ein Distributor einlädt oder wenn die Awards gibt und so weiter und so fort. Na, der Schnack mit den Kollegen.
Ja.
Samsung bin ich jetzt mal gespannt.
Das habe ich ihm auch gesagt.
Ich hoffe, dass er sich da wohlfühlt.
Ja, ich habe ihn an dem Tag, als die Meldung kam, auch sofort angerufen und gesagt, Michael, hast du dir das auch gut überlegt?
Ja.
Du gehst jetzt zum koreanischen Unternehmen. Ich hoffe, dir ist bewusst, was das bedeutet. Ja, das kriegen wir schon alles hin und so, natürlich noch ganz euphorisch. aber ich erinnere mich an einen Fall, und zwar, den kennt ihr, glaube ich, auch, das ist der Thomas Karg, kennt den noch jemand?
Ja, natürlich.
Der war bei Fujitsu, war dort fürs Notebook-Geschäft zuständig und ist dann zu Samsung gegangen. Und da habe ich ihn bei einer Tech-Data-Veranstaltung, da war er, glaube ich, 2-3 Wochen im Amt, getroffen und sagt auch so, na, wie ist es denn so von Japaner zum Koreaner, sind da nicht so leichte kulturelle Unterschiede? Ah ja, schon ein bisschen anders und so. Da habe ich gesagt, ja, ich finde das schon ganz schön mutig. Und wünsche Ihnen aber auch weiter alles Gute. Ne? Und ja, Thomas Karg war keine 6 Monate bei Samsung.
Ja.
Ist dann zu HP gegangen. Und
ist dann zu HP gegangen.
Ich da ist er mittlerweile
keine auch nicht, 4 Wochen später war er weg
ja. von Samsung. Ja gut, das es gibt aber auch andere, muss man auch sagen. Der Jürgen Krüger, der war auch beim Japaner lange. Der ist dann zu Samsung gegangen. Der ist jetzt schon viele Jahre da.
Das verantwortlich
für die Drucker. Also
ich will damit nur sagen, man muss es mögen und muss auch wissen, worauf man sich einlässt.
Absolut.
Also
die sind schon speziell.
Ja, aber schau mal, der Michael Grote ist jemand, der ist durchsetzungsstark, der ist entscheidungsstark, der ist belastbar.
Ja.
Leidensfähig.
Nein.
Hat die Familie in Hamburg weiter. Das heißt, er hat abends viel freie Zeit.
Oh, ja.
Kann lange arbeiten.
Genau.
Lange und viel gearbeitet wird da schon.
Wie seid ihr denn drauf? Aber ich glaube, für einen Michael Groth ist das eine interessante Herausforderung.
Natürlich.
Ja, vor allen Dingen ist er da für das Display-Geschäft zuständig.
Da kennt er sich aus.
Und da kennt er sich ja aus von seinen BenQ-Zeiten her. Und er sagt auch so nach erster Durchsicht, dass Samsung ja im Display-Markt und bei den Produkten einiges zu erzählen hätte eigentlich, dass das gar nicht so unspannend ist. Und da will er halt jetzt natürlich auch mehr machen.
Mhm.
Ja, also lieber Michael, dann alles Gute, guten Start. Ich denke, wir werden voneinander hören. Dann haben wir als nächstes drauf, da kann ich aber nichts dazu sagen, Steffen Brieger, Ex-Entrada, geht zu Exclusive Networks. Und der CE-Chef Bolten, der Frank Bolten, von Sharp gekommen, verlässt TechData wieder.
Ja.
Habt ihr da ein bisschen was gehört dazu?
Nein, nur, dass wir über diese Personalie schon in, wann ist denn der gekommen? Den hatten wir schon mal im Channel.
Vor einem Jahr
ist
der
gekommen. Ist
ziemlich zeitgleich mit Michael Dressen ist er da angefangen.
Und wir hatten uns noch überlegt, wie das denn wieder passen
könnte. Das fand ich damals sogar noch fast die interessantere Personalie als Michael Dressen, weil der Frank Bolten war ja der lange Jahre der Geschäftsführer von Sharp Deutschland. Und dass der dann zum Distributor ging und dann auch dort in der zweiten Reihe anfing, fand ich schon mal eine interessante Personalie insofern. Und dann aber auch, sagen wir mal, TechData strategisch gesehen. Der Michael Dressen hatte ihn ja eingestellt mit dem Ziel, wir wollen im CE-UE-Markt Geschäft aufbauen und uns dort weiter breit machen. Das stellte sich als extrem schwierig heraus, einfach weil, wie man heute ja sagt, dieses Ökosystem UE so schwer zu durchbrechen ist, was die Hersteller und was die Vertriebskanäle betrifft, gerade mit den großen Kooperationen, Expert, Elektronikpartner und so, dass du da als Distributor einfach nur sehr, sehr schwer reinkommst, wenn du halt die UE-Läden adressierst. Mhm. Und der Frank Bolten, der hatte wirklich einen total undankbaren Job aus meiner Warte und er hat viele Konzepte erarbeitet und Konzept und Konzept und sind aber nicht wirklich damit auf die Straße gekommen und deshalb ist das dann letzten Endes ein konsequenter Schritt, dass er dort ausscheidet. Er hat, glaube ich, auch wohl selber gesehen, dass er da einfach nicht vorankommt und insofern ja, glaube ich auch nicht, dass diese Position kurzfristig wieder neu besetzt werden wird.
Das glaube ich auch nicht. Ich habe so den Eindruck, dass dieses gesamte Konzept so immer aus der IT-Warte heraus zu versuchen, wie kriegen wir denn da diese ganze UE auch noch irgendwie unter, ist ja dann immer das Thema, wir bringen das jetzt Multimedia da ins Wohnzimmer rein und alle sind glücklich und alle sind happy. Aber ich glaube, da irgendwie funktioniert, also da malt man sich irgendwie sowas aus, aber in der Realität passiert das einfach nicht.
Ja, du suchst einfach nach Wachstumsfeldern.
Ja.
Und von der Logik her wäre das ja so eins. Aber die Verhältnisse erlauben dir das einfach als sozusagen Quereinsteiger nicht, da reinzukommen. Oder du betreibst so einen immensen Aufwand, dass sich das dann auch schon wieder nicht rechnet. Ne?
Ja, und sagen wir mal, du kriegst auch die Hersteller nicht alle unter einen Hut. Ja, also mir hat er damals erzählt, dass er da im Prinzip in einer sehr komplexen Matrix-Organisation arbeitet, wo halt ständig Informationen und Unterstützung von den einzelnen Business-Units auch braucht. Und sag mal, die haben in der Regel auch immer dann was anderes zu tun, als ihn da jetzt gerade weiter zu fördern. Ne? Mhm. Das ist natürlich schon schwierig. Aber wenn man sich erinnert, wann war es? Vor 5-6 Jahren, als Intel und AMD damals gesagt haben, wir bringen jetzt so Multimedia-Plattformen und dann erobern unsere PCs alle das Wohnzimmer. Hat ja auch überhaupt nicht funktioniert. Also diese Konvergenz UE und IT, die hat eigentlich nicht stattgefunden. Damian Grinsch, der weiß genau, was ich jetzt sage.
Nur eine Firma
auch. Nur eine Firma hat es geschafft, aber meiner Meinung nach.
Du meinst Samsung.
aber meiner Meinung nach, oder nach meinem Dafürhalten, nicht unbedingt ausschließlich nur, weil sie die Produkte dazu hatten, sondern was denen, glaube ich, zugute kam, war der Content. Also das Content einfach da war, dass Musik da war, dass Filme da waren und das, glaube ich, das hat es dann letztendlich gebracht. Ihr braucht gar nicht so zu grinsen.
Du hast es tatsächlich fertig gebracht, den Firmennamen nicht zu nennen.
Ja, also, dann lassen wir es mal offen.
Nee, also war es nicht.
Nein, die war es nicht. Ja, ist richtig.
Aber die Meldung ist dann jetzt hier doch eigentlich, um zurück auf die Personalie zu kommen, wäre doch eigentlich, TechData gibt das CE oder Consumer Electronic Engagement auf.
Ja. Naja, das sagen Sie so nicht.
Schon klar. Ja. Das müssen wir jetzt sagen.
Ja.
Also das würden wir interpretieren.
Da wird zumindest niemand, kein Manager mehr hingesetzt, der dieses Geschäft hier
offensichtlich kennt. Das ja, wenn da keiner ist, der sich darum kümmert.
Kümmert sich da kein wenig. Mensch. Ja. Ja, das ist so. Und selbst wenn einer da ist, der sich darum kümmert, muss das noch lange nicht heißen, das, was passiert.
Ja, sprichst du aus Erfahrung?
Du, gerade haben wir es reichlich durchgekaut.
Ja. Okay. So, die nächste Personalie, die wir haben, kommt aus Neckarsulm. Herr Weinmann, Sie, Ihr Counterpart in Neckarsulm sozusagen, den werden Sie aller Voraussicht nach noch eine Weile immer wieder mal sehen. Ich weiß gar nicht, treffen Sie sich häufig? Häufiger? Laufen Sie sich ab und an mal über
den Weg? Häufig nicht, aber man läuft sich ab und an.
Ab und an, auf Veranstaltungen.
Ja, genau.
Sie sind per Sie mit ihm, oder?
Mhm. Ja, ja. Also der Thomas Olemotz, derzeit Vorstand bei der Bechtle AG, dem sein Vertrag wurde vorzeitig verlängert, und zwar bis 2017, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Und ja, es sind ja zurzeit auch gut unterwegs und da hat man sich dann wohl auch sehr schnell darüber geeinigt. So, dann haben wir noch aktuell, das kam heute rein, Entlassungswelle rollt auf Fujitsu zu. Da habe ich heute nur kurz drüber gelesen, dass wohl die weltweiten Zahlen von Fujitsu nicht die besten sein und
nee, jetzt. Pass auf.
Okay.
Ich habe hier mal, das da war tatsächlich heute auch eine Meldung, die Fujitsu selber rausgegeben hat. Witzigerweise hatte ich gestern oder vorgestern auf Facebook mal gepostet, dass man von Fujitsu Technology Solutions, also der europäischen Gesellschaft, gar nichts mehr hört, ob es die überhaupt noch gibt. Und jetzt 2 Tage später kam dann eben diese Meldung. Tatsächlich streichen Stellen Fujitsu weltweit, geht es nicht gut. Sie streichen jetzt 5.000 Stellen weltweit. Deutschland ist auch davon betroffen. In welcher Höhe steht noch nicht fest oder hat auch der CEO von FTS noch nicht sagen können. Ja, die Zahlen sind nicht gut. Ich sagte es bereits, aber kann jeder nachlesen. Wir haben auch den Link hier bei uns auf der Seite. Die Ziele auch in Deutschland sind weit weg. 10% unter Plan liegen sie in den ersten 3 Quartalen des Geschäftsjahres. Was ich an dieser Meldung auch interessant fand, war, dass es nicht einfach nur eine Entlassung ist, um Kosten zu sparen, sondern auch eine Restrukturierung damit verbunden ist und, so wie ich es verstanden habe, auch eine gewisserweise strategische Neupositionierung. Ja. Ich habe hier mal den Link betitelt, wir liebten Hardware. Und wenn ihr euch noch erinnert, vor 2 Jahren, der Jochen Schwirz hat ganz öffentlich in der großen Kunden- und Partnerveranstaltung gesagt, wir lieben Hardware und hat dort ein sehr vehementes Bekenntnis zur Hardware abgegeben. Heute liest sich das schon ganz, ganz anders. Nämlich, wir gehen wieder ein Stück weg von der Hardware und wollen das Servicegeschäft deutlich weiter ausbauen, als wir es in den letzten Jahren getan haben, in den letzten 2 Jahren. Und könnt ihr euch noch erinnern, dass wir im letzten Jahr vor einem halben Jahr darüber gerätselt haben, warum ist der Schmierz weg? Bei Fujitsu, der war ja erst so kurz da. 2 Jahre.
Jetzt gibt es natürlich langsam so ein bisschen klareres Bild.
Ne? Weißt du, die Probleme bei Fujitsu sind ja nicht seit gestern da, sondern die sind mit Sicherheit schon eine ganze Weile da. Und ich weiß nicht, glaub du, Christian, hattest das letztes Jahr erzählt, dass der Schwirz mehr in Japan war als in Deutschland und dass ihn das tierisch gestunken hat, dass die Japaner ihn immer gedrängt haben, tu was, du musst dort die Kosten, du musst drücken, du musst Menschen entlassen und so weiter. Und da hatte der einfach überhaupt keinen Bock drauf. Und also jetzt vor dem Hintergrund dieser Entwicklung, ja, erklärt das vielleicht auch, warum er da gegangen ist nach der kurzen Zeit.
Mhm. Könnte eine gute Erklärung sein, ja.
Also es sind zwei Dinge ganz interessant. Das eine, der CEO, der neue CEO von Fujitsu, der ja aus Australien kommt, ist ein Servicemann, der das australische Geschäft erheblich Richtung Service getrimmt haben muss und das sehr erfolgreich. Das ist so die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, diese Sache, es ist so ruhig, man hört von Fujitsu irgendwie so gar nichts im Markt im Moment.
Ja.
Das hatten wir uns auch gedacht und haben dann letzte Woche so ein paar Recherchen mal angestellt und das Ergebnis der Recherchen war ganz interessant. Das Ergebnis der Recherche war nämlich, naja, man hört wirklich wenig, weil im Moment ein bisschen Stillstand herrscht, weil der neue CEO mit einem Teamberater dabei ist, alles zu analysieren und man wartet jetzt drauf auf das Ergebnis der Analyse und auf die Maßnahmen, die folgen. Und wann die dann kommen, das muss, also die Aussage war, das muss dann jetzt demnächst kommen. Mhm. Und das war aber überhaupt nicht klar. Das wusste auch in Deutschland das Top-Management nicht, wann da jetzt genau was passiert. Mhm. Man war bloß sehr gespannt. Also jeder wusste, es wird was passieren. Aber wie genau, keine Ahnung.
Also Jörg Brünig ist jedenfalls noch da.
Ja.
Ich denke, die Divisu war auch. Herr Weimann, wie ist es? Macht Cancom eigentlich was mit Fujitsu oder gar nicht?
Fujitsu ist einer unserer größeren Partner.
Ah ja.
Und wenn man jetzt die Ergebnisse anschaut, muss man sich ja nicht so arg wundern, wenn man vorher die HP-Ergebnisse gesehen hat. Letztendlich ist Hardware momentan unter Druck. Mhm. Es ist auch die Ex-EDS bei HP, also das Dienstleistungsgeschäft, unter Druck. Von daher verwundert mich eigentlich nicht die Gesamtaussage, sondern eher die Aussage, dass man mehr in Richtung Service gehen möchte. Mhm. Weil dort trifft man im Zweifelsfall ja dann doch auf die Channel-Partner, die nicht sehr begeistert sind, wenn Fujitsu sagt, wir liefern jetzt nicht nur Hardware, sondern auch die Dienstleistung. Weil uns hat man jahrelang alle drauf gedrillt, dass man an der Hardware nichts verdienen kann und wir auf die Dienstleistung gehen müssen. Von daher wird es spannend sein, was Fujitsu als nächstes macht dann.
Ja. Guter Punkt, ja.
Also in einem Interview mit der DPA hat ja der neuseeländische Chef, wie heißt jetzt nochmal?
Ja, ja. Fordry?
Ja,
Fordry, glaube ich, ja.
So wie er sich ja ausspricht.
Also quasi der Nachfolger von Rolf Schwirz, dessen Stelle im Übrigen nicht mehr nachbesetzt wird. Auch gesagt, dass ja auch die Fabriken in Deutschland, die verbleiben, denn hier in Augsburg zur Disposition stehen. Ne? Und das ist ja eigentlich auch nochmal ein klarer Hinweis darauf, dass er wohl offensichtlich von dem Thema Hardware-Geschäft nicht allzu viel hält.
Diese Aussage, wo hast du die her? Die habe ich nämlich ganz im Gegenteil so gelesen, muss ich sagen.
Nee, es gibt ein Interview, was er gegeben hat in einem australischen Blatt gegenüber und das hat die DPA aufgegriffen. Ich kann es nachher aber nochmal raussuchen.
Weil in der Pressemitteilung, die Fujitsu heute rausgeschickt hat, die ich jetzt
da gerade stand nicht nichts dazu.
Im Gegenteil.
Richtig, da stand nichts dazu. Ich denke, das wird auch ein Thema sein, um das gerade man hier in Deutschland sehr kämpfen wird, weil das ja immer auch so etwas gewesen ist, wo man gesagt hat, wir haben hier noch Hardware made in Germany, da war man ja auch ganz besonders stolz drauf und hat ja da auch viel getan, um das alles erhalten zu können. Man hat ja teilweise noch Kapazitäten aufgebaut in Augsburg, hat noch eine Serverlinie eingezogen und.
Ne? Die weltweite Verantwortung für Server liegt in Augsburg.
Ja.
Und da hat der CEO jetzt gerade in der offiziellen Pressemitteilung nochmal betont, dass Augsburg auch in strategischer Hinsicht ein wichtiger Punkt ist, weil er die Flexibilität halt deutlich erhöht im Vergleich zum Wettbewerber und dadurch auch ein Wettbewerbsvorteil darin liegt.
Das ist wir aber, hatten doch das sogar ist davon gesprochen, noch Produktionskapazität.
Ja, ist ja nicht so, dass sie keine Computer mehr bauen wollen. Das wäre blöd, das werden sie nicht machen. Wo liegt der Fokus? Ne, das ist
ja, eben. Ja, sicher. Na sicher. Das ist die total interessante Frage, weil von einer erfolgreichen, also von einer wild erfolgreichen Service Company in Deutschland sind die relativ weit weg.
Ja. Ist richtig.
Punkt.
Ja, klar.
Gut, und Weinmann, da haben Sie recht, man hat die Partner immer Richtung Service getrimmt. Mhm. Und zwar nicht nur die großen Partner, sondern auch kleine. Da gibt es ja diverse Servicekonzepte. Die Servicekonzepte sind ja so elaboriert wie bei wenig anderen Hardwareherstellern.
Ja, man hat ja auch die Systemhaus-Kooperation ja auch noch gegründet, FNext,
richtig,
wo man noch Systemhäuser zusammengeholt hat, damit sie bundesweit eben auch als Servicepartner auftreten können gegenüber.
Und wie schwierig Kunden, ne? Das ja ist, so eine Firma dann zu drehen, so einen Koloss zu drehen in Richtung Service. Das sieht man ja auch bei einem Unternehmen, wo wir nachher nochmal etwas ausführlicher drüber sprechen wollen, nämlich bei der Firma Dell. Die haben ja richtig viel Geld investiert in Zukäufe und so weiter, gerade in dem Bereich. Und da sind auch nicht alle Blütenträume aufgegangen.
Da kommen wir aber nachher
noch, ein
bisschen ausführlicher dazu zu Dell. Ja gut, wir werden es mal weiter beobachten und ich denke, das Thema wird uns noch eine Zeit lang hier auch weiter verfolgen. Dann hast du noch eingetragen, Andreas, HP Deutschland hat einen neuen Finanzchef.
Ja, genau. Und zwar bislang war in der Geschäftsleitung Rainer Stärk zuständig für Finanzen, in der deutschen Geschäftsleitung. Der rutscht auf EMEA-Ebene, wird BU-Controller für die PPS EMEA, hat deswegen die deutsche Geschäftsführerfunktion aufgegeben. Nachfolger Thomas Bessler ist auch nicht unbekannt in der deutschen Organisation, übernimmt als Geschäftsführer Finanzen und Verwaltung, kommt von HP Deutschland und zwar als Finance Director Enterprise Group Germany. Mhm. Und das wird er in Doppelbesetzung weiterführen.
Gut, wunderbar.
News von heute.
Ja, das war es dann auch zum Bereich Personalien und Aktuelles, was wir zusammengetragen haben. Wir haben jetzt noch ein paar kleinere Punkte zum Thema Distribution. Und zwar zum einen, das fand ich sehr interessant, lasst uns vielleicht mal ein bisschen über das Tech Data Forum sprechen.
Oh, das war ja eine sehr interessante
Geschichte. Sehr interessante Geschichte. Das hat ja dieses Jahr stattgefunden, zum zweiten Mal jetzt im MOC.
2012,
genau, richtig. Und 2011 war das erste Mal im MOC und 2012 war im MOC. Und dieses Jahr, nein, vergangenes Jahr, ich bin immer noch irgendwie 2012. Also 2012 war ja dann auch noch das zusätzliche Kongressprogramm, das inhaltlich du mit unter anderem mitgestaltet hattest, ja. Mhm. War ja mal so ein Versuchsballon, wie sowas funktioniert. Und dann ja auch die Feststellung, dass Kongress und Parallelausstellung nicht wirklich gut funktioniert. Also die Besucher gehen aus dem Kongress raus, gehen in die Ausstellung und kommen nie wieder. Die bleiben da irgendwo hängen bei den Leuten, die sie da treffen. Das war das eine. Und zum anderen war jetzt, sagen wir mal, die Zahl der Besucher auf der Hausmesse auch nicht übermäßig groß. Also ja, es war durchaus überschaubar, muss man einfach so zu sagen. Ich glaube, da hat man sich schon deutlich mehr erwartet gehabt. Ist aber auch nicht eingetreten. Ich glaube, da tun sich auch alle großen Hausmessen so langsam ein bisschen schwer. Ich habe die aktuelle Entwicklung bei der Ingram weiß ich nicht. Die läuft eigentlich, denke ich, ganz
Ingram
gut.
Bei Ingram war es sehr, wie gewohnt sehr voll,
ja,
würde ich mal sagen. Und bei Actebis, nein, jetzt also, ist es ja auch immer voll. Mhm. Also da im vergangenen Jahr kein Besucherproblem, garantiert nicht.
Ich meine, vielleicht liegt es auch an der Geschichte, dass wir halt zwei Distributoren hier in München haben, die beide die Veranstaltung auch in München machen. Also hat es natürlich ein bisschen leichter oben. Da oben in Südschweden, ja, da das Publikum dann zu bedienen.
In Westfalen.
Ja, sage ich doch, Südschweden. Und ja, aber jedenfalls wurden jetzt Konsequenzen wohl daraus gezogen. Nicht wohl, sondern es wurden Konsequenzen daraus gezogen. Das Forum, die Hausmesse als solches, wird es 2013 nicht mehr geben. Vielmehr möchte man, ich glaube, zwischen 20 und 40 kleinere Veranstaltungen machen. Man könnte auch Roadshow sagen, oder? Die tingeln durch Deutschland und
ja,
machen dann irgendwie was.
Machen kleinere Veranstaltungen mit Herstellern zusammen.
Ist das das bessere Konzept gegenüber einer großen Veranstaltung?
Weiß ich nicht. Also diese ganze Ankündigung hatte ja leicht bizarre Züge.
Okay.
Erstens, es gab ein Interview, ich glaube auf Heise ist es gelaufen, Michael Dressen mit Wolfgang Kühn.
Ja, richtig.
Bizarrer Interviewverlauf. Interviewverlauf war wie folgt. Das Forum ist ja großartig gewesen. Das letzte Jahr war ein super Erfolg. Alles ganz toll. Aber wir schaffen das Forum ab. Okay, warum? Weil sich alles geändert hat. Die Erwartungshaltung der Hersteller hat sich geändert. Die Erwartungshaltung der Besucher hat sich geändert. Das passt irgendwie alles nicht mehr zusammen. Was machen wir stattdessen? Wir tingeln übers platte Land und machen Winz-Veranstaltungen und machen noch irgendwie ein, zwei VIP-Veranstaltungen. Mhm. Also dieses Interview ist wirklich lesenswert, weil sehr, sehr merkwürdig. Die Argumente gegen die Hausmesse kennen wir seit ungefähr, wie lange sind wir in der Branche? Knapp 20 Jahre. Seit 20 Jahren werden diese Argumente gewälzt, wenn es unter anderem darum geht, sollen wir noch auf die CeBIT gehen oder machen wir nicht lieber eine große Hausmesse, weil das ist doch eigentlich viel besser. Die Hersteller machen doch keine Produkte mehr auf große Veranstaltungen, bla 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 bla. Mhm. So. Also das fand ich schon äußerst bizarr und eigentlich sehr aussagelos.
Du bist ja eigentlich ein Messefan, ne?
Ich bin ein absoluter Fan von solchen Veranstaltungen. Ich bin ein Messefan, ich bin CeBIT-Fan, ich finde Hausmessen toll, finde ich großartig. Gehe ich hin, bin ich vom Nutzen absolut überzeugt. Auch wenn es da vielleicht
aber keine Produkte gibt. Aber du machst es doch eher eigentlich aus Networking-Gründen vorwiegend, oder? Also weil du halt Leute triffst, ne?
Ich mache es aus Networking-Gründen in erster Linie. Ich hatte früher, wo ich noch sehr viel technischer als Redakteur unterwegs war, ist mir auch darauf angekommen, mir Produkte anzuschauen. Das habe ich dann in der Zwischenzeit, wo es dann mehr um Channel-Themen ging, weitgehend aufgegeben. Also das ist richtig. Ich finde es aus der Produktsicht aber auch gar nicht schlecht. Möchte erinnern an die letzte Sendung, den Messebericht von Sinofsky, ex-Microsoft, über den wir gesprochen haben, der wirklich sehr wegweisend war, der wirklich sich Produkte angeschaut hat, Trends identifiziert hat und gesagt hat, Leute, geht da hin, schaut euch das an, es ist es wert. Hm. So. Und dann muss man ja bei TechData auch nochmal sagen, die anderen haben diese Probleme mit den Hausmessen nicht. Die laufen eigentlich, soweit mir bekannt ist, recht gut, zumindest bis letztes Jahr. Mhm. TechData hat das Problem schon länger. Die hatten das zuerst in diese ganz kleine Zenithalle gequetscht, die Veranstaltung. Dann war das irgendwie unübersichtlich, dann mussten sie umziehen, was der Veranstaltung meines Erachtens ganz gut getan hat. Sie haben die Veranstaltung genau aus dem Grund, es sind zwei Veranstaltungen parallel im Frühjahr in München, auf den Herbst gelegt, was ich eigentlich auch eine gute Maßnahme finde. Und meine These hierzu ist, sie haben es nicht hingekriegt. Die Produktmanager wissen nicht mehr, wie sie mit den Herstellern sprechen sollen, dass die Hersteller Bock haben, da Geld für auszugeben. Und es geht gar nicht drum, Hausmessen gehen nicht mehr, sondern die TechData Hausmesse, das Forum geht nicht mehr.
Ja, aber insofern ist das doch eine vernünftige Entscheidung. Wir kommen mit dem Konzept einfach nicht voran. Also ändern wir das Konzept. Und wenn die Händler nicht zu uns kommen, gehen wir zu den Händlern. Das ist doch eigentlich eine ganz vernünftige Entscheidung, oder?
Das ist schon sehr legitim. Ja. Das ist eine völlig legitime Entscheidung. Das ist schon okay. Man hätte die auch anders begründen können. Man hätte sie auch schlüssiger begründen können.
Ja, gut, die Begründung, es war erfolgreich und deshalb machen wir es jetzt nicht mehr.
Wegen zu viel Erfolg eingestellt.
Ist vielleicht ein bisschen komisch. Ne?
Und die andere, meine Religionslehrerin hat immer früher gesagt, ja, haben es die anderen denn nicht gewusst und man muss doch einfach umdrehen. Aber die anderen kriegen es doch auch hin.
Ja, warten wir mal, wie es dieses Jahr
ist. Was ist denn los? Und es ist kein gutes Zeichen, meines Erachtens, in den Markt, wenn ein großer Distributor sagt, Hausmesse kriegen wir nicht mehr hin, lassen wir lieber. Mhm. Und nicht sagt, Mist, haben wir nicht hingekriegt, das gibt's doch nicht, wir müssen uns zusammenreißen und das hinkriegen. Und das Standing der TechData im Markt ist nicht der Gestalt zurzeit, dass die als stärkster Broadliner dastehen. Und das ist schon seit wie vielen Jahren so? 10? 15?
Naja, die Argumentation kann ich aber auch nicht verstehen.
Ja, doch,
Andreas, warum jetzt mit Hauruck irgendetwas installieren, was der Markt halt offensichtlich nicht haben will, dann sollte man es doch nach anderen Lösungen suchen.
Aber den Gegenbeweis wird doch die Ingram antreten.
Das weiß
wenn
ich
die, ja. Ja, bleibt abzuwarten, wie die Hausmesse der Ingram läuft.
Natürlich,
wenn die richtig gut funktioniert, heißt es eigentlich, dass das Konzept Hausmesse ja lebt.
Richtig. Ja. Ganz klar. Was bei dem einen funktioniert, muss ja auch nicht bei dem anderen deshalb auch funktionieren. Also wenn er jetzt gesagt hätte, ich fand die Formulierung auch unglücklich, die da getroffen worden ist, wenn er jetzt gesagt hätte, hat bei uns nicht funktioniert, machen wir nicht mehr, hätte jeder gesagt, ja, genau. Jetzt da so eine allgemeine, generelle Tendenz daraus zu machen, dem überzustülpen, ist ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Da müsste man erstmal abwarten, wie sich jetzt tatsächlich dann die weiteren Dinge entwickeln und wie die anderen Distributoren, wie die ihre Hausmessen dort dann gestalten werden.
Also ich,
und wie die Resonanz ist.
Um das jetzt mal ein bisschen provokant da nach draußen zu geben, ich sehe nicht.
Noch provokanter.
Okay, ich reformuliere. Mir ist überhaupt nicht klar, nicht ansatzweise klar, wie TechData es schaffen möchte, ein neues Format zu etablieren, wenn sie noch nicht mal das hingekriegt haben. Und was stellt man denn noch alles ein? Das eine läuft nicht, wird's eingestellt. Das Forum läuft nicht, okay, dann wird's halt eingestellt. Und weiß ich nicht, was läuft sonst noch nicht? CE ist nicht gelaufen, wird's halt eingestellt. Cloud Computing, ich weiß es nicht. Also ich glaube da nicht dran. Wenn man alles einstellt, was nicht läuft, und dann überlegt, warum ist denn nicht gelaufen, weil wir es nicht hingekriegt haben, oder was müssen wir denn tun, damit wir was hinkriegen? Das ist schon sehr provokant, gell?
Naja,
das ist meine Meinung.
Ja.
Und dann kannst du ja auch sagen, ja, so Broadline-Distribution haben wir jetzt die letzten 10 Jahre nicht hingekriegt, können wir auch. ihr versteht meine Argumentation.
Ja, ich verstehe schon, ja. Also implizierst da eine gewisse Lustlosigkeit. Wäre das der richtige Ausdruck?
Naja.
Oder gewisse fehlendes Engagement?
Fehlender
Wille?
Nein, es ist so.
Ja, komm jetzt aus der Nummer, kommst nicht mehr raus.
Ne, ich versuche da zu überlegen, was ich genau da konstatieren würde.
Ja. Überleg mal noch ein bisschen.
Also sagen wir mal umgekehrt. Ich weiß nicht, ob ich als Deutschlandchef meinen Leuten das durchgehen hätte lassen, das Ding zu versieben und sie dann noch zu belohnen, sagen, das blasen wir ab, kriegen wir nicht hin. Mhm. Weil das geht im Markt eigentlich gar nicht, was nicht stimmt. Mhm. Also so rum.
Ja, was ein bisschen darauf hindeutet. Oder?
Zumal sie Ingram dann das Feld überlassen.
Und zumal sie im Moment auch wer sehr profitiert von der ganzen Situation, natürlich Ingram, natürlich eine Also.
Ja.
Kommen wir zu den Also-Geschäftszahlen wahrscheinlich auch noch, die angekündigt sind. Da muss man sagen, hallo, hier gehen Dinge in bestimmte Richtungen und interessant. Mhm. Interessant.
Machen Sie eigentlich Hausmesse oder sowas in der Art?
Ja, wir machen mehr Kaminabende, also so Roadshow-mäßig, zu speziellen Themen.
Okay. Und dann hier auch in ganz Deutschland.
Ja, genau.
Sie dann ein und dann.
Also beispielsweise Cloud Computing, was natürlich das Prominenteste ist. Mhm. Und wir laden gezielt quasi IT-Leiter, CIOs von Kunden dazu ein.
Ja.
Insofern muss ich auch sagen, das Thema Hausmesse überlebt sich natürlich immer mehr. Man hat es an der Systems auch gesehen, die ja immer kleiner geworden ist und dann weggefallen. Mhm.
Na ja, gut, dazu habe ich noch 3 Spezialthesen, die mit der Messe München zu tun.
Ja, okay. aber das Thema Hausmesse ist natürlich, die Hardware wird immer weniger interessant.
Ja, ja.
Damit hat man immer weniger Incentive hinzugehen und sich mal die neueste Hardware anzuschauen. Und die in Anführungszeichen Software, also die Dienstleistungen, die Implementierungsleistungen, lassen sich natürlich wenig auf eine Hausmesse ausstellen.
Die sieht man nicht so.
Ja. Da geht es mehr
um PowerPoint, so ganz komisch.
Genau, geht es mehr um Konzepte Pyramiden und solche Dinge. Und das lässt sich dann aber auf einen Kaminabend, wo man sagt, eine Stunde Vorführung, dann noch vielleicht 1-2 Hersteller dazu, dass das Ganze auch von der Finanzierungsseite okay ist.
Ja.
Dann vernünftiges Abendessen, wo man sich nur darüber unterhalten kann, ist natürlich ein lockerer Rahmen und das gezieltere Publikum.
Das ist ja das neue Tech-Data-Konzept dann mehr oder weniger.
Was der Christian,
wenn es nicht mehr Ausrede ist. Was der Andreas hat, der tingeln übers Land.
Ja, Bechtle macht aber noch Hausmesse.
Die machen so eine zentrale.
Diese große CC oder wie nennt sich das noch? Competence Days oder irgendwie sowas.
Wie das heißt, weiß ich.
Große Veranstaltung. Die ist jetzt, glaube ich, auch Mitte März wieder.
Ja.
Ja, genau. Mitte März ist die wieder richtig.
Und jetzt möchte ich hier kurz nochmal eingrätschen und bemerken, wenn ich ein großes System aus wie eine Cancom mit einem Distributor wie einer TechData oder eine Ingram vergleiche, dann ist es natürlich schon sehr unterschiedliche Zielgruppe, die man auf sehr unterschiedliche Weisen abholt.
Ja.
Es gab bei TechData vor etlichen Jahren ein Format, das hieß Sternstunden, glaube ich. Mhm. Das war so eine Art VIP-Abend, der auch quer durch die Republik gezogen ist, wo man sich dann so ein bisschen, wie Sie es gerade gesagt haben, mit den Geschäftsführern oder Vorständen seiner großen Kunden getroffen hat, Das war ein sehr schönes Format. Das hat auch sehr gut funktioniert, wurde dann eingestellt, wobei ich nicht weiß, warum genau es eingestellt wurde. Mhm. Aber das fand ich doch schon sehr sinnvoll. Und so ein Format finde ich sinnvoll. Und das Hausmesseformat, würde ich sagen, wenn man eine Vielzahl an Kunden hat und darunter auch also relativ viele kleine Kunden, die einen dann doch nie sehen und die auch auf so ein High-Level-Format nicht unbedingt eingeladen werden, an sich bindet und dann zusammenholt, gerade in einer Region, in der man stark ist, ist schon deutlich sinnvoll.
Also wenn wir mal die Bechtle-Hausmesse nehmen, auf die waren wir ja ständig angesprochen, ob wir sowas nicht auch machen,
ja.
Ist es natürlich fürs Event-Marketing einfach. Ja. Eine große Veranstaltung, alle Hersteller hier, jeder muss bezahlen. Mhm. Lässt sich die Veranstaltung gut finanzieren. Dagegen sind 10 kleine Veranstaltungen aufwendiger. Aber man muss halt dann auch drüber nachdenken, wie werde ich dann von außen gesehen? Und auf der Bechtle-Hausmesse ist natürlich Hardware, also jeder hat seinen Stand und zeigt sein neuestes Produkt. Der Kunde kommt und sieht, okay, das ist ein Haus, das verkauft Hardware, Notebooks, Drucker und so weiter.
Ja.
Aber wir wollen ja heute Lösungskompetenz in den Vordergrund stellen. Und wie zeige ich auf einer Hausmesse Lösung?
Ja.
Dazu brauche ich natürlich die gezielten Kunden, die ich auf ihr Thema anspreche, auf ihre Lösung, die sie brauchen. Und dann sind wir sehr schnell bei den Kaminabenden. Das ist eigentlich der Grund, warum wir von dem Thema Hausmesse auch absehen. Mhm. Also wir wollen immer mehr versuchen, weniger als Kistenschieber wahrgenommen zu werden und immer mehr als Lösungsanbieter. Und da gehört halt auch das richtige Format dazu. Deswegen haben wir auch das Team hier im Hause auf 3 Personen aufgestockt, dass diese Events, also die Hausmessen macht.
Ich denke, wenn man auf so einem Hausmesseformat nicht unbedingt mehr Hardware zeigen will, ist es auch erheblich schwierig, die Herstellerfinanzierung dazu zu kriegen,
ja.
weil für viele Hersteller Lösungen sowas total Vermitteltes ist.
Ja.
Da steht nicht bei uns in erster Linie Abverkauf dahinter. Ich glaube, die Hersteller sehen das auch extrem eindimensional.
Prima. Ja, dann kommen wir vielleicht noch zu einem Distributor, über den wir gerade vorhin schon kurz gesprochen haben, nämlich die Also Actebis-Gruppe. Die hat jetzt vor wenigen Tagen, ich glaube Ende Januar war es, in Aussicht gestellt, dass ihr Net Profit höher ausfallen wird als zunächst prognostiziert. Und zwar sollen es statt 43 Millionen 46 Millionen werden für 2012. Ich glaube, in den kommenden Tagen ist auch die Bilanzpressekonferenz jetzt in Zürich.
Warte mal, die ist
Zürich,
am 11.
Am 11. Am 11., ja, also nächste Woche.
Nächste Woche.
Genau.
Der Umsatz ist zurückgegangen, ne?
Umsatz ist leicht zurückgegangen, ja.
Umsatz mit 6,3 Milliarden.
Ja.
Ja.
Steht in dem Dings drin und Ergebnis statt 35 bis 40, 43 bis 46 Millionen.
Ja.
Schon stark.
Ein gutes Ergebnis.
Ja, ja, absolut.
Viel Kosten rausgenommen.
Also, was vor allen Dingen interessant ist, ist, dass das, was Gustave Möller-Hergt hier angekündigt hat, hat er auch umgesetzt. Ne? Also, zumindest von den Zahlen kann man sagen, ja.
Also, von den Titel ist ein bisschen schwach, distributionsmäßig.
Ja.
Aber Gustavo hat seinen Kritikern gezeigt, dass er es hingebracht
ja.
hat. Ja? Auch ja. wenn er außerhalb sich dann dort mal nicht allzu viel Freunde gemacht hat.
Gut, man muss gucken, wie nachhaltig ist sowas. Ich meine, Kosten senken durch Personalabbau ist relativ schnell leicht gemacht. Das muss man dann auch weiterhin dann bestätigen. Und da bin ich mal gespannt. Also er hat ja doch eine Menge Personal rausgenommen aus der Organisation. Und ja.
Weil aus unserer Sicht der Kunden muss natürlich das Ziel der Distribution sein, eine Operational Excellence zu haben.
Mhm.
Also möglichst günstig das Produkt von A nach B zu transferieren. Das Thema Mehrwert, die Distribution stellen es immer in den Vordergrund.
Mhm.
Wir witzeln dann immer. Ja, mein Kollege hat den übelsten Witz, weiß nicht, ob ich den hier wiedergeben darf.
Ja, tut klar.
Ja, also Rudi sagt dann immer, die sind in der Lage, eine Preisliste vernünftig zu lesen und bezeichnen das dann als Mehrwert. Den hat Gustavo schon ein paar Mal hören müssen.
Ja.
Und ich glaube, er hat intern das Thema hinterfragt, was an Mehrwert hier gemacht wird. Also für uns ist wichtig, dass die günstig sind, dass wir einen guten Einkaufspreis haben und damit natürlich sich unsere Marge etwas erhöht, die wir Richtung Kunden haben.
Ja.
Und das Problem der Distribution allgemein ist natürlich gleicher Einkaufspreis für alle.
Mhm. Ja.
gleicher Verkaufspreis, zumindest bei Kunden wie uns, weil unsere Systeme automatisch matchen und da kaufen, wo günstiger einkauft wird, beziehungsweise spielt natürlich auch die Lieferverfügbarkeit eine Rolle.
Ja.
Und in dem Moment, wo das Internet hier die Preise platt macht, ist ein bisschen wie im Internethandel insgesamt, dann muss man die Operation so in den Griff kriegen, dass man günstiger wie die anderen produzieren kann.
Mhm. Mit welchem Distributor arbeiten Sie am stärksten zusammen?
Eigentlich mit allen drei.
Ah, ja.
Es ist auch, ich hätte fast gesagt, wechselhaft. Mal ist der eine besser, mal der andere. Mhm. Mal fährt der eine die Policy zu versuchen, die Preise hochzuziehen, dann shiften die Umsätze plötzlich in die andere Richtung. Mhm. Also wir sind bemüht, uns mit allen gut zu verstehen und für uns ist optimal, im Einkauf rauszuholen.
Ist das Thema Frachtkosten eigentlich noch ein Thema? Weil ich weiß, dass vor ein paar Jahren hatten Sie sich da auch ein bisschen angelegt.
So ja, genau. Da gab es mal auch so eine ähnliche Diskussion wie hier, nur ohne Aufzeichnung. Ja. Da habe ich den Tischdienst prophezeit, dass ja in 5 Jahren die Frachtkosten immer noch nicht umlegen können auf die großen Kunden.
Und wie sieht es jetzt aus?
Ich habe nicht gesehen, dass sich das geändert hat.
Ah ja, okay. Okay, das habe ich vermutet.
Ja, aber versuchen wollte man es natürlich mal. Ne? Mm. Das ist vollkommen klar. Wir haben zu TechData noch einen Punkt, glaube ich, vergessen, den sollten wir zumindest kurz ansprechen, dass Sie im Volume-Geschäft noch etwas tun, was aber irgendwie doch auch altvertraut ist, wenn man weiß, wer es tut. Sie machen nämlich Business Units auch für ein paar große Hersteller, nämlich für Apple, HP und Samsung werden jetzt eigenständige Business Units gegründet. Das kennen wir eigentlich von der Also
ja.
in Straubing ja. und da kommt der Herr Dressen ja nun mal auch her.
Von der alten Also, ne?
Von der alten Also, da kennt man das,
und der Herr Kasper
das
ja
Thema
auch.
Eigentlich her.
Ja.
Und der Herr Kasper auch, also insofern haben die das Thema hier so ein Stück weit mit rübergenommen. Ne? Mhm. Gut, ja, dann lass uns mal ein bisschen auf den Bereich E-Commerce und Retail auf dieses Geschäft oder auf diesen Markt zu sprechen kommen. So ein Dauerbrenner bei uns ist ja das Thema Redcoon.
Oh.
Also für mich echt so ein Aufreger.
Die Redcoon-Werbung.
Ich habe gestern die Reklame wieder gesehen. Das
ich
ist
auch.
Ätzend.
Das ist so grauenhaft.
Furchtbar.
Das gibt's überhaupt.
Also was ich ja sackstark fand, war, dass bei den jungen Frauen der Schuhbeck plötzlich mittendrin steht.
Das ist eben das.
Das ist jetzt, doch echt der Hammer.
Jetzt lässt sich auch noch ein Schuhbeck dazu herab.
Habe ich nicht gesehen.
Und macht da mit
bei der Werbung
und stellt sich dann noch vorne hin. Er ist ja das volle Kontrastprogramm. Also
ja.
Er hat dann hier seine Kochmontur an und sowas. Und hinten sind die halbnackten Mädels, ne, die dann da rumturnen am Pool und so. Und dann tritt er vor und erzählt dann da auch noch irgendwie einen. Und das passt so einfach. Das ist so absurd irgendwie, diese ganze Situation. Ne? Und wenn das, also, aber irgendwie haben wir dann gedacht, das ist aber auch Schuhbeck. Der Schuhbeck ist ein so eitler Fatzke. Ja, der ist, wenn der nur irgendwo sein Gesicht in die Kamera halten kann, dann ist der sofort da. Ja, ja. Der lässt ja keine Kochsendung, nichts, wo der sich nicht irgendwie andienen kann. Der hat ja irgendwie so einen, ich glaube, aus seiner Vergangenheit ganz einfach so einen echten, ich nenne es jetzt mal bösartig, Geltungsdrang.
Vielleicht kriegt er auch ein paar Euro dafür.
Natürlich kriegt er, aber ich glaube, das Geld ist es nicht bei ihm nicht mehr unbedingt.
Kann sein.
Der gehört in München mittlerweile das halbe Platzl.
Ja.
Ja.
Also, der
hat
also
mindestens
alles.
Orlando-Haus hat
er. Wirtschaften da.
Dieses Gewürzding, dann hat er Eiscafés jetzt aufgemacht, dem gehört alles.
Ja, bis aufs Hofbräuhaus.
Bis aufs Hofbräuhaus, ja. Und wir haben an der Ecke, das ist das Haus von unserer Studentenverbindung, da klopft er auch regelmäßig an, das gehört uns.
Mhm.
Ja, da hat er jetzt unten, hat er nämlich seinen Weinkeller und wir nutzen den Keller nicht zu 100%, hat er auch schon ausgebaut, also zu uns in den Keller rein.
Mhm.
Na, da macht er jetzt auch schon was, da macht er auch noch Geschäft. Ist schon.
Aber in der deutschen Öffentlichkeit ist doch Schuhbeck Inflation, oder? Das ist doch inflationär.
So langsam schon, ja.
Überall, wo du hinschaust.
Ja.
Herr Weimann, kennen Sie die Reklame von Redcoon?
Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich kann mir es vorstellen, weil es ähnelt dem Konzept der Hand der Toilette, wenn man bei Ihnen im Restaurant ist.
Also,
ja,
stimmt, ja, richtig. Ja.
Stimmt. Das stimmt, ja. Ja, also ich kann diese Werbung von Redcoon, wie gesagt, überhaupt nicht nachvollziehen. Also es ist mir schleierhaft und mir ist noch mehr schleierhaft, wie der Herr Heckel als Verantwortlicher bei Redcoon dem zustimmt, der Marke Redcoon so ein Touch Image zu geben, so ein Image zu geben.
Und das im billig, Rahmen der heutigen
billig,
Diskussion.
Billig, ja.
Wie bitte?
Das im Rahmen der heutigen Sexismus-Diskussion.
Brüderle kommt noch dazu.
Ja, das
sobald
wäre noch
die Wahl durch ist, steht Brüderle mittendrin.
Naja.
Als wenn der nicht Kanzler wird, kommt er auf die Redcoon-Werbung.
Ja. Ja, dann gab es beim Mediamarkt, da reden wir auch gerne drüber, Mediamarkt, diesmal Österreich, gab es ein bisschen Stress, da gab es nämlich Razzien. Und zwar wird dort vermutet, dass es Preisabsprachen gab. Genannt wird hier der Hersteller Philips. Und der Vorwurf lautet, dass Philips zusammen mit Mediamarkt Absprachen getroffen hat, auch was die Lieferfähigkeit von Produkten anbelangt. Also auffällig war wohl, wenn ein E-Tailer, ein Online-Händler Preise gesenkt hat für Philips-Produkte, die günstiger waren als jene im Mediamarkt, war plötzlich keine Ware mehr für ihn verfügbar. Also das hat man dann wohl immer ganz schnell zurückgeschraubt und Mediamarkt war also davon nicht betroffen. Die hatten immer ausreichend Ware da. Ja, und das war dann wohl der Grund, warum man auch diese Razzien jetzt durchgeführt hat. Kennt er jetzt aber allerdings noch nicht die konkreten Ermittlungsergebnisse. Keine Ahnung, wollen wir mal weiterschauen. Dann geht es munter weiter beim Mediamarkt. Das ist jetzt sicherlich mal eine ganz interessante Meldung, und zwar einer der noch verbliebenen Mediamarkt-Gründer. Was heißt verbliebenen? Ist jetzt Quatsch. Einer der Mediamarkt-Gründer. Muss man einfach mal
der
so sagen.
Der als Gesellschafter verbliebenen. Genau,
nämlich der Leopold Stiefel. Der hat sich jetzt auszahlen lassen und zieht sich sozusagen auf seinen alten Teil zurück, wie man so schön sagt.
Ja.
Das finde ich schon mal eine ganz interessante Meldung.
Ja.
Und was sagt der Herr Kellerhals
dazu? Also jetzt kann man ja mal ein bisschen drüber spekulieren, was wohl den Herrn Stiefel geritten hat, in Anführungszeichen, sich auszahlen zu lassen.
Ist doch ganz einfach.
Ist ganz einfach?
Ja, natürlich. Der Stiefel ist ein intelligenter Mensch. Er sagt, heute kriege ich noch 300 Millionen oder so für meine 3%. Ja, in 5 Jahren kriege ich vielleicht nur noch die Hälfte. Also nehme ich die 300.
Schnell weg.
Also er hat eine rein wirtschaftliche Betrachtungsweise gemacht.
In erster Linie schon.
Haben einem gewissen Alter muss man sich überlegen, wie viel Ärger man sich noch antut.
Ja, das wollte
ich frage mich, warum Keller heißt nicht schon lange gesagt hat, mir reicht es doch sowieso, was soll das Ganze?
Ja, ganz genau.
Er scheint aber
vom, nichts zu tun sonst.
Ich glaube auch.
Der scheint wahrscheinlich vom Typus langweilig. Und vom
Charakter her. Da kommt dann irgendwann der Punkt, wo man das Ego unbedingt ausleben muss.
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Also ich glaube, die Anzahl derjenigen, die ein großes Verständnis für den Erich Kellerhals aufbringen hier bei uns in der Republik, die hält sich auch in engen Grenzen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen.
Hm. Ja, ich glaube schon, dass so Mediamarkt Hardcore Hardliner auch gibt, die sagen, ja, also was der Kellerhals, der macht das alles richtig, der hat diesen gegründet und das Konzept, das muss einfach aufrechterhalten werden.
Er hatte in der Ingolstädter Zentrale immer noch eine Menge Leute, die hinter ihm standen, Horst Norberg, auch lange.
Ja.
Aber diese enge Beziehung, also der Geschäftsführer von MSH Deutschland, MSH. Diese enge Beziehung zwischen Norberg und Kellerhals existiert in der Form auch nicht mehr. Ne? Kellerhals hatte ja sich öffentlich, mehr oder weniger öffentlich mal kritisch auch zu Norberg geäußert, ob er der richtige Mann wäre dort an der Spitze, und dieses Gebaren vom Kellerhals, das wird dort in Ingolstadt auch zunehmend kritisch gesehen.
Das Thema ist, es bringt ja wahnsinnig Ineffizienz in diese altersbedingten Nachfolgethemen.
Ja.
Wenn die ältere Generation nicht weicht, sage ich mal, ja, führt ja immer dazu, dass ein paar mit der neuen Generation sprechen, ein paar mit der alten, jeder versucht sich zu positionieren, am Ende des Tages Sand im Getriebe. Sie kriegen das Unternehmen nicht an neue Trends angepasst. Damit haben Familienunternehmen sich schon ruiniert.
Ja. Ja.
Gut, die Metro-Gruppe hält ja ein bisschen was aus in Summe, aber es geht eigentlich schon zu lange jetzt.
Ja.
Aber so insgesamt dieses ganze Konstrukt, so wie es jetzt im Moment etabliert ist, ist doch schon auch wahnsinnig schwierig, das voranzubringen. Also wie ist denn das so Ihrer Meinung nach überhaupt lösbar? Also einerseits wissen Sie natürlich, dass Sie Probleme haben im stationären Retail. Läuft einfach nicht mehr so wie früher. Sie wissen, sie müssen im Online wesentlich besser werden. Die Versuche, die sie bisher machen, nach meinem Dafürhalten viel zu zaghaft und viel zu vorsichtig und halbherzig. Auf der anderen Seite hat man eben lauter Gesellschafter, die alle mitsprechen wollen, und jeder hat da so seine eigene Vorstellung davon, wie sowas funktioniert. Also wie kriegt man sowas eigentlich überhaupt hin?
Also im Prinzip muss eine klare Führung her. Aus meiner Sicht sollte Kellerhals einfach verkaufen. Dann kann man sich wieder aufs Geschäft konzentrieren und nicht auf die Boulevardpresse, die alles zerreißt.
Mhm.
Und dann muss man einfach klar schauen, mehr, also es ist sicherlich ein Flächenthema, vielleicht Flächen bereinigen, vielleicht an Kostenstrukturen gehen, mehr ins Internet kommen. Letztendlich ebnet das Internet ja die Kostenstrukturen ein. Mhm. Also der Kunde kann günstiger kaufen, dann muss ich mithalten, dann muss ich selbst günstiger werden, dazu muss ich meinen Flächenumsatz erhöhen, muss die Produktpalette überdenken. Mhm. Aber wir sollten auf was anderes noch schauen in dem Umfeld. Mhm. Die Familie Haniel, die hat Metro-Aktien gekauft, um da groß einzusteigen. Mit dem ganzen Drama jetzt, die MSA ist ja wesentlich schuld am Aktienrückgang. Die haben jetzt diese Woche für 300 Millionen Not verkauft, Aktien, die sie für 60 gekauft haben, für 22. Ja. Die haben richtig drauf bezahlt mit dem ganzen Mist.
Ja. Ja. Die haben verkauft, weil sie das Geld brauchten, um Schulden abzunehmen.
Ja, weil sie kreditfinanziert Metro-Aktien gekauft haben, die sie im Kurs gedrittelt haben.
Ja, das war ein super Geschäft.
Ja, das kann man sagen. Die können sich sehr bedanken, wenn ich mal starte.
Aber der Kurs ist dann wieder gestiegen, ne?
Der Metro-Kurs. Ja, aber der Druck weg war natürlich des Verkaufs. Ja, man hatte ja Sorge, dass sie noch mehr verkaufen wollen, und es kam gestern die Meldung, dass ich glaube, sind knapp über 30 jetzt. Sie wollen sich drüber halten. Ja. Was Sinn macht, weil wenn sie drunter gehen, müssen sie, wenn sie wieder drüber gehen, Übernahmeangebot machen.
Ach so.
Also werden sie sicherlich jetzt nichts mehr verkaufen, und Abgabedruck weg heißt immer sofort, Kurs geht wieder ein bisschen hoch.
Ah ja. Aha.
Ja, um das nochmal ein bisschen zu unterstreichen, hat ja die Metro jetzt auch einen Vorstand für Media Saturn etabliert. Aha. Ist ja, denke ich, auch nochmal ein klares Zeichen nach außen hin zumindest. Es gibt jetzt jemanden, der hier hauptamtlich dafür zuständig ist, um das Thema noch voranzutreiben.
Ne? Hat mich eigentlich direkt überrascht, dass bislang für die MSA dort kein eigener Vorstand dort vertreten war, muss ich sagen. Ich meine, vor dem Hintergrund der Bedeutung, die MSA für die Metro hat, wundert mich das schon. Mhm. Ja.
Also der das jetzt macht, ist, wie heißt der nochmal, Peter Haas oder so ähnlich, ne? Ich kannte den.
Der ist sozusagen am Horst Norberg vorbeigezogen, ne? Also der war, wofür war der zuständig? Für Deutschland?
Holland, glaube ich. Holland, ne? Holland, ich glaube Holland.
Mhm.
Fürs Hollandsgeschäft war der, glaube ich, zuständig, ja.
Ich denke, dass Norberg nicht da in Frage kam, war wahrscheinlich eine Altersfrage, ne? Hm. Herr Weimann, was meinen Sie?
Denke auch, ja.
Hm. Ja, den Posten übernimmt Peter Haas, derzeit Mitglied der Geschäftsführung der Media Saturn Holding in Ingolstadt.
Mhm. Also unterm Norberg.
Ja.
Ja.
Bislang.
Ja. Bislang, ich sage ja, genau. Er zieht jetzt am Norberg vorbei. Haas, aber Norberg war ja damals, als er halt den Job übernahm, wurde er ja schon als Übergangskandidat gehandelt. Ja. Und jetzt hat er nochmal eine Vertragsverlängerung bekommen, aber der ist ja, wie alt ist der? 65 oder sowas? Oder 60?
Ich weiß es nicht.
Also ist schon älter. Und es macht natürlich Sinn, dann einen jüngeren Manager dann in den Vorstand zu rufen, dass der halt noch ein paar Jahre dann da
seine wirken kann. Ja.
Genau.
Mhm. Sag mal, an dieser Stelle,
ja,
an exakt dieser Stelle müssten wir doch eigentlich den Exkurs von Damian zu Amazon einflechten, oder?
Das stimmt, ich habe den jetzt auch gar nicht eingetragen, aber
Der müsste doch genau an dieser Stelle passen.
Das ist wie so ein Exkurs von mir.
Weil du ihn eben referieren wolltest.
Ach so.
Deine
weil ich diesen Artikel aus dem Handelsblatt mitgebracht habe. Also mache ich gerne natürlich. Und anschließend möchte ich aber auch gerne noch auf Herrn Weimann eingehen. Mhm. Nämlich, wenn wir über E-Commerce sprechen, dann möchten wir auch gerne über E-Commerce von Cancom reden.
Absolut.
Hat ja auch eine Vergangenheit.
Absolut, ja.
Ich denke auch eine Gegenwart und hoffentlich auch eine Zukunft.
Ja.
Aber okay, erstmal Amazon. Amazon hat für eine Menge Wirbel gesorgt im Blätterwald, sagte man ja früher. Heute ist es ja nicht mehr der Blätterwald, sondern es ist online, aber egal. Und zwar aus dem Grunde, bislang wusste niemand so ganz genau, wie viel Umsatz macht Amazon eigentlich in Deutschland. Und jetzt Schätzungen, die waren, wo lagen die, Christian?
Also die Zahlen vom BVH waren 2,2 Milliarden. Dann gab es noch von einem anderen Verband Zahlen, da waren es 4,1 Milliarden, glaube ich.
Also alles relativ weit weg von der Realität. Jetzt haben wir zum ersten Mal Zahlen vorliegen. Und zwar, wie es aus dem Jahresbericht von Amazon hervorgeht, machen die 6,6 Milliarden Euro in Deutschland. 6,6 Milliarden in Dollar, 8,7. Also das ist richtig viel. Das Deutschlandgeschäft steuert somit 14,3% zum Amazon-Konzernumsatz bei, von 61,1 Millionen. Deutschland ist der größte Markt. So, und jetzt, das fand ich hier dann auch sehr, sehr interessant.
Der größte Markt außerhalb
der USA. Gesamte, ja, klar. Der gesamte deutsche Onlinehandel kam im vorigen Jahr Schätzungen zufolge auf 29,5 Milliarden Euro. Zur Erinnerung, ne? Amazon 6,6. Das heißt, auf Amazon entfallen also gemessen am Deutschland-Gesamtumsatz 22% des Onlinehandels.
Das ist sensationell. Das ist der Hammer, oder?
Hohe Zahl, also Wahnsinn.
Und kein Ende in Sicht irgendwie.
Ich denke mal.
Es hieß ja, der Onlinehandel in Deutschland hat 8%, glaube ich, am Gesamthandel.
Richtig.
Ja, so ja. Ungefähr, was bedeutet, der hat rund 400 Milliarden. Von daher ist noch richtig Luft nach oben.
Ja. Der Herr Weimann, der kennt sich ja aus, ohne den Artikel zu haben. Das stimmt, Herr Weimann. Der Jahresumsatz des Einzelhandels in Deutschland beläuft sich auf 422 Milliarden Euro, ganz genau. Und daran hat dann Amazon 1,5%.
Da ist noch Luft.
Für einen einzigen Anbieter ist das schon ganz schön viel. Ja.
Und das noch, bevor sie Same-Day-Delivery eingeführt haben.
Ja, richtig. Glauben Sie, dass das jemals kommt? Das
ich denke,
das Thema.
Wir hatten es vor über 10 Jahren schon in Paris.
Same-Day?
In Paris war es vor 10 Jahren schon Standard, haben sie sonst kein Geschäft gemacht. Sie haben morgens Bestellungen bekommen, dann haben sie das bei Ingram Tech Data, wo immer selbst bestellt als Partner, haben die Ware bis um 11 im Haus gehabt und dann gibt es da Fahrer, die die Ware ausfahren und am gleichen Tag noch zum Kunde bringen. Das heißt, die sind morgens im Büro, Toner ist klar, sie haben ihn um nachmittags um 3 Uhr.
Der gemeine Franzose erwartet das, weil er sagt,
ja, nur Paris.
In Paris
ist das alle, relativ einfach. Da spielt
sich eh alles ab.
Ja, und dass sie dann richtig liefern können, brauchen sie Motorradfahrer als Fahrer, weil nur die durchkommen.
Ja, ganz genau, ehemalige Pizza-Fahrer. Wie ist das eigentlich, Herr Weimann? Vor einiger Weile war ja mal so in der Diskussion, dass Amazon auch so das Distributorengeschäft zumindest teilweise übernehmen würde oder da reinstoßen würde. Glauben Sie daran, dass das eine Option ist?
Also nach dem, was ich verstanden habe, ist Amazon zwischenzeitlich bei allen Distis der größte Kunde. Mhm. Einerseits. Mhm. Ja. Andererseits kaufen die kleinen Partner wohl dort, was man so sieht und hört. Mhm. Ist immer die Frage, was ist kleiner Partner? Ja, wenn ich so nebenher in der Firma arbeite, ein bisschen an der Technik schraube, sage ich jetzt mal locker, und in der Lage bin, ein bisschen Hardware reinzuverkaufen, ist es ja einfacher. Also ich beziehe es One-Click-Shopping bei Amazon, ein paar Prozent Aufschlag und weiter berechnet. Spart man sich jegliche eigene Logistik, Bestellsysteme, was auch immer. Ja, kann sogar bei Amazon nachschauen, was ich wann bestellt habe und wann die Lieferung kommt. Aber ich denke, es bietet sich nur an für sehr kleine Partner. Mhm. Denn wenn man die Maschen sieht, die Amazon realisiert, ist das ja die eigentliche Sensation. Dort, wo der normale Onlinehandel 5% erzielt, machen die 15 bis 20.
Tatsächlich?
Ja. Boah. Also das ist eine reine Frage des Einkaufspreises.
Einkaufen.
Wollte ich sagen, ja.
Also mir haben auch verschiedene Leute aus der Distribution gesagt, dass so wie früher die Mediamarkt- und Saturn-Leute aufgetreten sind beim Thema Preisverhandlung, die sind mittlerweile ein bisschen zurückhaltender, weil sie wissen, sie können nicht mehr ganz mit der großen Lippe, nicht mehr ganz die große Lippe riskieren, aber Amazon habe diese Rolle mittlerweile übernommen und sei was Einkauf anbelangt, da schon knallharter Verhandlungspartner.
Ja, ich kenne ja den einen oder anderen Stellen, der diverse Produkte herstellt, ohne es jetzt zu genau nennen zu wollen, die also eher im Gartenbereich zu tun haben.
Ja.
30%.
Aber da
30%.
Da stellt sich doch dann wirklich die Frage, kann denn dann ein Hersteller mit Amazon überhaupt noch profitabel zusammenarbeiten?
Ich denke ja. Also ein echter Hersteller ja, weil er eine andere Masche hat. Mhm. Für den Handel ist es schwierig. Also wenn Sie heute Produkte reinstellen bei Amazon, dann zahlen Sie 8% Provision, wenn die was verkaufen. Mhm. Die Kunden kaufen ja trotzdem, das ist ja das Faszinierende, obwohl es viel teurer ist, wie sie es im eigenen Webshop anbieten. Mhm. Also Sie haben 5% Masche. Das Produkt kostet 108% bei Amazon statt 100% bei Ihnen. Kunde kauft trotzdem bei Amazon. Amazon kassiert 70% der Masche, die über Amazon laufen, in die eigene Tasche, ohne irgendwas dafür tun zu müssen, außer Marketplace zur Verfügung zu stellen. Und das treibt natürlich die Rendite. Und die wird in anderen Produktkategorien wieder investiert. Mhm. Wenn man wo rein möchte, wo der Hersteller nicht so richtig mitspielt, verkauft man das Produkt so lange zum Einkaufspreis, beschafft über Graumarkt oder sonst wo, bis man so einen Marktanteil hat, dass der Hersteller mitspielen muss. Mhm.
Ja, ein schönes geübtes Muster in unserer Branche generell.
Ja, ja, natürlich. Aber so funktioniert
es. Aber so funktioniert es, halt Wahnsinn.
Also interessant finde ich ja auch, dass Amazon einfach Dinge auch immer wieder ausprobiert, in verschiedene Märkte auch reinzugehen. Ich habe übrigens gelesen, dass er in den Vereinigten Staaten sehr stark beim Thema Lebensmittel mittlerweile voranschreiten, Fleischhandel. Also was man sich da eigentlich erstmal gar nicht so richtig vorstellen kann. Aber das scheint auch richtig gut zu laufen oder gut anzulaufen zumindest. Mir hat mal einer erzählt, dass sie immer warten, bis so eine gewisse Sättigung eintritt irgendwo bei ihnen und dann fangen die sofort das nächste an. Also die tragen zumindest erheblich zu dieser ganzen Disruption der Märkte bei. Mhm. Also was die anpacken und mal kräftig schütteln, da bleibt dann anschließend nicht mehr viel übrig. Und ich denke, der Einfluss von Amazon, gerade auch was das Thema stationärer Handel hier in Deutschland anbelangt, ist schon, der Impact ist schon enorm. Mhm. Also das kriegt, glaube ich, alle zu spüren. Ja. Und interessant sind ja jetzt die ganzen Konzepte, die teilweise oder die gerade jetzt auch mal probiert werden, wie für eine Synaxon das 101-Konzept in Hamburg mal experimentiert wird. Dann gibt es ja Cyberport, arbeitet, glaube ich, jetzt mit irgendjemand zusammen und versuchen da auch ein bisschen Dienstleistungen, ja, so ein Servicegeschäft aufzuziehen. Dann gibt es Elektronikpartner, die mit Versuchen mit, wie heißt das, Anschluss Plus oder so ähnlich?
Oder Sofortanschluss?
Sofortanschluss Plus oder irgendwie sowas in der Richtung, sowas auch noch mit aufzusetzen. Mhm. Ne? Aber so nach Ihrer Einschätzung, Herr Weinmann, Thema stationärer Handel, wo sehen Sie da so die Reise hingehen im Großen und Ganzen? Also
ich beschäftige mich persönlich ja stark mit dem Thema E-Commerce, Internet, was gibt es alles, was machen die Amerikaner, was setzen sie in unseren Märkten durch?
Ja.
Also ich halte die Konzepte, die Sie gerade beschrieben haben, alles für brotlose Kunst. Mhm. Letztendlich ebnet das Internet die Märkte ein. Es wird sich immer der billigste Anbieter, der zu Grenzkosten dann anbietet, durchsetzen. Das führt dazu, dass die anderen also eher Minus sind, wie dass sie was verdienen.
Denen die Luft ausgeht dann
auch. Genau, genau. Es versucht jeder, der Größte zu werden. Und the winner takes it all. Es kann nur einer der Größte sein. Das ist heute schon Amazon. Das heißt, Amazon wird weiter die anderen verdrängen. Und wenn man jetzt mal so eine Marktentwicklung anschaut, wir haben ja damals mit HOH auch versucht, ein bisschen mitzumischen und unsere Erfahrungen gemacht. Ja. Mhm. Das Brot- und Butterprodukt, nehmen wir mal ein Notebook, ein iPad, was auch immer, das geht zu minimalster Marge über den Tisch. Sagen wir 3%. Mhm. Wenn Sie Besteinkaufspreis haben. Weil wer Besteinkaufspreis hat, schlägt 3% drauf. Das führt dazu, wer normaler Partner ist und vielleicht 6% schlechter einkauft, zieht 3% minus. Wundert sich, wie es gehen kann. Also Sie können immer davon ausgehen, dass den Preis, den Sie im Internet sehen, dass derjenige 3% drunter einkaufen kann. Es subventioniert niemand wirklich. Aber 3% ist nicht auskömmlich bei Produkten, die 400 Euro kosten, sind 12 Euro. Können Sie das Ding gerade mal versenden. Mhm. Dann hat man Add-on-Sales gemacht. Nehmen wir ein iPhone 5, Kabel 29,90. Schauen Sie bei Amazon. Bei uns gibt es noch nicht so arg im Amazon.com USA, 3,60 Dollar. Ich habe eins da, kann ich Ihnen zeigen, es funktioniert. Ist nicht wesentlich schlechter wie das von Apple.
Und weiß.
Inklusive Frachtkosten am nächsten Tag im Briefkosten. Mhm. Das heißt, Add-on-Sales können Sie vergessen. Ja, also 3,60 Dollar können Sie, Amazon holt die wahrscheinlich im Container aus China.
Aus China.
Da haben Sie wahrscheinlich nur 1,50 Dollar Marge drauf und wenn der ganze Container verkauft ist, war es in Summe auch ein bisschen was. Mhm. Die rechnen rein über die Masse. Jetzt kommt das Thema, dass die Elektronikpartner dieser Welt, was so alles gibt, also und deren Wettbewerber und so weiter, anfangen, über Service leben zu wollen. Mhm. Jetzt kaufen Sie bei Amazon die Waschmaschine 30% billiger, wie Sie es im normalen Angebot von Elektronikpartner kriegen. Kriegen Sie am nächsten Tag und EP, Kundendienst, kommt zum Installieren für 40 Euro. Mhm. Wenn Sie den direkt beauftragen, zahlen Sie 100, wenn Sie Pech haben. Das heißt, der Service ist jetzt auch eingeebnet, weil für 40 Euro die Waschmaschine hinfahren, Keller tragen, aufstellen, hinschrauben, alte mitnehmen, entsorgen, werden sie nicht mehr reich an der Masche, die sie damit machen können. Ja. Das nächste Thema ist, dass jetzt alle anfangen, Retail-Stores zu machen. Mhm. Der Retail-Store hat die unangenehme Eigenart. Ich habe damals den von HOH zumachen lassen, was 20% Umsatzanteil war und habe gesagt, wir versuchen, die Leute übers Netz kaufen zu lassen, wovon wir die Hälfte verloren haben von den 20. Mhm. Die anderen 10 haben aber dann übers Web gekauft und jetzt kommt die Pointe, sie machen mit Frachtkosten 6% Masche. Weil diese 7 Euro, die sie dem Kunden in Rechnung stellen, können sie mit 3,50 Euro abdecken. Mhm. Das heißt, sie verlieren, wenn der Kunde die Ware abholt, die halbe Masche und brauchen nur die Räume und das Personal, das ihn bedient. Mhm. Und das mit der gleichen Masche, also mit diesen 3%, die der andere übers Internet macht, und das können sie nicht rentabel darstellen. Nicht. Und die ganzen Retail- und sonstigen Mischkonzepte, die das alles versuchen, halte ich für nicht richtig überlebensfähig. Ja. Mhm. Also es kann ein großer wie der MSH kann sich durchsetzen, weil sie im Einkauf das gleiche Spiel spielen kann wie Amazon. Mhm. Und der Hersteller einen Platz braucht, wo der Kunde noch hingehen kann und sich das Ganze anschauen. Mhm. Und da ist natürlich ein großer Partner, der deutschlandweit richtig kräftig mit tollen großen Märkten vertreten ist, wo der Kunde Erlebnis-Shopping am Samstag sagt, gehen wir mal wieder Elektronik anschauen, was gibt's Neues. Ja. Da muss ich präsent sein, weil da verkaufe ich per Add-on mein Nintendo-Spiel, was Kind mit dabei ist. Und was weiß ich, ein neues Display, was gerade so toll ist. Man sieht, das LED 27 Zoll ist viel besser und 220 € können wir uns noch leisten. Mhm. Diese Add-ons heißt, für die Hersteller ist dort gegeben. Das ist die Werthaltigkeit dieser großen Märkte. Ansonsten ist die Werthaltigkeit des Internets die niedrige Masche, also den günstigen Preis für den Consumer. Und die ganzen Mischformen haben es schwer. Ich möchte nicht sagen, dass nicht ein paar da durchkommen. Es gibt immer noch das Haus um die Ecke, wo man dann halt einfacher hingehen kann. Ja. Aber er wird sicherlich nicht den Umsatz in Zukunft machen wie in der Vergangenheit.
Das ist ja im Wesentlichen B2C-Szenario, was Sie jetzt geschildert haben. Wie sieht es denn im B2B-Geschäft aus, in dem ja auch Kencom halt tätig ist? Wie gehen Sie mit dem Thema E-Commerce um?
Also wir haben den Vorteil, dass natürlich unsere Kunden in der Regel eine Lösung suchen. Die nur Notebooks suchen, sind schon lange weg. Mhm. Und der eine Lösung sucht, der braucht natürlich in gewisser Weise eine Beratung, er braucht mehr wie ein Notebook, er braucht irgendwas drumherum, er braucht vielleicht eine Installationsdienstleistung. Und wir können und wollen uns nur auf die konzentrieren. Mhm. Deswegen haben wir uns quasi aus dem Brutalkistenschieben mit der HOH dann ja auch wieder verabschiedet. Mhm. Und diese Komplexität wird das Internet nicht so schnell abdecken können. Wobei es uns natürlich theoretisch egal ist, wenn wir eine gute Dienstleistung machen zu guten Preisen, wo der Kunde die Notebooks kauft. Aber für den Kunde ist es attraktiver, sie bei uns mitzukaufen und uns ein bisschen Masche drauf zu lassen, weil er am Ende des Tages alles aus einer Hand hat. Mhm. Und wenn dann Lieferung mit Technikerankunft nicht übereinstimmt, dann können wir nichts in Rechnung stellen, also was selber schuld. Mhm. Ja. Das heißt, das B2B-Geschäft sehen wir nach wie vor, dass es eine hohe Berechtigung hat. Und da geht es letztendlich auch um Kostensenkungen. Die Kosten können wir ideal senken, wenn wir Transaktionskosten senken, und zwar die beim Kunden genauso wie unsere eigenen. Und da sind wir bei der E-Supply Chain, an dem Thema arbeiten wir ja intensiv. Es geht leider alles immer viel langsamer, wie man sich es vorstellt. Ist ja immer alles komplexer und teurer. Mhm. Aber weil es so hochkomplex ist, können es ja nicht allzu viele. Also wenn man den Markt genau anschaut, spielt im Wesentlichen Bechtle und wir mit. Bechtle also deutlich größere, muss man an der Stelle ganz klar anerkennen. Dafür haben wir den Vorteil, ein Kunde, der ausschreibt, hat immer ganz mindestens zwei, die anbieten können, und so kommen wir dann doch irgendwie ins Spiel. Und nachdem wir da ein paar sehr große Kunden auch drauf haben und das für den Kunden sowie für uns eigentlich gutes Geschäft ist, sehen wir da einen Großteil der Zukunft des Handels drin.
Mhm. Also auf so eine Organisationseinheit wie Bechtle direkt, dann nur dann eben bei Kencom, wollen Sie gar nicht?
Ja, wir haben ja diese Direkteinheit bei uns in Jetting und Schepper. Da sind ja immerhin auch 60 Leute im Callcenter. Ah, ja. Wir haben in Jetting 280 Mitarbeiter, Logistik, Buchhaltung, RMA, Einkauf, Marketing. Da ist ja einiges, was dazugehört. Genau das ist natürlich das Thema, warum man es nicht so einfach nachbauen kann. Da ist sehr viel Größe notwendig, Einkaufsvolumen, um guten Preis zu haben, Prozess-Know-how. Und dann können Sie auf Preise kommen von pro Paket im Versand 4 € variable Kosten, Grenzkosten. Und wer das nicht abbilden kann, wird es in Zukunft schwer tun, Produkte zu shippen rentabel. Und wenn man die anderen großen Systemhäuser anschaut, Computersender hatte das mal, die haben ja schon lange ihre Logistik, also schon vor 10 Jahren circa, in Carpentier die Logistik weitestgehend diesbezüglich eingestellt. Letztendlich hat es Bechtle und wir. Und das ist alles noch von der Jahrtausendwende. Wir hatten es damals schon, Bechtle auch. Nennt sich heute halt E-Commerce, ist gewachsen aus einem Kataloggeschäft raus, wenn man ehrlich ist.
Also so was Sie gerade vorhin erzählt haben, heißt ja ein Stück weit auch, dass Sie schon davon ausgehen, dass die jetzt großen, bereits im Markt etablierten Player weiter Bestand haben werden und auch noch wachsen werden und es wenig Platz geben wird für andere, für Newcomer, die versuchen auch noch irgendwie in den Markt reinzugehen, weil es letztendlich ums Thema Einkaufsmacht geht. Ja. Wie stark bin ich im Einkauf?
Ja, Sie müssen das Gesamtsystem rundkriegen. Sie müssen das Einkaufsvolumen haben. Da brauchen Sie die Kunden dafür, sonst können Sie es nur einkaufen, nicht verkaufen, hilft auch nichts. Auch schlecht, ja. Den Kunden haben Sie nur, wenn Sie den Einkaufspreis haben. Und dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Aha. Mit was fangen sie an?
Ja. Das war Amazon da sozusagen die Gnade der frühen Geburt, weil sie früh genug sozusagen dieses Thema angefangen haben und damit auch groß geworden sind und jetzt haben sie das natürlich auch
gegriffen. Amazon hat sehr geschickt gemacht über den Marketplace, aber das gibt es ja alles schon, das lässt sich jetzt nicht kopieren. Es gibt ja dann einen zweiten mit eBay, es wird sicherlich nicht ein dritter oder vierter jetzt auch noch aufstehen. Amazon hat natürlich den Vorteil gehabt über den Buchhandel, damit hatten sie Logistik, hatten Internetauftritt, hatten Business und Buchhandel hat ja auch eine schöne garantierte Marge.
Ja.
In Deutschland zumindest.
In Deutschland,
Und dann haben sie angefangen, Elektronik dazu zu verkaufen. Erst über Marketplace, nur mit Provision. Und dann haben sie die Produkte, die gut gelaufen sind, selbst eingekauft und verkauft und so nacheinander die Logistik aufgebaut. Und das hat niemand so richtig bemerkt oder niemand so ernst genommen. Und
da hat ja wirklich keiner dran
geglaubt. Am Anfang hat jeder gesagt, die machen nur miese, das geht nicht lang gut. Ja, so wie man heute die Zalando anschaut. Ob es gut geht, werden wir in 5 Jahren wissen. Bei Zalando bin ich mir nicht sicher. Aber heute sagen wir alle, das kann doch nicht gehen. Mhm. Ja, das haben wir vor 10 Jahren alle bei Amazon gesagt. Wir werden in 5 Jahren sehen, ob es stimmt oder nicht. Wobei, wenn man wieder so Winner Takes It All nimmt, ist Amazon natürlich gegenüber Zalando in der Führungsrolle.
Absolut.
Ja. Also man wird dann sehen, ob man 10 Jahre später auch nochmal mit Gewalt so ein Modell aus dem Boden stampfen kann.
Das stimmt, ja. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Was ich insbesondere interessant finde, ist, dass halt schon versucht wird, jetzt auch mal ganz etablierte Märkte anzugehen und da auf mit digitaler Disruption das einfach mal umzukippen. Also was man ja so hört, die Samba-Brüder sind ja da ganz munter unterwegs und kopieren ja alles Mögliche, was sie da weltweit auch entdecken. Das nächste große Ding, von dem die ja sprechen, ist Möbelhandel. Der jetzt mal näher unter die Lupe genommen werden soll und wo sie ja auch noch was auf, wo sie auch einiges haben. Scheint ja wohl auch eine sehr margenträchtige Branche zu sein. Das wird immer noch sehr, sehr gut verdient, wohl im Möbelgeschäft. Also wenn ich mir da Segmüller in Pasdorf und gibt es ja in Augsburg auch den Segmüller, glaube ich. Da kommt er, glaube ich, sogar eigentlich her.
Aus Friedberger, sogar Friedberger. Noch größer dort, ja.
Oder sogar noch größer dort. Das ist ja immer irre, was die ja teilen, mit welchen Angeboten ja die versuchen dann die Häuser auch voll zu bekommen. Heißt ja auch, die müssen da schon immer noch sehr, sehr gute Margen auch haben. Ja. Und jetzt überlegt man so und denkt sich, kann man sich das eigentlich vorstellen, Möbeln im Internet zu kaufen? Ja, ein Regal, ein Bett, Kleiderschränke, keine Ahnung. Da sagt man so, denke ich, im ersten Augenblick mal, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber die sind schon davon überzeugt, dass es gehen wird. Und Da bin ich echt mal sehr gespannt drauf, mit welchen Modellen und mit welcher Vorstellung die den Kunden dieses Thema näher bringen wollen. Ich konnte mir das bei Schuhen am Anfang ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Aber wenn du das einmal gemacht hast und sagst, naja, dann bestelle ich mir halt mal die 3 Modelle. Größe bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. Ich nehme mal lieber noch eine 1 größer. Ne? Und du kriegst das Zeug dann hin, hast deinen Rückversandschein mit drin liegen, ne? Probierst die Schuhe an, sagst, den nehme ich nicht, Rest wieder zusammen und weg damit.
Da ist das Schuhe wird relativ,
so einfach gemacht.
Relativ trivial.
Ist relativ trivial.
Aber bei Möbel stelle ich mir das auch komplex vor und kompliziert und ich spreche aus Erfahrung. Ich habe mir mal eine Kommode bestellt bei Ikea. Dann habe ich die zu Hause mit meiner Frau unter heftigsten Flüchen versucht zusammen zu schrauben. Irgendwann, wir waren fast fertig, haben wir festgestellt, nee, funktioniert nicht. Und es gibt ja halt eben die Möglichkeit, so ein Teil wieder zurückzuschicken. Haben gesagt, schicken wir den ganzen Plunder wieder zurück. Wir waren echt mit den Nerven am Ende. Ja, dann musstest du das wieder auseinanderbauen, ja, und da war der ganze Sonntag irgendwie mit kaputt, ne?
Ich glaube, die werden sich da was anderes.
Weißt du, so ein Schuh an- und ausziehen, das ist relativ schnell gemacht, aber so ein Gerät, dann so ein Teil zusammenzubauen und dann festzustellen, oh shit.
Nee, aber weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Ich glaube, dass hier noch eine Technologie hinzukommen wird und das nochmal beschleunigen, das ist das Thema Augmented Reality. Ja,
absolut.
Also wenn ich einfach die Möglichkeit habe, ein iPad oder sonst irgendwas in die Hand zu nehmen, an meine Wand hinzuhalten, und ich glaube, IKEA hat so eine
App. IKEA hat das im letzten Katalog, haben die.
Kannst du dir ja die komplette Küche mal so eben an die Wand werfen und mal schauen, wie das aussieht. Mhm. Und wenn jetzt der Preisvorteil noch so hoch ist, ja, wenn du es online kaufst.
Also ich glaube, ohne Aufbauservice. Also
es gibt ja Produkte quasi bei den Möbeln, die sind einfacher.
Ja.
Bin neulich bei jemand auf Stühlen gesessen, die kosten 400 Euro normal, im Internet 120. Mhm. Und einen Stuhl muss man ja weniger zusammenschrauben.
Das stimmt allerdings.
Und da kann ich mir gut vorstellen, sowas in Zukunft da im Internet zu kaufen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Und es gibt ja mittlerweile Aufbauservice, den man sehr komfortabel dazu kaufen kann. Also es gibt auch in den USA Leute, die kannst du buchen zum IKEA-Regale aufbauen.
Das ist sowieso eine deutsche Krankheit, dass der Deutsche bei IKEA die Möbel im Karton kauft,
ja,
und es für normal erachtet, selbst aufzubauen.
Ja.
Da sitzt dann der Manager, der normalerweise einen fünffachen Stundenlohn hat, wie derjenige, der so Möbel aufbaut, den ganzen Samstag da, baut auf. Also das ist eine Fehlallokation an Ressourcen, was wir in Deutschland uns da erlauben. Aber das hängt daran, dass Dienstleistungen zu teuer sind.
Unterschreibe ich zu 100%. Ich habe einen Kleiderschrank gekauft bei Siegmüller, habe den Aufbauservice dazugenommen.
Ja.
Für den Siegmüller muss das ein Albtraum gewesen sein. Ihr kennt das ja, bei mir ist so eine Altbauwohnung, da hängen die Böden so ein bisschen durch. Die Jungs waren fast eine Stunde damit beschäftigt, nur das Schrankfundament gerade zu legen.
Ach du Scheiße.
Danach ging das relativ schnell.
Nach meinem Verständnis sind das alles Freie. Die kriegen halt 100 Euro fürs Aufbauen, egal wie lange.
Die kriegen dann pauschal.
Die kriegen pauschal.
Ah, dann war es dem Siegmüller völlig wurscht.
Ja, genau. Ja, für die Jungs ist es ein bisschen schlecht. Ja, muss man anstandshalber ordentliches Trinkgeld
dann geben. Gut, denen habe ich auch noch ein paar Biere hingestellt. Aber das würde ich nicht selber machen. Also nicht in dem Fall.
Nee, auch nicht mehr.
Ja, aber trotz alledem, also ich finde schon einfach wirklich interessant in der Zeit, wie wir das jetzt gerade so mitkriegen, und ich glaube, dass das auch erst der Anfang ist, ihr merkt schon, ich habe ein neues Lieblingswort, digitale Disruption.
Richtig gut. Deutlich, ja.
Hast du schon öfter gehört, aber es gibt einfach so schlagend gute Beispiele, wie, ich glaube, hatten wir schon mal darüber gesprochen, über Taxi?
Ja.
Was dein
Taxi,
passiert,
dein Taxi-Beispiel.
MyTaxi und Taxizentralen.
Ja.
Du kannst heute jeden Taxler fragen, wie zufrieden sind sie eigentlich damit? Ist das gut und so? Da sagt jeder, super. Super, dass es das
endlich gibt. Die Taxizentralen sind vielen Taxifahrern absoluter Dorn im Auge seit Jahren. Man ist bloß nie drum rumgekommen.
Ja.
Das war halt so eine, Monopol.
Also da war letztens eine schöne Reportage drin, und hat so ein Taxifahrer mal so ein bisschen ausgepackt auf Deutsch. Also da hat er gesagt, was er zahlen muss an die Taxizentrale pro Monat. Und wie viele Leerfahrten die ihm aufbrummen wo er einfach durch die Gegend gondelt und überhaupt nichts dabei verdient. Und das fällt mit solchen Apps halt alles total weg. Und insofern bin ich da wirklich sehr gespannt und finde es total spannend, was da alles so passiert. Und da kommt sicherlich noch einiges auf uns zu. Ja,
Christian. Ja,
habe ich was vergessen?
Oder? Ich habe noch was zu ergänzen.
Ja.
Ehe du das Thema per Knopfdruck gleich abschließt.
Mach ich nicht.
Du sagst dann wann. Ergänze ich ganz kurz noch. Das Wachstum bei Amazon Deutschland. Ich habe nämlich gerade parallel mal in den Geschäftsbericht geschaut, während wir sprachen. Und die Wachstumszahlen sind sehr, sehr, sehr erstaunlich. Amazon hat in Deutschland 2010 einen Umsatz gemacht von knapp 5,3 Milliarden. Mhm. In 2011 von 7,2 Milliarden. Und jetzt von 8,6 Dollar.
Dollar, ja.
Entschuldigung, deine Zahl eben war in
Euro.
Hier alle Zahlen in Dollar, das heißt 5,3 2010, 7,2 2011 und 8,7 2012. Also gewaltige Steigerung. Der zweitstärkste internationale Markt ist übrigens Japan. In 2012 mit 7,8 Milliarden und der drittstärkste England, UK mit knapp 6,5 Milliarden. Und man muss sich irgendwie von diesen amerikanischen Herstellern immer Deutschland gar nicht so kleinreden lassen. Deutschland ist ein großer Markt.
Oft zweitgrößte der Welt natürlich.
Ja, ich hiermit wirklich.
Also nicht von der Anzahl der Einwohner, aber von der Kaufkraft.
Von der Kaufkraft, absolut. Absolut. Ja, weil viele amerikanische Unternehmen doch sagen, ja, Deutschland, kleine Vertriebsniederlassung, lohnt sich alles nicht so richtig, was zu machen. Was weiß ich, eine Microsoft, die ja in der Korb ganz gerne sagen, ja, die deutschen Niederlassung der Deutschen. Ist
Die sind, glaube ich, ein bisschen im Asientrip. Ja. Aber ganz grundsätzlich, schon, die sehen natürlich, dass ihre Software in China verwendet wird, aber niemand bezahlt es.
Ja.
Und das ist natürlich in Anführungszeichen ein einfaches Wachstum, wenn man den Leuten beibringt, dass sie bezahlen müssen, was sie verwenden. Und da können die natürlich Konzernwachstum rausholen ohne Ende. Die müssen ja nicht mal das Produkt on top platzieren und verkaufen.
Richtig.
Sie müssen nur sagen, es kostet
auch was. Es kostet auch was. Und dass das funktioniert, hat man ja in Deutschland vor Jahr und Tag geübt.
Ja, genau. Aber bei anderen Herstellern muss man schon sagen, also dass wir schon den Eindruck haben, dass den Amerikanern ganz klar ist, dass Deutschland einer der wichtigsten Märkte der Welt ist.
Ah ja.
Ja, ich hatte das ist interessant, dass Sie es sagen, ich hatte in den vergangenen Jahren so ein bisschen das Gefühl, es gleitet so die Wahrnehmung ab. Also es verschiebt sich der Fokus zunehmend weg von Deutschland, wenn nicht gar von Europa.
Ja, Europa ist gerade nicht sehr beliebt, weil es in den Zahlen natürlich Spuren hinterlässt, der Konzerne. Ja. Und deswegen ist das Image gerade nicht so gut, aber die Umsätze sind natürlich nach wie vor gut.
Ja, ja, und ein Großteil der Amerikaner glaubt auch, dass in Europa gerade so der Bürgerkrieg tobt. Also so das Weltbild, was da halt auch
abgebildet wird. Wenn man die Bilder sieht, die so in die Welt gestrahlt werden, dann kann man es manchmal ja fast meinen.
Ja. Ja, das stimmt wohl. Ja, prima. Dann denke ich, verlassen wir mal den Bereich E-Commerce und Retail und werfen noch einen kurzen Blick nach Japan. Da schauen wir auch immer ganz gerne mal rüber. Wir haben ja das letzte Jahr und letzte halbe Jahr vor allen Dingen viele Schreckensmeldungen gelesen aus Japan von den großen Konzernen Panasonic, Philips, Sony, Toshiba, Sharp. War ja eine Schreckensbotschaft nach der anderen. Jetzt, so wie es scheint, gibt es zumindest ein paar Teilerfolge. Ja. Also Sony scheint sich wieder ein Stück weit zu drabbeln, ne?
Ja, Sony, Sharp, Panasonic, da scheint so ein bisschen die Talsohle durchschritten zu sein. Mhm. Die schreiben zwar alle natürlich noch mächtig rote Zahlen, das Gesamtjahr gesehen, aber es gibt da erste Sonnenstrahlen wieder operativ, weil Sony auch im letzten Quartal, also im dritten Quartal des Geschäftsjahres, haben sie wieder schwarze Zahlen geschrieben. Für Panasonic und für Sharp gilt Ähnliches. Aber auch außerhalb der Branche, wenn wir Toyota uns ansehen, zum Beispiel, die haben sich wieder sehr, sehr gut entwickelt. Und ich meine, ein Großteil der japanischen Probleme hatte ja einfach auch mit dieser Katastrophe in einem Atomkraftwerk zu tun.
Fukushima,
genau. Mhm. Und da scheint jetzt also mittlerweile wieder ein bisschen die schlimmste, auch die wirtschaftlichen Folgen scheinen jetzt wieder abgebremst zu sein. Und was Sony betrifft, die scheinen jetzt auch in Bezug auf die Produktpalette wieder ein paar sehr, sehr interessante Eisen im Feuer zu haben, nicht nur in dem Bereich, was Smartphone betrifft, aber auch da.
Heißt es, ja.
Aber Sony ist ja ein gigantischer Konzern. Also jetzt die Headline hier bei, wo hatte ich es gerade noch mal gelesen? Lass mal eben schon.
Ich wollte nur noch mal auf das Thema zurückkommen, was du vorhin angesprochen hast, Damian. Ich denke, dass
Skyfall, genau sowas.
Dass bei den japanischen Konzernen teilweise, dass die Zahlen einfach wieder ein Stück weit besser aussehen, liegt daran, dass massiv, aber ganz massiv restrukturiert wurde, massiv Personal abgebaut wurde, Fabriken verkauft wurden, Firmen verkauft wurden und so weiter und so fort. Da hat man ja extrem viel getan. Ja. Es bleibt da jetzt aber wirklich abzuwarten, ob das nachhaltig sein wird, weil ich sehe da nichts nachkommen. Von denen, ja. Da passiert nichts. Jetzt gibt es diese neue Technologie, 4K, Ultra HD, also vierfache Auflösung von den Fernsehern, das ist jetzt auch nochmal so. Aber ehrlich gesagt, das Fernsehgeschäft ist auch ziemlich durch. Ja, also da passiert auch nicht mehr allzu viel. Aber diese ganzen Innovationen, die wir von früher kennen, aus den Häusern Sony und Konsorten, gibt es nicht mehr. Gibt es einfach nicht mehr. Und ich glaube, selbst im Smartphone-Markt mag sein, dass Sony da jetzt wieder ein paar gute Produkte hat, ist auch nichts, was Sony retten könnte.
Vielleicht muss man das Thema mal etwas philosophischer erst noch anschauen. Mhm. Die eigentliche Krankheit Japans ist doch die Überalterung der Bevölkerung. Mhm. Das Erschreckende ist, dass sie da ja unser Vorbild sind. In 10 Jahren ist bei uns soweit.
Ja.
Und diese Überalterung der Bevölkerung führt zu einer verschlechterten Wirtschaftsleistung, zu weniger jungen Leuten, die innovativ sind, neue Ideen haben, neue Produkte bringen. Schlägt durch auf die Innovationskraft. Und dann kommt bei den Japanern eigentlich dazu, dass sie eine sehr geschlossene Gesellschaft, eine sehr geschlossene Kultur haben. Das heißt, wir müssen eigentlich daraus lernen, dass wir eine offene Gesellschaft und Kultur brauchen, wie es jetzt letztes Jahr erstmal der Fall war, dass wir mehr Zuzug wie Wegzug haben, sodass unsere Gesellschaft sich durch Zuzug verjüngen kann, weil eigene Kinder haben wir nur noch 1,1 pro Frau im Schnitt.
Nicht mehr viel, ja.
Ja, und es ist eigentlich sehr stark ein kulturelles Problem und es hat auch geschiftet, wie man es von der veralteten Gesellschaftsstruktur erwartet. Sie haben jetzt plötzlich mehr Import wie Export. Der ehemalige Exportweltmeister hat letztes Jahr erstmalig mehr importiert wie exportiert. Mhm. Und das kommt natürlich auch durch die ganzen Probleme, Innovationsfähigkeit, durch zurückgehende Zahl junger Menschen. Und jetzt schauen wir hin, wo es läuft. Samsung, Korea. Südkorea hat eine der jüngsten Bevölkerungen der Welt.
Ja.
Jetzt kommt natürlich in Japan auch noch mit dazu, dass China von der als billige Werkbank sehr viel Produktion übernommen hat und jetzt Eigenentwicklungen macht. Das drückt natürlich zusätzlich auf den japanischen Markt. Aber das Erschreckende ist für mich eher zu sehen, wie sich eine Gesellschaft entwickeln kann binnen 20 Jahren. Und die große Sorge muss eigentlich sein, wo wir uns als Deutschland hin entwickeln. Mhm. Das ist aber weit weg vom IT-Markt.
Übrigens Südkorea, aber dann denke ich auch auf dem falschen Weg, niedrigste Geburtenrate weltweit.
Südkorea.
Echt? Ja. Ja? Ja. Oh. Ja. Also bei denen ist...
Das hat ihn noch nicht
mitgekriegt. Die haben keine Zeit mehr für nichts.
Ja. Die müssen arbeiten.
Vor lauter Smartphones produzieren.
Die sind nur am Arbeiten. Ne? Also ich habe sie hier in der Runde schon mal erzählt. Nochmal. Ja, ist ja so. Aha. Also die in Seoul kann keiner wohnen da in diesem ganzen, die haben bis zu 2 Stunden An- und Abfahrt. Man geht erst nach Hause, wenn der Chef geht. Ja, das ist dann schon mal irgendwie 21, 22, 23 Uhr. Das
ist doch mal Arbeitsmoral.
Ja, dann sind sie um 1 Uhr zu Hause, wissen aber, dass sie um 5 aufstehen wollen. Da haben sie ehrlich gesagt auch nicht mehr viel andere Dinge Lust. Ne? Ist so. Erfolgsdruck enorm.
Ja.
Also die, was einhergehend ist ja die Selbstmordrate von Kindern und Jugendlichen in Südkorea extrem hoch. Mhm.
Ist das in Südkorea
auch so? Extrem hoch, und zwar immer dann, wenn Semester zu Ende sind, wenn es Prüfungen gegeben hat, schießen also die Selbstmordraten extrem nach
extrem böses Anzeichen.
Da wird ein ziemlicher Deckel drüber gehalten, das will man alles so nicht wahrhaben, ist auch gesellschaftlich natürlich alles nicht so akzeptiert. Aber die erkaufen sich den Erfolg, den sie im Moment haben, den erkaufen die sich schon auch mit einigen Dingen, die sie irgendwann heimholen wird. Mhm. Also sie tun nicht wirklich etwas für ihre Gesellschaft. Deswegen finde ich das mal einen interessanten Aspekt. Das haben wir noch gar nie so gesehen. Wir denken halt immer nur an die Produkte und warum kommt da nichts und so weiter, warum passiert da nichts? Innovation, dass das gesellschaftlich, sagen wir mal, auch zu begründen ist, weil man es versäumt, mehr offen zu sein, die Jungen zu fördern. Ja, das finde ich schon mal einen echt interessanten Ansatzpunkt. Das kommt in solchen Diskussionen oft auch viel zu kurz. Mhm. Auch in Deutschland. Und jeder glaubt immer, es geht einfach so munter weiter. Ne? Mhm. Oder es wird ins Negative gekippt. Ja, wie Zuzug und so. Ne? Fremde Fachkräfte kann ja wohl überhaupt nicht sein. Wir haben doch selber genug. Bla, bla, bla. Man kennt ja diese ganzen Diskussionen.
Ja, ne? Wir haben genug. Nur leider für die Technik von vor 20 Jahren.
Ja genau. Löten. Genau. Ist irgendwie out zur Zeit. Ich habe es ja noch gelernt. Kinder betet, Christian lötet.
Man kann es halt wieder brauchen, weil die Speicher sind seit neuestem Jahr fest verlötet, also man kann jetzt wieder löten. Die haben jetzt so viele Füße, dass es wirklich schwer geworden ist.
Das ist richtig. Das sehe ich aber so schlecht. Ja, gut.
Ich weiß noch, wo beim C64 die Speicher ausgelötet und gesockelt hat, dass man sie besser austauschen konnte.
Das ist richtig.
Allerdings.
Ja. So, dann kommen wir doch auf ein schönes Thema, nämlich Smartphone- und Tablet-Markt. Schauen wir da nochmal ein bisschen rein. Da ist ja jetzt in den letzten 4 Wochen auch einiges passiert. Und ich denke, wir fangen vielleicht mal mit dem großen Thema an. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass das Thema BlackBerry, beziehungsweise RIM, kann man jetzt nicht mehr sagen. Das Unternehmen hat entschlossen, jetzt nur noch BlackBerry zu heißen. Und sie haben jetzt am 31. Januar, glaube ich, war es, ihre ersten beiden neuen Smartphone-Modelle vorgestellt, Z10 und Q10. Ja, und seitdem rauscht es rauf und runter. Und die einen sagen, wird der Knaller, die anderen sagen, wird nichts. Wie sind denn so die Einschätzungen im Raum hier? Im Raum.
Also die Einschätzung vom Raum gibt es im Moment noch nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Also ich habe es mir auf der Website zwar mal angeschaut, aber ich habe nicht wirklich eine Meinung dazu bis jetzt.
Ja.
Ich glaube aber persönlich nicht ans Comeback. Wobei zum Gerät kann ich noch nichts sagen.
Ja, ich kann zum Gerät auch nichts sagen. Ich kenne es jetzt auch nur von den Spezifikationen her und alles, was es zu bieten hat, und stelle fest, es ist ein Gerät, was nichts besser kann, als andere es auch können. Es ist ein MeToo-Produkt. Es hat keine Besonderheit in irgendeiner Form.
Das ist aber ein hartes
Urteil. BlackBerry versucht zwar immer wieder herauszustellen, dass es so ein paar Punkte gibt, die dieses Gerät besonders auszeichnen. Da wird immer gerne genannt das Thema Sicherheit. Also, dass BlackBerry besonders sicher sein soll. Mir ist so aus der Historie immer nur bekannt, dass die Dinger ständig abgehört werden von den ganzen Servern, wo die Nachrichten drüber laufen. Hat man ja diese Indien-Debatte und sonst irgendwas. Also ob es wirklich so sicher ist, weiß ich nicht. Der Kunde muss auch dafür bezahlen. Er muss ja die Software BlackBerry Server dann auch installieren bei sich. Und da werden ja auch monatliche Kosten fällig, um das Ganze zu betreiben. Ist, denke ich, auch einer der Gründe oder eins der Themen, wo Firmen vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind. Und ich denke auch insgesamt, dass das Thema Sicherheit von Telefonen in Unternehmen da auch, aber da wissen Sie vielleicht ein bisschen mehr, weil man ein bisschen überschätzt wird sozusagen. Also dass man sagt, ja, alles, was man da so reinschleppt in die Firma, das ist ja alles so wahnsinnig unsicher. Ist das wirklich so ein großes Thema bei Unternehmenskunden?
Also wenn Sie jetzt mit unseren Security-Leuten sprechen und die sagen deren Kunden, ja. Die sagen ja. Meine persönliche Meinung ist nein, wenn wir mal 10, 20 Jahre in die Zukunft schauen, dann wird uns das nicht mehr sehr arg berühren, ob heute die Telefone sicher waren oder nicht. Ja, E-Mail-Verkehr kann man durch Verschlüsselungstechniken sicher machen.
Ja.
Ich glaube, da brauche ich kein BlackBerry dazu. Durch Mobile Device Management kann ich mein mobiles Gerät löschen, wenn es geklaut ist oder was auch immer. Ja. Also ich sehe da nicht, dass für BlackBerry da noch allzu viel Luft ist. Wir haben eine Apple mit einer geschickten Cloud-Lösung mit Tablets und allem drum und dran. Wir haben Android, das netterweise nichts kostet. Überwalbung finanziert ist ganz anderes Vermarktungsmodell, wo man nicht dafür zahlen muss wie bei BlackBerry. Und wir haben Windows 8, das hoffentlich bald auf Notebooks, Tablets und Telefonen funktionieren wird und damit eine Durchgängigkeit erreicht. Mhm. Wenn ich mir die vier Modelle anschaue, ist BlackBerry aus meiner Sicht auf Platz 4. Mhm. Und wenn wir dann wieder sagen, the winner takes it all, oder zumindest ein oder zwei, dann sieht es immer schlecht aus für den vierten.
Ja.
Also was mich in dieser ganzen Diskussion mit BlackBerry wirklich überrascht hat, muss ich sagen, war dann doch die Emotionalität, mit der darüber gesprochen und diskutiert worden wurde, auch in den Netzwerken wie Facebook und so. Also ich hatte immer den Eindruck, ja, BlackBerry, das ist so ein Arbeitsgerät, ja, mhm. wie jetzt hier meinetwegen mein PC, der ist jetzt zufälligerweise von Lenovo. Ja, Lenovo, habe ich da eine emotionale Beziehung dazu? Nein, habe ich nicht. Und ich habe jetzt hier festgestellt, oh, da gibt's aber doch eine ganze Menge von Leuten da draußen, die sich, ich sag mal, fast persönlich angegriffen fühlen, wenn jemand schlecht über die neuen Blackberries spricht. So war es ja dann auf Facebook, wurden ja zum Teil sehr amüsante Wortgefechte geführt, die dann irgendwann auch gar nicht mehr so amüsant waren, sondern fast ein bisschen biestig. Das fand ich sehr interessant. Und ich habe gelernt, es gibt eine Apple-Fangemeinde, aber offensichtlich gibt es auch eine BlackBerry-Fangemeinde. Und naja, das war eine Überraschung für mich. Und es wurde ja viel darüber gesprochen und du hast es auch gerade gesagt, Christian, die ganzen technischen Features und so weiter, was können die jetzt eigentlich? Und ich bin nicht sicher, ob gerade die technischen Features sind natürlich wichtig, aber ob sie wirklich die allein kaufentscheidenden Gründe sind bei vielen Kunden da draußen, da will ich doch schon auch ein Fragezeichen hintermachen. Ich glaube, dass viele Kunden in dem Smartphone-Bereich auch anders entscheiden, aufgrund anderer Kriterien. Das ist im Privatkundenbereich sicherlich noch wieder ein bisschen anders als im Business-Bereich. Aber ich denke, technische Features, ja, wichtig, aber nicht alles entscheidend. Und wenn BlackBerry da jetzt, ich sag mal, auch nur eine Waffengleichheit sozusagen hergestellt hat, dann ist es jedenfalls schon mal eine Waffengleichheit. Und dann schauen wir mal, was da draußen passiert. Ich selber würde auch nie wagen, da irgendeine Prognose abzugeben, was mit BlackBerry jetzt passiert. Ich traue mich auch nicht zu sagen, ja, dann entweder schaffen sie es alleine oder sie werden gekauft. Ich meine, BlackBerry hat jetzt einen Börsenwert von, ich glaube, irgendwie 6 Milliarden Euro oder sowas, ein paar mehr Milliarden Dollar.
Ist nicht viel.
Ist nicht viel, ist aber trotzdem immer noch ganz schön viel Geld. Und wenn, es war ja ganz kurz mal davon die Rede, dass Lenovo ein Auge darauf geworfen hat, BlackBerry zu kaufen, ist dann dementiert worden. Aber ich weiß nicht, ob jemand da zuschlagen würde oder ob nicht so eine Allianz, wie Sie es auch gesagt haben, Herr Weimann, mit Windows nicht zukunftsfähiger ist. Also ich würde sagen oder vermuten, da hätte meinetwegen eine Nokia doch deutlich größere Zukunftschancen als eine BlackBerry.
Mhm. Also die Leute bauen eine persönliche Beziehung zu ihrem Smartphone auf, sieht man vor allem bei den iPhone-Leuten.
Ja.
Entsprechend ist auch faszinierend, wirklich zu sehen, dass die BlackBerry-Leute ihr BlackBerry lieben. Mhm. Ja. Wobei ich kann mich erinnern, wir hatten alle vor 10 Jahren die Palms und irgendwie verwenden wir sie heute nicht mehr.
Ja.
Und der neue BlackBerry ist sicherlich kein besonderes Incentive für Neukunden, da drauf zu gehen. Das heißt, sie bremsen ein bisschen den Rückgang. Mhm. Aber ich habe gewisse Incentives, natürlich, wenn ich sage, ich schaffe mit Windows 8 ein Durchgängesystem bis zum Smartphone, dann habe ich Incentive zu sagen, okay, am Rechner läuft es eh schon, Tablet, Zukunft vielleicht auch, und dann nehme ich mal die Telefon noch dazu. Und ich habe natürlich die gewisse Effekte, die die Leute beim Apple lieben, oder auch das Samsung Galaxy. Aber ich sehe nicht, dass BlackBerry Kunden dazu gewinnen kann und damit sind sie eigentlich, jetzt hätte ich fast gesagt, zum Sterben verurteilt.
Ja.
Wenn ihnen das nicht gelingt, ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist ein großer Teil Altkunden sind, die sich jetzt darauf freuen, dass neue Geräte kommen und die werden die auch verwenden. Aber ja,
wer es in der Firma nehmen muss, weil man BlackBerry ja Standard hat, der kriegt jetzt wenigstens mal ein Gerät, das ein bisschen den anderen ähnlich ist.
Richtig, ja. Wo wenigstens mal so ein Facebook-Knopf drauf ist. Ne?
Ich weiß nicht, ob das das große Verkaufsargument ist. Ja.
Glaube ich auch nicht. Ja. Also, ich habe auch eigentlich nur ein Bauchgefühl so ein Stück weit und sowas mir im Kopf vorgeht, aber ich gebe dem auch keine große Chance, ehrlich gesagt. Ich glaube es einfach nicht. Ja, aber versuche da auch so emotionslos wie möglich zu sein.
So schwer es
fällt. Wenn es auch nicht immer ganz einfach ist, ehrlich gesagt, aber das ist ja so ganz typisch in Facebook und auf anderen sozialen Netzen, die Trollerei, die da natürlich auch schnell stattfindet. Ja. Da werden natürlich schnell irgendwelche Trigger angesprochen und man denkt dann, oh nee, das kann ja wohl echt nicht sein. Ja, da werden so diese ganzen typischen Argumente dann auch ausgetauscht. Und am Anfang geht man vielleicht noch drauf ein und versucht es ein bisschen zu entkräften, aber es wird dann oft auch ziemlich absurde Diskussionen, wo sich jemand denkt, kauf dir doch, was du willst, das ist mir eigentlich wurscht.
Ach, sowieso. Ach, sowieso.
Also,
soll doch jeder seine Fassung
gut sein. Aber es stimmt tatsächlich, also man hat wohl zu Smartphones, baut man wohl offensichtlich eine andere emotionale Bindung auf.
Es ist der persönlichste. Es ist
ein persönlicher Begleiter.
Personal Computer. Aber
eben auch weil man sie eben so stark individualisieren kann durch die Apps. Ja, und was mache ich da drauf und wie verwende ich die? Denke, da kommt einfach nochmal eine andere Beziehung da dazu. Ne?
Du sprichst ja sogar mit ihm
sozusagen. Mit Siri, die mich nie versteht. Ne? Was haben Sie eigentlich für Apps auf Ihrem iPhone drauf, Herr Weinmann?
Relativ viel.
Sagen Sie doch mal.
Ich habe es jetzt gerade nicht da, sonst kann ich es nicht zeigen, aber von Social Media bis zu E-Mail natürlich selbstverständlich, Wetterbericht, alles, was man so braucht. Ich lese zwischenzeitlich auch also meine Zeitschriften und Zeitungen auf dem iPad. Mhm. Das heißt auch per App. Mhm. Und habe ganz ehrlich gesagt kaum noch Fernsehkonsum. Also ab und zu zieht man sich mal einen Film rein über iTunes. Ja. Aber eigentlich nicht mehr das, was im normalen Programm kommt. Mhm. Und die Nachrichten nimmt man heute per App oder Internet quasi am Vorbeigehen mit. Und mir ist aufgefallen, wenn man anfängt, mehr mit Twitter zu machen, fängt man plötzlich an, die Nachrichten als Dauerberieselung zu haben. Was allerdings nur am Wochenende funktioniert. Unter der Woche hat man da, glaube ich, wenig Zeit dafür, die Meetings. Ja.
Aber finde ich interessant. Also ich stelle bei mir selbiges fest, dass ich immer mehr auf einen digitalen Workflow umsteige, was Informationen einfach anbelangt. Ich mache fast alles über RSS-Feeds, die ich abonniert habe. Gibt's tolle Apps, wo man das einfach mal so schnell durchscrollen kann, die ich schnell markiere, die dann sofort getwittert werden oder eben bei uns in die Themenliste automatisch eingetragen werden. Das ist alles so schön durchgängig mittlerweile und macht es einem so einfach, dass man da richtig auch zum Konsum, also zum News-Junkie wird. Ne? Also das ist schon irre, was man dann da auch
konsumiert. Ich lese zwischenzeitlich das Handelsblatt nachts um 10 oder 11. Mhm. Und wenn man am nächsten Morgen dann im Flieger so ein Handelsblatt kriegt, denkt man, das ist doch die Zeitung von gestern.
Das ist wirklich. Ja. Absolut. Ja, das stimmt schon. Das ist schon richtig. Was haben wir denn noch drin stehen? Ach ja, da sollten wir, denke ich, auch noch drüber sprechen. Über Surface können wir vielleicht noch ein bisschen sprechen. Es ist ja jetzt unsere Vermutung, wir haben ja damals auch nur ein bisschen so rumspekuliert, jetzt zumindest von einigen Marktforschern, das ist ein gutes Stichwort, Marktforscher, muss ich Sie nachher noch was dazu fragen. iSupply zumindest hat jetzt auch ganz offiziell bescheinigt, dass der Surface-Start alles andere als gut war, extrem schwach, Geschäft läuft überhaupt nicht so richtig gut. Und es ist eigentlich das auch eingetroffen, so wie wir es auch prognostiziert haben.
Haben Sie sich denn groß, hatten Sie von Anfang an große Hoffnungen beim Thema Surface?
Na gut, wenn man die Distribution über Hotel One laufen lässt, dann muss man sich ja nicht wundern, dass das Produkt nicht im Fachhandel landet.
Ja.
Ich habe aber das Verständnis, dass es nie das Ziel war, das Surface groß im Markt als Eigenprodukt von Microsoft zu verkaufen. Mhm. Das haben Sie eigentlich auch immer wieder betont in persönlichen Gesprächen. Das Thema war, glaube ich, eher mit dem Surface den großen Herstellern zu zeigen, dass ein Produkt machbar ist und quasi, wenn die Hersteller jetzt nicht machen, dass man dann wie Apple auch selbst machen kann.
Mhm.
Aber es war, glaube ich, nie das Ziel, das Ding in Riesenstückzahlen zu verkaufen.
Mhm. Also nur die Absicht Microsofts mal den OEM-Partnern zu zeigen, wo der Hammer hängt.
Ja.
So muss es gehen und so muss es funktionieren. Und wenn ihr nicht aus dem Pushen kommt und das Thema mal voranbringt, dann machen wir es.
Ja.
Mhm. Reden wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen
ich bin ja mal gespannt, ob Nokia da sowas bringt.
Ein Tablet?
Ja. Warum ist nicht? Ja angekündigt und ich meine, es gibt ja eine enge Beziehung zwischen Nokia und Microsoft.
Mhm.
Und ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich jetzt Nokia in den nächsten Wochen so ein Gerät auf dem Markt oder vorstellen wird. So.
Ja, warum auch nicht? Also
ja,
ich würde, spricht ja eigentlich nichts dagegen.
Überhaupt
nicht. Gegenteil, ich erwarte das ja eigentlich von denen. Ja,
natürlich, müssen sie.
Oder siehst du dann Nokia eher als verlängerte Werkbank von Microsoft, oder wie meinst du das?
Nein, aber ich glaube, dass man spricht ja viel so von Ökosystem, ne? Also ich glaube, dass das schon so ein Ökosystem ist. Wobei auch der Elop gesagt hat, er würde über Android nachdenken, kann er ja machen. Kann ja über alles Mögliche nachdenken. Solange er dann Windows-Produkte auf den Markt bringt, ist Microsoft das Siegerrecht. Also da ist eine Achse und da denke ich, dass Nokia, die ja, wie alle wissen, von Hardware-Produktion eine Menge verstehen, dass die da ein Produkt bringen, davon gehe ich aus.
Aber das ist vielleicht mal eine ganz interessante Überleitung. Da auch vielleicht nochmal Ihre Einschätzung, Herr Weinmann. Wir haben schon öfter in der Runde drüber gesprochen. Ich habe die These und du hast unlängst auch noch mal über dieses Thema geblockt. Was passiert da draußen zurzeit im Markt mit Microsoft und Intel? Nach meinem Dafürhalten werden auf diese beiden Unternehmen in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr extrem schwere Zeiten auf sie zukommen. Ich glaube, dass die mit Herausforderungen konfrontiert sind, wo sie extreme Probleme haben, die richtig in den Griff zu bekommen. Intel auf der Prozessorenseite, weil sie dieses ganze Thema Smartphones, Tablets total verschlafen haben. Also die haben dort einfach bis heute keine Antwort drauf. Und es ist jetzt Jahr 4 oder 5 im Tabletmarkt mittlerweile. Und noch immer hat dieser Großkonzern, Technologieführer, wie er sich selber nennt, keine Antwort. Und ich war echt erschüttert, als letztens ein Interview veröffentlicht wurde mit den Intel-Obersten und die gesagt haben, es wird noch eine Weile dauern, bis wir Antworten gefunden haben zu diesem Thema. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also die sagen, es liegt noch ein weiter Weg vor uns, um da mitspielen zu können. Ich glaube, kann nur hoffen, dass ihnen da nicht die Luft ausgeht bis dahin. Und das Zweite ist für mich auch das Thema Microsoft. Die ist ebenfalls von der Betriebssystemseite her den Anschluss verpasst hatten. Es wurde ja alles immer nur belächelt von Steve Ballmer, er hat es ja nicht wirklich, wirklich ernst genommen, die Themen. Jetzt nimmt man es wohl ernst, jetzt nimmt er es sogar so ernst, dass er den OEM-Partnern droht und sagt, wenn ihr nicht schnell genug macht, dann mache ich mein eigenes Ding. Was wiederum jetzt dazu führt, dass einige OEM-Partner wohl so stinkig sind, dass sie jetzt sagen, gut, wir machen jetzt auch Chromebooks, ja, also mit Android-Betriebssystemen drauf. Seitens HP wird wieder ganz offen über das Thema WebOS nachgedacht und. Also da ist doch schon ziemlich Druck im Kessel, oder?
Also natürlich sehr viel Aufregung im Markt momentan, wenn Märkte sich ändern, versuchen sich alle zu positionieren mit Chance und Risiko.
Mhm.
Und natürlich gibt es auch noch neue Spielerwerbe. Wenn Sie sich die Märkte anschauen, den Kapitalmarkt, dann ist Intel sehr niedrig bewertet. Gehört jetzt zu den Top 5 Dividendenwerten in den USA.
Mhm.
Und Tech-Werte waren früher nie Dividendenwerte. Das hängt einfach an der relativ niedrigen Bewertung.
Mhm.
Wenn Sie aber sich überlegen, was in 100 Jahren noch gebraucht werden wird, dann werden das Dinge sein wie Coca-Cola, Disney und Intel. Also ich glaube, dass die Märkte da ein bisschen schief liegen.
Mhm.
Die Chips waren in 100 Jahren halt, falls uns Menschen dann überhaupt noch gibt, ja, also uns wahrscheinlich nicht mehr, aber die Menschheit an sich, ja.
Ja.
Dann werden die Chips so klein sein, dass man es nicht mehr richtig sieht, aber die werden weiterhin überall da sein. Und wer heute den größten Marktanteil hat, hat die beste Chance, auch dann noch zu bestehen. Ja.
Mhm.
Also ich würde da nicht sagen, dass uns die aus dem Markt fallen. Sicherlich haben sie bei den Tablets was verpasst, aber man hat ja teilweise auch schon gesehen, dass es dann über Zukäufe wieder aufgeholt wird. Ja. Ansonsten müssen sie jetzt halt reinhängen, was die Entwicklung betrifft. Also um Intel ist man nicht sehr bange, zumal die ja die High-End-Chips liefern. Wir haben ja immer mehr Rechenleistung in Rechenzentren, die wir brauchen. Und von daher, also wie gesagt, wird es in Zukunft auch noch geben. Mhm. Das andere Thema ist Microsoft, Betriebssystem. Es schauen immer alle die Clients an, sehr consumergetrieben. Wenn ich das Backend anschaue, die Server, geht ohne Microsoft gar nichts. Mhm. Das heißt, das Betriebssystem wird nicht verschwinden. Sogar wenn alle Android nehmen, werden die Server immer noch Microsoft sein. Die Office-Anwendung sowieso. Also Excel, Word und Co. sind dermaßen Standard, dass sie nicht verschwinden werden. Also ich glaube, dass da ein bisschen mehr Aufregung auch da ist. Und jetzt kommt der Umkehrschluss. Wenn ich die Server im Griff habe und die wesentliche Anwendung, mhm. dann kann ich auch ganz schön Druck bei den Clients machen, notfalls als Hersteller. Ja, es muss nur Microsoft mal das Office nicht richtig gut auf iOS laufen lassen. Und schon gehen die Leute vielleicht wieder auf Windows 8. Ich glaube nicht, dass sie das aggressiv und absichtlich machen werden. Also sie waren es eher so ein bisschen... Latent versteckt man, dass die Wettbewerbsbehörden eher auf Apple schauen im Moment und nicht auf Microsoft. Ja. Aber ich glaube, Microsoft und Intel werden uns auch in 20 Jahren und 50 Jahren noch erhalten bleiben.
Mhm. Okay, war ja mal interessant. War ja mal ein interessanter Ansatz. So habe ich es noch nie gesehen. Ja. Wo sind wir denn stehen geblieben? Wir sind
mit dem
Thema Smartphones sind wir eigentlich durch mit den Themen. Ne? Sollen wir ein bisschen aufs System ausbranchen?
Lass mich ganz kurz eins anmerken, was ich beachtlich fand. Die ersten Marktforscher gehen dazu über, die Tablets in die PC-Zahlen reinzurechnen.
Ja.
Was ja bis jetzt nicht gemacht worden ist.
Ja. Eigentlich müsste man es machen.
Und eigentlich muss man es machen. Eigentlich ist die Trennung eine künstliche.
Ja.
Und jetzt wird es gemacht und man stellt plötzlich fest, mit den reingerechneten Tablets verschieben sich die Gewichte ja ganz erheblich und bisher war einem das gar nicht so bewusst.
Übrigens ist das eine der Katastrophen im Apple-Markt. Wenn Sie an Service denken, das iPad können Sie keinen Service mehr leisten, darf man nicht mehr aufschreiben.
Ja. Ja.
Add-ons ist auch ein bisschen schwierig, vielleicht außer einem Kabel und der Tasche, aber da haben wir vorhin über Amazon gesprochen, dass das Kabel nichts mehr kostet. Festplatte lässt sich schlecht einbauen und speichern.
Ja.
Und damit ist es für einen Fachhandel natürlich ein sehr schwieriges Produkt. Und wenn man jetzt die neuen MacBook Air und was so alles kommt anschaut, gibt es eigentlich gar kein Gerät mehr, das man aufschreiben kann am Schluss.
Ja.
Das heißt, eigentlich ist es andersrum, aus Sicht des Fachhandels, werden aus den Tablets plötzlich alle Geräte. Ich kann nirgends mehr was dazu kaufen. Ja. Ich kann nichts mehr dazu verkaufen, ich kann nichts einbauen. Ich kann keinen richtigen Service mehr machen und damit wird es ein Produkt, das nicht mehr so spannend ist, wie es vor Jahren war.
Was ich sehr interessant fand, übrigens genau in dem Kontext, ist, dass HP mit den Tablets erstmals ein Servicekonzept hat für einen Fachhandel. Das heißt, man kann die aufschrauben. Es gibt so eine Art Station, da kann man die reinstellen, aufschrauben und tatsächlich Service selber machen. Gab es ja früher bei HP gar nicht. Mhm. War überhaupt nicht vorgesehen.
Ist, glaube ich, nett, aber glaube ich, wird die Sache auch nicht retten auf Dauer. Ne? Naja.
Muss man schon sehen. Also ich fand's vom Konzept interessant und ich finde es des Weiteren interessant, um gerade beim Punkt zu bleiben. Den einen Punkt hast du angesprochen, es wird wieder WebOS gezeigt, wenn auch irgendwie subversiv im Hintergrund von irgendwelchen Video-Interviews mit dem PPS-Chef, Todd
Bradley, ja.
Und sehr interessant fand ich die Ankündigung von HP, oder was heißt die Ankündigung? Das vollständige Datenblatt eines Chromebooks, was bei HP plötzlich zirkuliert, wo Microsoft mit keiner einzigen Silbe erwähnt wird. Also von der Entwicklung finde ich das sehr interessant, was sich da tut. Das heißt, der engste Verbündete von Microsoft wendet sich plötzlich so ein bisschen ab.
Zumindest auf der Client-Seite.
Auf der Client-Seite. Fand ich absolut erstaunlich.
Ja, finde ich schon auch erstaunlich. Herr Weinmann, Sie haben im vergangenen Jahr, glaube ich, sich an einem Unternehmen beteiligt, die sich spezialisiert haben auf das Thema Apps.
Die Glanzkinder
in Köln. Die Glanzkinder in Köln. In Köln. Ja. Da sind Sie, glaube ich, mit 51%, wenn ich richtig informiert bin, beteiligt. Ne?
Ja, 49.
49? Ja. Und können Sie uns mal kurz sagen, warum das Thema Apps für Sie so interessant ist als Systemhaus?
Ja, da muss man vielleicht eine kleine Geschichte dazu erzählen. Also ich glaube, Pascal Cagny lag mir 3 Jahre lang bei jedem Termin in den Ohren, dass wir was mit Apps machen müssen. Mhm. Dann haben wir die Glanzkinder gekauft und in der gleichen Woche ist Pascal dann zurückgetreten. Also wir konnten es mit ihm nicht mehr diskutieren. Aus diesem Grund, sagen wir, Apple-Umfeld, hatten wir natürlich ein bisschen mehr Fokus auf die Thematik App, wie es vielleicht andere, ich meine, man konnte ja nicht wissen, dass Windows auch plötzlich mit App kommt,
ja.
Wie es quasi andere im Marktumfeld hatten. Wir haben lange überlebt, was tun, selbst programmieren, das und jenes, haben gepartnert, zuletzt mit Glanzkinder, und die Partnerschaft hat einfach so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, wir müssen in den Markt rein, weil wir müssen uns gedanklich mittelfristig verabschieden davon, dass der Client ein Ergebnisbringer sein kann. Mhm. Der Client wird immer billiger, die Masche wird immer mehr durch das Internet eingeebnet, Add-ons sei es nicht möglich, Service sowieso auch nicht mehr so richtig möglich, Ausfallraten ohnehin geringer wie früher, damit auch nicht mehr so viel Servicebedarf.
Ja.
Also müssen wir Richtung Content kommen, beziehungsweise Software. Mhm. Und damit, also mit den Glanzkindern verfügt man einfach über eine eigene Lösung, den PDF-Activator. Demnächst auch den Sales Activator, sodass wir in mittelständischen Kundensituationen einfach hier eine Lösung anbieten können, wo dann die iPads, was auch immer, für den Bedarf mitverkauft werden, aber wo die Lösung im Vordergrund steht.
Mhm. Und die sind spezialisiert jetzt auf Apple-Apps sozusagen, also für die
iOS-Umgebung. Ja, also Apps für alle Geräte, aber wenn man es anschaut, ist heute 90% des Umsatzes iOS, weil die kaufkräftige Kundschaft in dem Bereich unterwegs ist.
Die entwickeln jetzt spezielle Lösungen, wo man sagt, die kann man mittelständische Unternehmen dann auch verkaufen. Wird denn von der Kundenseite her, gibt es denn da auch Anforderungen, dass man sagt, könnt ihr bestimmte Apps programmieren? Wir brauchen ganz spezielle Sachen für unser Business, um Tablets besser als Endgerät nutzen zu können.
Ja, nehmen wir mal den PDF-Activator. Das war ja auch der Grund, warum wir uns das Unternehmen sehr genau angeschaut haben. Mhm. Wurde letztes Jahr ja auch zur App des Jahres gewählt. Mhm. Und der PDF-Activator ermöglicht Ihnen einfach quasi als Mittelständler über eine Datenbank jedermann PDFs in eine App stellen zu können. Das ist aufgebaut wie der Zeitschriftenstand von Apple. Mhm. Das heißt, Sie haben da in Ordnern oder einfach so beliebig viele PDFs mit drin. Ja. PDFs sind letztendlich Datenblätter. Mhm. Damit können Sie sagen, Sie versorgen jetzt Ihren Außendienst mit aktuellen Datenblättern. Der hat dann nur noch ein iPad und der Vorteil ist aktuell. Also auch der Außendienstler, der 3 Monate nicht mehr in der Firma war und nicht das Neueste mitgenommen hat, hat die neueste Produktbeschreibung in dem Moment, wo er draufklickt. Mhm. Damit haben sie eine einheitliche Versorgung, qualitativ auch, quasi mit dem Informationsmaterial. Und das können sie jetzt doppelt verwenden. Viele verwenden es nur intern, also für den eigenen Außendienst. Viele öffnen es für die Kunden, können sie genauso machen. Also können sie ihr Unternehmens-App programmieren lassen und jeder kann dann draufgehen und quasi die PDFs sich anschauen. Mhm. Und das ist natürlich ein wesentlich effizienterer Weg wie früher Datenblätter. Sie brauchen das Ding nicht mehr drucken, nicht mehr verteilen. Jeder hat es jederzeit im Zugriff und Sie können auch jederzeit jeden spannen, wenn Sie wollen. Mhm. Und damit haben Sie natürlich einen viel besseren Distributionsweg.
Mhm. Interessant.
Ja. Und das nächste Thema, was wir gerade am Entwickeln sind, der erste Musterkunde ist schon drauf, ist letztendlich ein Katalog, den Sie nur als PDF hinterlegen müssen. Der kann beispielsweise 100 Seiten haben. Mhm. Und mit nicht zu großem Aufwand bringen Sie den komplett in einen Webshop. Das ist also 2 Tage Arbeit circa, der auch wieder ausintern vom Kunde gemacht werden kann. Und dann können Sie auf jedes einzelne Bild klicken mit dem Finger. Und dann haben Sie das Produkt quasi im Warenkorb. Dann können Sie noch sagen 3 Stück, 4 Stück und am Schluss bestellen drücken. Und das wird dazu führen, dass quasi jeder Versandhändler, ob groß oder klein, weil Sie brauchen da nicht mehr hunderttausende Kunden, um einen Katalog zu drucken, quasi, dass jeder Versandhändler und wir können es wieder für den Außendienst nutzen oder quasi direkt für die Kunden ganz simpel quasi seine Produkte über einen zusätzlichen Webshop verkaufen kann. Mhm, ja. Und Ziel für uns natürlich, an unsere breit angelegte Kundschaft ranzutreten. Wenn Sie heute anrufen und sagen, bei uns gibt es neue Notebooks, sagt jeder, tolle Meldung, interessiert mich nicht. Wenn Sie sagen, wir machen was mit Security,
ach was, also,
war auch schon mal jemand da. Ja. Aber wenn Sie sagen, wir haben interessante Unternehmens-Apps, diese Forwardsbrandingen, sagt jeder, ach, App wollte ich schon lange mal. Mhm. Und damit kriegen Sie gute Termine, ist auf jeden Fall gut für den Vertrieb. Mhm. Und dazu kommt, Türöffner, dass wir dann, genau, Türöffner, wir verkaufen die Lösung, kostet ja ein paar Euro, kann man ein bisschen Geld mitverdienen.
Ja.
Ein paar iPads laufen auch mit. Mhm. Apple ist auch glücklich bei der Gelegenheit. Mhm. Und der Kunde hat eine Lösung und wird dadurch auf uns aufmerksam und kauft hoffentlich alles andere auch bei uns. Mhm.
sehr gut. Interessant. Sie haben, wie wir mal miteinander telefoniert haben, Herr Weinmann, haben wir uns mal über das Thema Marktforschung unterhalten. Das ist mir irgendwie aus Haft geblieben. Ich weiß noch, dass ich da fast vom Stuhl gekippt bin, als Sie mir die Geschichte erzählt haben, wie man es als Marktforscher anstellen muss, um erfolgreich zu sein. Erinnern Sie sich noch dran?
Nicht mehr ganz genau.
Also haben Sie gesagt, ich fange mal an, Sie müssen die Geschichte da zu Ende bringen. Und zwar haben Sie gesagt, ja, Marktforschung, da erfolgreich zu sein, ist eigentlich ganz einfach. Man macht eine Aussage, die dann eintrifft oder auch nicht. Und dann nimmt man diejenige Zielgruppe her, wo man gesagt hat,
erinnern Sie sich? Jetzt, das war, Sie meinen jetzt das Schneeballsystem.
Das ist noch krasser. Genau.
Ja. Sie nehmen 1 Million Leute
und
schreiben denen eine E-Mail, der Hälfte, diese Woche, diesen Monat geht die Börse hoch und der anderen Hälfte, diesen Monat geht die Börse runter.
Ja.
Der Hälfte, bei der sie recht hat, machen sie das gleiche wieder. Und nach 10 Monaten haben sie 20.000 Leute, wo sie 10-mal recht hatten. Und denen schreiben sie dann eine E-Mail und sagen, also ich hatte jetzt 10-mal recht, Sie sehen, ich kann's, aber ich kann keine weiteren Tipps rausgeben, würde aber ihr Geld verwalten. Ja, davon gibt ihnen dann jeder eine schöne Summe Geldes, weil sie ja so zuverlässig sind in der Prognose und das Geld sieht er dann nie wieder, weil sie sind dann weg auf den Bahamas. Klasse. Das ist reine Statistik, was dahinter steckt natürlich. Ja. Und das ist ein bisschen wie das Schema, weil wir da schon dabei sind, da habe ich was Neues in der Richtung. Das ist wie wenn sie zum Heilpraktiker gehen, jetzt beleidigen natürlich wahrscheinlich wieder alle, die an ihre Heilpraktiker glauben.
Klar.
Der behandelt sie dann und sagt, es wird jetzt erst ein bisschen schlimmer, bevor es besser wird. Der hat immer recht. Ja. Wird es besser, auch wenn es sofort besser wird, sagen sie, ja, geholfen. Wird es schlimmer, sagen sie, ja, er hat ja gesagt, es wird erst schlimmer. Und falls es dann einfach von allein besser wird, hat er auch noch recht gehabt.
Da muss es nur anpassen, sehr gut. Ah, super. So, dann lass uns doch mal ein bisschen in die Systemhausbranche noch reinschauen. Ich meine, heute haben wir wirklich mal die Gelegenheit, den Herrn Weinmann auch da zu haben. Fangen wir mal mit den Zahlen der Cancom an. Rekordquartal wieder abgeliefert, geht steil voran und Aussichten sind auch sehr, sehr gut. Gab auch Rekordquartal bei Bechtle, die haben ebenfalls sehr gute Zahlen gemeldet. Können wir davon ableiten, dass es der Systemhausbranche insgesamt sehr, sehr gut geht oder wie muss man sich das so vorstellen?
Muss man erstmal die Zahlen genau anschauen. Also Bechtle hat Rekordquartal wie Rekordjahr.
Mhm. Richtig, ja.
Was ein kleiner Unterschied ist, was uns trotzdem im Q4 geärgert hat.
Ja. Wobei sie es ja, die Bechtle, vorwiegend darauf hin zurückführt, dass sie so viel, extrem viel Personal eingestellt haben. Ich glaube, es sind ja von über 600 Mitarbeitern, glaube ich, die Rede, die sie im letzten Geschäftsjahr auch eingestellt haben. Ne?
Ja, falls uns das dieses Jahr passiert, dass wir schlechter sind, fällt uns auch Ausrede. Ja, ganz grundsätzlich muss man aber sagen, es werden ja immer die, also wir als die zwei Großen quasi, wo die Zahlen öffentlich sind, gesehen und verglichen. Und das ist auch das Thema, wenn Bechtle Zahlen veröffentlicht oder wir, ist da jeweils andere unter Druck, innerhalb Stunden die eigenen Zahlen rauszugeben, weil sonst zu viel spekuliert wird. Ja. Von daher ist der Markt da ja durch den Kapitalmarkt an der Stelle sehr transparent. Ich denke, das Thema, das läuft, ist nach wie vor, dass die IT komplexer wird. Eben weil sie am Client auch nichts mehr verdienen können, geht alles Richtung Rechenzentrum. Mhm. Es geht auch die Intelligenz ins Rechenzentrum. Und durch die steigende Komplexität gewinnen die größeren Anbieter, weil sie heute als Mittelständler ungern sich eine virtualisierte Umgebung von jemandem bauen lassen, der einen Citrix-Spezialist hat. Weil wenn der gegen Baum fährt, haben sie ein Problem. Also wenn sie tendenziell sich nach einem größeren Anbieter umschauen, der mehrere Spezialisten hat, der vielleicht auch schon ein bisschen mehr Erfahrung in anderen Projekten hat, mhm. Und das führt natürlich dazu, dass ein gewisser Dealflow von kleineren zu größeren Systemhäusern da ist. Das lässt die größeren überproportional wachsen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Wachstum? Wenn Sie schauen, wie wenig die Großen wachsen, wenn überhaupt. Ja. Und ich würde trotzdem behaupten, wir haben Kundenzugewinne, also wir wachsen in der Anzahl Kunden.
Ja.
Dann sieht man auch, dass im letzten Jahr eigentlich die Umsätze, also die Handelsumsätze zurückgegangen sind. Wie kann man in der Situation trotzdem die Gewinne steigern? Das ist ganz einfach die Verschiebung Richtung Dienstleistung. Mhm. Ist aber beim Kunde ganz angenehm, wenn er ein Projekt kauft, also letztendlich ein Rechenzentrum kostet halt plötzlich die Hälfte. Dafür ist es komplizierter. Mhm. Sie müssen mehr Dienstleistung erbringen. Dann kostet es halt für den Kunde nicht die Hälfte, sondern nur 40% weniger. Mhm. Aber das, was Sie dann an mehr Dienstleistung reinverkaufen, ist natürlich die ist viel rentablere wie die Handelsware. Und deswegen waren wir in der Lage, trotz quasi pro Kunde rückläufigen oder leicht rückläufigen Umsätzen, wenn man das genauer anschaut, trotzdem den Gewinn zu steigern, weil wir pro Kunde mehr verdienen konnten, weil wir einfach mehr höherwertige Dienstleistung verkauft haben.
Verstehe, ja.
Und den Trend haben wir natürlich in der Systemhausbranche insgesamt. Das lässt die Großen wachsen. Und es lässt verrückterweise die Großen Geld verdienen, wohingegen die Kleinen sich schwerer tun, weil sie natürlich ihre großen Kunden wieder an die Großen verlieren. Und an den kleinen Kunden, die weniger komplex sind, können sie mit den Produkten, an denen sie weniger Marge haben, weil sie halt nur klein sind, immer weniger verdienen. Also insgesamt sehen wir eigentlich, wenn wir die Systemhausbranche 11 zu 12 vergleichen, wir sprechen ja mit vielen anderen quasi zwangsweise kleineren, weil mit den größeren kann ich nur sprechen, wenn ich mit Bechtle oder Computercenter spreche, dann sehen wir schon, dass sie das Geschäft tendenziell von 11 nach 12 verschlechtert hat. Also man kann sich natürlich auch nicht komplett den Entwicklungen bei HP, Dell, Fujitsu, wo auch immer entziehen. Der Markt in Summe kann sich nicht entziehen.
Ich bin gerade gestolpert über Ihre Formulierung von 11 nach 12 verschlechtert. Was habt ihr das verstanden? Ich verstehe das nicht.
Also von 2011 nach 2012.
Jetzt jetzt habe ich verstanden.
Ja, also da haben wir etliche gesehen, die in der Zeit auch geschrumpft sind.
Ah, okay.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es neben den großen etablierten Systemhäusern, die so nach meinem Dafürhalten immer professioneller werden in ihrem ganzen Auftritt, in ihrem ganzen, was das Management anbelangt, was die Prozesse anbelangt und ein sehr hoher Professionalisierungsgrad ist gegenüber 5, 6, 7, 8 Jahren, hat sich viel getan in meinen Augen. Und ich sehe auch kleinere Systemhäuser, jüngere Systemhäuser an den Markt kommen. Und die finde ich ganz interessant, weil die oft nicht diesen Ballast mitbringen, die großen alten, tradierten Systemhäuser sozusagen haben, sondern die frisch und munter ans Werk gehen und sagen, wir lassen mal dieses ganze Hardware und alles, was da noch ist, lassen wir jetzt mal so hinter uns. Wir gehen mal mit ganz neuen Ideen an den Markt heran. Sehen Sie da auch so eine Entwicklung stattfinden, dass es so junge Häuser gibt, die da sagen, wir machen jetzt einfach mal was?
Ich kann mich ja immer in jede Lage reinfühlen, was das betrifft, weil vor 21 Jahren haben wir selbst zu zweit angefangen.
Selbst so angefangen, ja.
Man ist da schon relativ jung und naiv und macht viele Dinge, wo man sich gar nicht bewusst ist. Wir hatten im ersten Jahr damals mal einen Ausfall über 40.000 D-Mark, der hat uns sehr geschmerzt. Das war ja unser persönliches Geld als Studenten, weil uns bis dahin gar nicht so bewusst war, dass man auch schauen muss, ob am Schluss der Kunde quasi Kreditwürdigkeit hat oder nicht. Das war ja normal, das war eigentlich, was man kriegt, bezahlen muss. Ja. Dass man einer ordentlich nicht bezahlt, das muss man schmerzhaft lernen. Von daher ist natürlich ein Unterschied zwischen kleinen und großen Systemhaus, was Prozesse, Qualitäten und so Themen betrifft. Aber bei den kleinen ist natürlich auch mehr Dynamik drin. Man muss sich sehr genau anschauen, was da passiert, was die tun. Der Markt ist aber wesentlich reifer geworden wie vor 20 Jahren. Aus meiner Sicht können sie heute so Strukturen, wie wir in diesen 20 Jahren geschaffen haben, nicht mehr hochziehen von null weg. Außer sie entdecken einen ganz neuen Markt für sich, der sich im Moment neu auftut. Aber ich sehe keine neuen Märkte, sonst würden wir auch versuchen, die zu besetzen. Mhm. Und wenn ein neuer Markt sich auftut und etwas größer wird, kommen sofort die Großen und besetzen ihn. Deswegen ist es auch schwierig, einen neu aufkommenden Markt zu verteidigen gegenüber den Größeren. Weil wir müssen ja alle schauen, dass wir weiterhin innovativ bleiben und Marktentwicklung mitnehmen.
Ja.
Und die Märkte sind so reif, dass sie inzwischenzeitlich so hohe Anforderungen haben. Nehmen wir mal das Thema Cisco-Gold-Partnerschaft, die sie brauchen, wenn sie in gewissem Umfeld mitspielen wollen. Da müssen sie eher 1 Million wie eine halbe investieren, um das zu kriegen und entsprechende Umsätze nachweisen können. Das kann ein Kleiner nicht schaffen. Ja. Und wie gesagt, diese neuen Märkte, da sind wir wieder bei der mangelnden Innovation, die wir vorhin besprochen haben, sehen wir leider nicht, weil hätten wir die, würde der Gesamtmarkt wachsen und nicht schrumpfen.
Da müsste noch mehr getan werden, um dieses Klima einfach zu fördern.
Ja, wir bräuchten eigentlich halt neue Produkte, neue Ideen, ja, wie die ganze Internetbranche. Und das sehe ich jetzt momentan quasi in der Hardware- und Softwarebranche nicht in dem Maße. Software ja, aber natürlich eher spezialisierte Themen.
Cancom war ja einer der ersten, oder Sie haben sehr früh auch das Thema Cloud für sich besetzt. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so sind Sie damit also mit Vehemenz nach vorne gegangen. Sie hatten jetzt vor kurzem, vor 2 Wochen oder so, bei der Eröffnung hier Ihrer neuen Zentrale hier in München, sind Sie auch nochmal auf das Thema eingegangen. Können Sie das nochmal ein bisschen erläutern, Herr Weinmann, was genau Sie dort am Markt anbieten, den Kunden anbieten und womit Sie da Ihr Geld verdienen?
Ja, da muss ich ein bisschen weiter zurück wie 2 Jahre.
Dann hole ich mir eine Rosinenschnecke und
das. Ja, das ist eine längere Geschichte, genau.
Okay.
Mein Kollege Rudi Hotter, über den witzeln ja so die enger, die Marktteilnehmer, die es ein bisschen genauer kennen, sagen, der Cloud-Architekt. Mhm. Er hat als erster angefangen, Unternehmen zu sagen, wir sind der Cloud-Architekt. Rudi ist es eigentlich wirklich. Es gab damals im Jahr 2000, eigentlich schon seit 98, die Firma Einsteinnet in München. Mhm. Wo ein paar Amerikaner ein paar 100 Millionen Euro verbrannt haben mit dem Thema IT aus der Steckdose. Mhm. Und damals ist die Software entwickelt worden, die wir bis heute verwenden, die Application Hosting Plattform, multimandantenfähig, multilingual, sehr komplex im quasi Aufbau der Lösung, aber sehr einfach für einen Anwender. Mhm. Mit Rollback-Funktionen, allem drum und dran, könnten wir jetzt eine Stunde drüber erzählen, aber das war jetzt nicht Hintergrund Ihrer Frage, nehme ich an. Ich wollte damit nur sagen, das Ding ist 12 Jahre alt, okay. Hat damals sehr viel Geld gekostet. Das ging ja durch die Wirrungen des neuen Marktes. Wir haben das Unternehmen verhältnismäßig günstig 2005 gekauft und das ist eigentlich der Grundstock dessen, was Sie hier in München heute sehen können. Ja.
Herr Hotter war ja damals bei Einsteinnet
engagiert. Ja, genau. Ja, er war CEO und dann CEO.
Ah, ja.
Ja. Und er hat dann über, da ist er damals das Ganze untergegangen, er hat diese Kann-Mannschaft gerettet über die ECS in Hamburg damals, die ja dann auch in Schwierigkeiten kam und da haben wir das Ganze 2005 rausgekauft, so kam Rudi Hotter dann auch zu uns. Das Thema hat man seitdem gepflegt. Es hieß dann halt erstmal Application Hosting Plattform bei speziellen Kunden, war eine bessere Rechenzentrumstechnik. Es war dann ein Jahr lang dann auch Green IT, weil wir haben damit Rechenzentrum bauen können, wo sie über die Einsparung des Stromes die ganze Leasingrate des Rechenzentrums haben finanzieren können. Sie und dann kam der Begriff Cloud auf. Ja, dann kam der Begriff Cloud auf. Das heißt, das ist, das können Sie auch sagen, alter Wein in neuen Schläuchen. Es ist ein paar Mal umlackiert worden von der Begrifflichkeit. Was man einfach tun musste, war, heute spricht jeder von Cloud und das ist einfach ein kurzer Begriff, prägnant, passt ja auch dazu. Aber eigentlich ist es nichts richtig Neues. Es ist einfach ein Rechenzentrum, hocheffizient aufgebaut, sodass der Kunde einen schnellen Return on Investment hat. Und einfach deutlich Betriebskosten sparen kann. Mhm. Aber deswegen ich habe jetzt so weit ausgeholt, wegen Ihrer Frage mit den 2 Jahren, ist nichts, das man vor 2 Jahren mal schnell irgendwie entwickelt hat, sondern es hat eine richtige Historie. Mhm. Und das ist auch der Wert dieser Lösung. Es ist über mehr als ein Jahrzehnt bei Kunden erprobt.
Mhm. Mhm. Ja, prima.
Und Sie erzielen damit jetzt, glaube ich, einen recht ansehnlichen Anteil Ihres Geschäftsvolumens sogar, ne?
Ja, also wir machen im Cloud-Umfeld, aber das ist ganz eng gerechnet, 10 Millionen Euro Umsatz. Mhm. Das ist quasi reine Software- und Dienstleistung.
Okay.
Mit 2,5 Millionen EBIT und planen dieses Jahr 4,5 zu machen. Mhm. Das ist also für uns natürlich der Wachstumsbereich Nummer 1. Und natürlich ein Thema, wo Sie sich bei jedem Kunde vorstellen dürfen und erklären dürfen, was Sie haben. Und wenn er am Schluss dann normale Notebooks mit normalen Services kauft, ist auch in Ordnung. Okay.
Erzählen Sie noch ein bisschen was hier zu diesem wunderschönen Gebäude,
ja, in dem wir jetzt wollte ich auch gerade
wollte
sagen,
ja. Das auch nochmal ja. erzählen. Was ist der Hintergrund? Die Firma kommt aus Jettingen-Scheppach, das ist von hier aus gesehen ein Stückchen noch hinter Augsburg, glaube ich, 60 Kilometer von hier aus oder sowas.
Ja, 80, ja.
Jetzt haben Sie hier dieses schöne Gebäude bezogen. Was ist der Hintergrund? Welche Erfahrungen haben Sie bisher damit gemacht?
Auch wieder eine sehr lange Geschichte. Wir haben das Unternehmen ja 92 in Augsburg gegründet, sind dann, als wir angefangen haben, deutschlandweit zu arbeiten, aufs Land raus, weil wir dort günstigere Flächen, Mitarbeiter und so weiter gefunden haben. Waren dann ja lange Jahre, also über die neuen Marktphase weg, 99 sind wir an die Börse gegangen, ein Handelshaus, und um dann 2003/2004 umzustellen auf Dienstleistung. Mhm. Wenn Sie heute unsere Grossmarge anschauen, ist mehr als 3/4 aus Dienstleistung. Das heißt, wir haben uns eigentlich im Kern gewandelt zum Dienstleister. Die Marge war 33 Millionen noch 2005. Sie geht dieses Jahr eher Richtung 180. Das heißt, es ist eigentlich eine Versechsfachung des Unternehmensvolumens, ja, wovon ein Sechstel, ist auch ein bisschen gewachsen, aber also Pi mal Daumen 20% aus dem Handelsgeschäft kommen und der Rest aus dem Dienstleistungsgeschäft. In Jettingen-Scheppach waren wir jetzt fast 15 Jahre. Das steht bei uns für Handel. Und wenn sie in die alte Zentrale kommen, sehen sie dann natürlich Rolltore und LKW und Logistik, das da nach wie vor ist und auch bleiben wird. Sie sehen aber nicht das Thema Dienstleistung. Mhm. Das ist das Gleiche, was ich eingangs mit dem Thema Hardware und Notebooks und so ist. Mhm. Die Frage, wollen wir bei Kunden als Notebook-Händler erscheinen oder wollen wir derjenige sein, der Lösungen platzieren kann? Und wir haben mit diesem Wandel zum Dienstleister die Notwendigkeit gesehen, uns neu zu positionieren. Dazu kommt, dass wir seit ein paar Jahren in München mehr Mitarbeiter als in Jettingen haben. Mhm. Sind hier am Standort rund 400. Mhm. Und damit war eigentlich dann irgendwann die logische Konsequenz angestanden, dass man sagt, man geht mit der Konzernzentrale auch nach München. Weil wenn ich als Vorstand nicht da sitze, wo die wichtigsten Leute sitzen, bin ich irgendwann abgekoppelt von der Entwicklung. Oder andersrum, wenn ich da sitze und mit denen das Geschäft treibe, kann ich das Geschäft schneller voranbringen. Mhm. So haben wir im Zuge quasi dessen, dass wir uns ja als Cloud-Software-Anbieter sogar und Dienstleister uns zügig weiterentwickeln wollen, gesagt, gehen wir nach München und haben in den sauren Apfel gebissen der höheren Gewerbesteuer und der deutlich teureren Mieten, teilweise auch Mitarbeiterkosten, mit dem Vorteil allerdings hier zügig schnell die Mitarbeiter zu kriegen, die wir brauchen.
War das so, ja?
Ja, also wir sehen hier deutliche Effekte, wenn sie Spezialisten suchen, die kriegen sie in München natürlich besser wie am flachen Land. Es ist natürlich auch die Gehaltsstruktur deutlich höher hier.
Wie schwierig war die Suche der Immobilie hier in München?
Wir haben 2 Jahre dazu gebraucht.
2 Jahre?
Aber deswegen, weil wir einmal quasi abschlussreif waren und dann doch noch was geändert haben. Mhm. Unser alter Vermieter hat uns so ein gutes Angebot gemacht, dass wir gesagt haben, da müssen wir bleiben. Er wollte dann alles umbauen, hat aber dann, als wir geblieben sind, irgendwie doch festgestellt, dass es nicht in der, obwohl es schriftlich niedergelegt war auf einem 2-seitigen kurzen Memorandum und das auch unterschrieben war. Aber es, die kurzen Vereinbarungen sind natürlich immer schwierig, weil es gibt dann immer 1000 Ausreden, was man doch anders verstanden hat. Und ja, nach ein paar Monaten Diskussion haben wir gesagt, hat so keinen Wert. Wir wollen in ein quasi auch herzeigbares Gebäude sind dann erneut auf die Suche gegangen. Deswegen 2 Jahre, weil sie brauchen dann 3 Monate, bis sie was haben und 5 Monate, bis Einbauten drin sind, weil die Gebäude ja quasi als Skelette heute gebaut waren.
Richtig, ja.
Und von daher haben sie einfach eine gewisse Zeit, bis das Ganze ins Laufen kommt.
Also jetzt wunderbare Lage hier an der Donnersberger Brücke. Wir haben es vorhin schon gesagt, jede S-Bahn, die hier reinfährt, fährt am Kankom-Gebäude vorbei.
Jeder
ICE. Die 100.000 Autos, die hier in München unterwegs sind über die Donnersberger Brücke, jeder ICE, ganz genau.
Seit heute hängt das Schild oben.
Weißt du, seit heute hängt das Schild. Wir haben ein Foto vorhin noch gesehen, heute Nachmittag in Facebook, das jetzt aufgehängt wurde endlich. Mhm. Also von daher kann man echt nur gratulieren. Also find's ganz toll.
Ja, danke.
Finde auch das ganze Ambiente übrigens hier im Haus. Wir waren vor 14 Tagen zu Gast bei der offiziellen Eröffnung hier. Das ganze Ambiente und die Stimmung und wie soll man so sagen, die Atmosphäre hier im Haus finde ich super angenehm. Jetzt mal als Gast sage ich, weiß ja nicht, wie es ist, wenn ich hier arbeite, tagsüber hier der helle Wahnsinn tobt. Aber kann man sich auf alle Fälle schon sehr wohlfühlen.
Ja.
Ich habe mir, wenn man das mal sehen möchte, wie das früher ausgeschaut hat hier, der möge sich mal in Google auf Google Street Map gehen oder Street View, so heißt es als der alte Kamerawagen hier noch durchfuhr. Dann sieht man mal, wie das hier früher ausgeschaut hat.
Ja?
Ja, es war keine besonders schöne Gegend.
Nee, das also war also schon, hier war früher direkt hier war früher das Backstage.
Genau.
Das erste.
Nein, das Backstage, das gibt's ja noch.
Ja, das erste Backstage, das war hier in so einer alten Kraftwerkshalle oder sowas. Aha. Das war eine total finstere Punk-Disco. Ja. Ich habe hier mal um die Ecke am Ruhr-Kreuzplatz gewohnt. Ich bin hier oft entlang gekommen. Und noch früher, was auch ganz interessant war, die Donnersberger Brücke auf der anderen Seite der Brücke, also auf der Westendseite, das war bis vor, ich glaube, vor 150 oder 120 Jahren, also nicht ganz lang her, war hier gegenüber, wo das große Zollgebäude steht, das Dorf Friedenheim oder die Siedlung Friedenheim, das waren 6 Höfe mit 30 Einwohnern. Mhm. Das ist keine 150 Jahre her.
Ja, das ist verrückt.
Es ist wirklich irre.
Ja, das ist verrückt. Also ich wohne ja im Osten von München, Waldrudering und die Nachbarin gegenüber, die geht jetzt stramm auf die 80, die war etwas über 80 und die hat mir unlängst mal Bilder gezeigt. Die ist 1920 sind die dort rausgezogen, also ist jetzt auch 90 Jahre her. Die haben Bilder gezeigt, da hieß diese Siedlung nicht Waldrudering, sondern es war die sogenannte Afrika-Kolonie. weil die ganzen Straßen nach afrikanischen Kolonien benannt waren. Und da ging ein Feldweg von da draußen nach München rein.
Ja.
Und wenn, jedes Mal, wenn ich da rausfahre, denke ich, das ist irre, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, wie schnell das gegangen ist. Ne? Ja. Schon echt verrückt. Ja, über zwei Themen würde ich noch ganz gerne sprechen wollen. Ich denke, das ist auch wichtig. Einmal Thema Dell. Dell kauft Dell zurück. Ist ja auch mal eine schöne Headline, wie ich finde. Und das zweite Thema, über das ich gerne nochmal sprechen würde, oder Unternehmen, über das ich nochmal sprechen würde, ist HP. Bei HP hat sich ja, tut sich auch nach wie vor einiges und da denke ich, sollte man zumindest im gestreckten Schweinsgalopp auch nochmal drüber schauen. Ich habe heute eine Meldung gelesen zum Thema Dell, vielleicht für alle, die es jetzt nicht so 100% mitbekommen haben. Dell oder Anlass war, Dell wollte von der Börse weg, in dem Glauben, sich nicht mehr dem ganzen Druck aussetzen zu müssen, der eben dann so entsteht, wenn man public ist. Und Michael Dell hat also versucht, Geldgeber zu finden, die diesen Rückkauf finanzieren können. Da waren am Anfang einige im Gespräch, übrig geblieben sind letztlich ein Investor, der das alles macht, der heißt, glaube ich, Silver Lake. Der einen Teil einbringt oder einen Großteil einbringt. Michael Dell selber bringt auch einen Großteil seines Geldes mit ein. Und dann noch die Firma Microsoft, die sich, das ist, denke ich, auch mal ein ganz interessanter Part, mit rund 2 Milliarden auch noch einbringt. Ich glaube, vor 2 Tagen wurde jetzt bekannt gegeben, dass das so stattfinden kann. Jetzt gibt es, glaube ich, noch eine Periode von 45 Tagen, wo sich noch irgendeiner melden kann und sagt, ich kann es besser oder keine Ahnung. Irgendwie gibt es da noch so eine Periode, habe ich gelesen. Und interessant fand ich heute einen Artikel, ich habe ihn aber ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, aber der kennt sich der Herr Weinmann wahrscheinlich auch wieder besser aus, wurde ein Stück weit gemunkelt, dass das auch eine sehr große Steuerspargeschichte sei, nicht mehr an einer Börse zu sein. Können Sie sich das erklären? Ich nicht.
Also das mit der Steuer halte ich eher für eine Ente. Die großen Amis zahlen ja sowieso keine Steuer.
Eben, die machen doch ihr ganzes Geschäft im Ausland.
Was Apple für eine Steuerquote hat, über das kann man eh lang philosophieren. Das betrifft nicht nur Apple, aber man bezahlt alle Steuer in Irland, weil man da irgendwann mal Werk gebaut hat. Da hat man für 10 Jahre Steuerbefreiung, man zahlt also keine Steuer. Dass die Iren über die Runden kommen, überweisen wir dann unser Geld drüber. Mhm. Ja, das führt dann dazu, dass wir Steuerquoten von 50% haben und die amerikanischen Unternehmen von 10%. Aber das scheint in der EU auch nicht abstellbar zu sein. Das lassen wir an der Stelle, glaub mal.
Also
Steuer, genau, ja, Steuer glaube ich nie. Aber wenn man das Ganze anschaut, ist es ja eigentlich super spannend, auch die ganzen Geschichten, die jetzt drumherum gehen. Letztendlich wollte Dell sein Unternehmen zurück. Bei der niedrigen Unternehmensbewertung war es machbar. Er hat es dann wieder die 51%. Er steckt sein persönliches Geld rein, aber wenn es schief geht, gehe ich davon aus, dass er sich trotzdem noch jeden Tag sein Steak leisten kann.
Er hat sich übrigens einen Dreamliner bestellt jetzt. Ja, ne?
Okay.
Haben Sie das gelesen?
Nee, ich
200 Millionen kostet
es. Das fand ich auch ein bisschen komisch.
7 macht 7.
Also, das gehört zu den Dingen, also wie bei den SolarWorld-Leuten, also zu sagen, die Anleihen zahlen zu können, am gleichen Tag ein Schloss zu kaufen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil die Dell-Aktionäre haben jetzt einen Haufen Geld verloren, die meisten. Gut, ist so im Kapitalmarkt, kann passieren. Ja, jeder muss wissen, wann er was kauft und sein Risiko eingeht, aber da sollte man dann ein bisschen leise sein drumherum. Ja. Wenn man der ist, der das Geld gewonnen hat, was die anderen verloren haben. Ganz grundsätzlich muss man aber klar sagen, Dell macht es für sich natürlich super geschickt. Er kriegt sein Unternehmen zurück. Ich glaube, es ist nicht die Ende der PC-Ära angesagt. Das heißt, irgendwann werden die ganzen gefallenen Engel wieder auferstehen. Dell wird wieder super Umsatz machen, HP hoffentlich auch. Und die Fujitsu genauso. Und zumindest Ergebnisse, vielleicht nicht so riesen Umsatz wie früher, aber man kann ja über die Kosten danach steuern. Also Dell macht hier sicherlich den Schachzug seines Lebens, um die Firma zurückzugehen.
Können Sie sich vorstellen, Herr Weinmann, und ich komme dazu aufgrund eines Kommentars, den ich heute im Handelsblatt gelesen habe, dazu, dass Michael Dell oder Michael Dell bewusst und absichtlich in den letzten Jahren den Unternehmenswert der Firma, soll ich sagen, ich sag's mal so, nicht gepflegt hat.
Nicht gepflegt hat.
Mit dem Ziel, das Unternehmen möglichst günstig wieder Warum zu kaufen.
Nicht? Also ich glaube, als Einzelperson können Sie das nicht machen. Ja. Man kann schauen, ob man ein bisschen mehr oder weniger Roadshows macht oder was auch immer, aber am Ende des Tages hängt der Unternehmenswert an der Wachstumsaussicht und an den Ergebnissen. Und er wird nicht mit Absicht die Ergebnisse so schlecht gemacht haben. Letztendlich ist er mit 16% noch drin. Mhm. Und der Unternehmenswert hat sich gedrittelt, da hat sich auch sein Wert gedrittelt. Ja. Er macht jetzt halt quasi kein Schaden ohne Nutzen, wie man bei uns sagt. Mhm. Er nutzt jetzt das, was aus dem Schaden entstanden ist. Mhm. Aber ich glaube, wenn er sich zurückversetzen könnte in die Lage, wo die Aktie das dreifache wert war, da waren ja 16% so viel wert wie 51%. Ja. Jetzt hat er theoretisch den Wert, aber die Schulden bei Silver Lake an der Backe. Also ich glaube nicht, dass er es absichtlich herbeigeführt hat.
Mhm. Okay.
Mhm. Also Hintergrund, wenn man es ja auch ein Stück weit, Edel hat ja wahnsinnig viele Unternehmen dazu gekauft in den letzten 2-3 Jahren. Also eins nach dem anderen, vorwiegend Technologie, Storage, Netzwerke, Server, alles was so daherkam, Software.
Und auch Service.
Und auch Service-Geschäft hat ja auch immer wieder betont, dass man sich auch wegbewegen will von einer reinen Hardware-Company, stärker ausrichten will im Service-Bereich. Also alle haben sie immer die große IBM so vor sich stehen oder eine HP vor Augen. Ist denn jetzt damit gewährleistet, nachdem Dell oder das, wenn Dell von der Börse weg ist, die Integration dieser ganzen Firmen, die dort gekauft wurden, schneller und effizienter passiert?
Keine Ahnung.
Das ist das, was ich mit der Börsengeschichte meine.
Ja.
Man sagt, dass das besser machbar ist, um einen Grund zu haben für das Going Private. Letztendlich ist der Hintergrund des Going Private, dass man die Firma privat haben möchte, sonst würde man kein Going Private machen. Ja. Mhm. Der Rest ist Geschichte außenrum. Mhm. Wobei man sagen muss, die Strategie der vielen kleineren Zukäufe und die zu integrieren, und mal funktioniert es, mal nicht, ja, ist besser wie ein Fetten mit Autonomie und das ganze Geld zu verblasen. Mhm. Von daher meine ich, er hat die richtigere Strategie. Er fährt die Strategie des Unternehmers, der halt in einem Problem ist und der dann mit dem Geld des Unternehmens versucht, möglichst gut wieder das Ganze hinzubringen. Ja? Mhm. Das, was mit Autonomie bei HP passiert ist, war die Strategie des Konzernmanagers, der meint, er kann übers Wasser laufen und kann das aufholen, was man jahrelang verpasst hat und der damit das Unternehmen dann praktisch ruiniert. Mhm. Also jemand, der sein eigenes Geld wie Dell drin hat, wird sich zweimal überlegen, ob er sowas macht.
Mhm. Ja, das ist sicherlich ein interessanter Aspekt.
Jetzt waren wir schon fast bei HP.
Jetzt waren wir schon waren wir auch schon fast bei HP, das stimmt. Dass Microsoft sich bei dieser ganzen Geschichte beteiligt mit rund 2 Milliarden, wie findet ihr das? Ist das außergewöhnlich oder sagt man, naja, ist halt ein starker Partner, dem hilft man dann auch mal oder wie muss man das bewerten?
Ja, was für eine Art von Beteiligung ist es? Ist es ein Kredit?
Ich meine ja.
Ich sehe es als Kredit.
Ja. Ja.
Also letztendlich haben wir ja zwei große Apple und Microsoft, die unendlich viel Cash in der Bilanz haben und trotzdem nicht ausschütten. Und die dann das Cash zum Arbeiten einsetzen, also die 3 Milliarden Cash unverzinst rumliegen haben sie sowieso, dann können sie es auch zu kleinen Zinssatz Dell geben und das Commitment beim Abholen, dass er in Zukunft Windows einsetzt und nicht auf Android wechselt. Genau. Und glaube, der Zinssatz ist okay, also als Microsoft-Aktionär muss man sagen, ist in Ordnung, verlang wenig Zins, aber der soll die Produkte mitverkaufen. Ja. Also finde ich, für einen geschickten Schachzug wird nicht enden in der Übernahme von Teil durch Microsoft oder sowas. Das ist ein Kredit.
Ja.
Microsoft hat damals, als Apple so schlecht ging, ja auch geholfen. Mhm. Die waren ja damals in Illiquiditäten.
Ja.
Haben damals ja diese 5% gekauft und den haben mit schönen Gewinn am Schluss ja wieder verkauft, die 5%. Mhm. Gut, ob sie dann so glücklich waren, ob sie aus heutiger Sicht nicht lieber Apple hätten sterben lassen oder ganz gekauft hätten, ist eine andere Frage. Ja. Stimmt. Aber ist quasi ja nichts Neues. Die haben vor, wie lange ist es her, 17 Jahren, 16 Jahren ja schon mal eine ähnliche Aktion gebracht.
Das ist richtig. Wobei mir gerade einfällt, der Steve Wozniak, der hat ja jetzt unlängst in einem Interview auch mal wieder aus dem Nähkästchen geplaudert, wie er es ja manchmal so scheibchenweise macht. Und hat gesagt, dass sie ja damals, als die Apple erfunden haben und den Rechner erfunden haben, und sie haben ja eigentlich erstmal nur eine Platine erfunden, diese selber zusammengelötet.
Ich gerade sagen, da hat man noch löten müssen.
Da
war uns dann auch noch gefragt damals.
Und Steve Wozniak war ein begnadeter Löter, was man ja nachlesen kann. Der hat ja, der war 5-mal bei HP und hat gesagt, hier ist unser neues Produkt, bitte macht es, bitte baut es. Und HP hat den 5-mal abgewiesen. Ne? Mhm. Und die wollten das einfach nicht akzeptieren oder die haben da einfach auch nicht dran geglaubt, sodass sie dann halt beide zusammen beschlossen haben, das dann doch selber zu machen. Ne? So kann es manchmal gehen.
Ja.
Sie waren ja auch beide zusammen bei Siemens und haben es und haben es angeboten. Ja. Und die Siemenser haben die ja nicht vorgelassen. Ja. Weil die Jungs Turnschuhe anhatten und so unseriös aussahen.
Das ist ja eine Anekdote, also ist die bestätigt irgendwie?
Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja, das, ich glaube, das hat entweder Wozniak auch oder sogar Jobs selber mal erzählt. Und die Anekdote ist erheblich älter noch. Da ging es Apple noch nicht wieder richtig gut, da war die schon im Umlauf.
Werdet ihr euch die erste Verfilmung, es kann doch noch eine zweite von Steve Jobs anschauen?
Ich wusste gar nicht, dass das verfilmt wird.
Doch, gibt ja. zwei Stück werden kommen. Der erste kommt jetzt raus mit dem Hollywood-Star, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Aston Dingsbums. Sehe schon, ihr Kutscher. Geht nicht rein.
Wir merken uns nicht die Namen der Schauspieler.
Okay.
Die ändern sich sowieso von Film zu Film.
Das stimmt irgendwie.
Marlon Brando.
Nein, nicht Marlon Brando.
Morgan Freeman.
Das war der Pate. Das war
Morgan, der Pate. Morgan Freeman.
Ja, oder nein, so. Auch nicht morgen. Passt auch super. Ja. Ist ja auch egal. Ich habe eh nichts Gutes gehört über den Film und man ist auch.
Gibt es den schon?
Der ist schon fertig. Der Trailer ist wohl jetzt veröffentlicht worden in den Vereinigten Staaten und ist ausgesendet worden und natürlich großes.
Die wollen dann zwei Teile machen?
Großes Echo aus der Apple-Gemeinde. Ne? Da sind lauter Dialoge, die haben so nie stattgefunden. Und das habe ich gesagt. Die erwarten natürlich alle, dass das 1:1 muss das natürlich stimmen. Ne?
Ja, klar.
Da kann man nicht irgendwie mal so eine Geschichte erzählen und irgendwie noch einen Dialog dazu texten. Ne?
Das also geht ich, natürlich nicht. Also ich finde, Nicholson würde einen guten Steve Jobs abgeben.
Jack Nicholson.
Das glaub ich allerdings schon.
Ja, also
das von dem Ganzen so eine
von der charismatischen Ausstrahlung absolut. Vielleicht schon, aber
gut, die Ähnlichkeit, von der muss man jetzt halt abstrahieren.
Aber du abstrahierst das Nerdige,
ja auch von
das Nerdige fehlt ihm irgendwie.
Na, ich glaube, das kann er sich locker drauf schaffen. Und du abstrahierst ja jetzt schon von den echten Dialogen, die stattgefunden haben.
Ja, genau. Ja, ja. Ja, wollen wir noch kurz über HP sprechen? Wir haben also auch in der Vergangenheit immer wieder über das Thema HP gesprochen, aber jetzt auch, wenn wir hier die Chance haben, HP war einer der Hersteller, die sie neben Apple relativ früh an Bord genommen haben, um in der Windows-Welt oder Winterwelt auch etwas bieten zu können oder dann mit einem Partner zusammenzuarbeiten. Ja. Also gibt es schon lange Partnerschaft zu HP. Wie haben Sie so das letzte Jahr oder die letzten Monate verfolgt als HP-Partner?
Also in Summe muss man erstmal sagen, ist HP für uns ja eine Riesenerfolgsstory.
Ja.
Also wir haben das Lösungsgeschäft mit HP entwickelt, auf HP-Technologie. Mhm. Sicherlich gibt es auch andere Hersteller, mit denen wir auch zusammenarbeiten, aber ja. HP ist unser nach wie vor größter Lieferant. Mhm. Und HP hat Technik, wo wir eigentlich immer gedacht haben, das wird sich nie ersetzen. Also die werden immer vorne dranbleiben. Die haben Server, die haben alles, was man fürs Rechenzentrum braucht, Storage und so weiter und so fort. Haben auch natürlich spezialisierte Software drauf, dass das Ganze funktioniert und mit Converged Infrastructure auch sehr Cloud geeignet ist und so weiter. Sind dann jetzt über die letzten paar Jahre immer weiter abgerutscht, wo man dachte, es geht nicht weiter, ist noch schlimmer geworden. Wobei natürlich sehr viele Fehler gemacht worden sind. Mhm. Ja, also ich denke, den Leo Apotheker an Bord zu nehmen, der hat halt einmal 4 und einmal 8 Milliarden verballert. Einmal mit Palm und einmal mit Autonomie. Mhm. Ja. Also er hat ein bisschen schlechte Quote bei seinen Akquisitionen gehabt, was den Erfolg betrifft. Sagen, ja. Und wenn man dann die Bilanz schaut, ist plötzlich das Cash weg, ist eine Verschuldung da und jetzt muss halt eine harte Phase her, wo man das Geld wieder zurückverdient. Und dann muss halt durch die Fehler der Vergangenheit tiefer geschnitten werden, wie man sonst hätte machen müssen. Ja.
Ja.
Und was man im intern vorhält, ist natürlich auch, dass er Entwicklung verschlafen hat. Aber gut, jeder, der nicht Apple ist, der hat Entwicklungen verschlafen. Also es ist natürlich, wenn so Inflection Points am Markt sind, dann gibt es halt neue Dinge und alle anderen haben es verpasst. Ja. Sonst wäre es kein Inflection Point. Ja. Und von daher haben es alle verpasst. Man muss dem jetzt halt hinterherrennen. Und jetzt ist genau das Problem. Beim Hinterherrennen muss man Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und wenn man das Geld verballert hat mit Fehlinvestitionen, ist halt weg, dann tut man sich schwer mit Geld in die Hand nehmen und dann tut es doppelt weh. Und wenn man jetzt momentan halt über die ganze Produktreihe schaut, ist überall natürlich ein bisschen Schwierigkeit drin. Andererseits muss man auch sagen, es gibt ja ein paar Silberstreifen am Horizont, die drei paar Storage-Systeme laufen sehr gut. Mit Servern haben alle Schwierigkeiten, aber HP hat jetzt eher unterproportional verloren und ist leichter Marktanteil wieder hoch. Ja. Also es gilt in der Branche immer totgesagte Leben länger. Ich habe mir jetzt HP-Aktien gekauft, rechne mit 100% Gewinn die nächsten 3 Jahre. 3 Jahre unterhalten wir uns da nochmal drüber. jetzt haben sie noch ein kleines Problem, das auch fast alle haben. Da sind sie wieder mal viel zu langsam, um es zu lösen. Dell hat schon Geräte, während HP noch davon spricht. Aber es war immer so, dass Dell ein Tick schneller war diesbezüglich. Ich glaube, in 2 Jahren wird man wieder moderne Geräte sehen. Wir werden ein Windows 8 haben, das die Kunden dann auch kaufen werden, weil es es auch gibt und auch funktioniert. Ja, sie haben ja momentan ein paar Windows 8 technische Probleme. Sie können es einfach jetzt einem mittelständischen Kunden noch gar nicht verkaufen, ja, weil ein paar Dinge nicht gehen, die unabkömmlich sind. Ja. Aber die Technik passt sich an. In 2 Jahren wird das alles laufen. Und dann wird sich der Markt wieder einebnen. Da wird Apple ein normaler Anbieter sein, ja, so wie es Dell immer noch gibt und wie es HP immer noch gibt. Ja. Und HP schneidet halt jetzt tief in den Kosten, was große Schmerzen verursacht. Aber irgendwann werden sie die Kostenbasis auch weitestgehend nachziehen. Allerdings muss eines klar sein, es geht nur über die Innovation, über das Umsatzwachstum nach vorn. Also 10% Umsatz runter, Kostenschnitt, nochmal runter, nochmal Kostenschnitt. Die Abwärtsspirale, aus der muss man raus.
Ja.
Und dazu müssen sie neue Produkte entwickeln. Mhm. Und das hat die Mac ja schon vor einem Jahr auf der Konferenz, ist ja übernächste Woche wieder. Lass uns mal überraschen, wie sie da auftritt.
Mhm. Sind Sie dort?
Ja, ich bin dort, ja. Mhm. Und letztes Jahr hat sie das ja announced, dass sie einen tiefen Kostenschnitt machen wird. Wir haben damals schon spekuliert auf die Zusammenlegen PSG-IPG.
Ja.
Den hat sie gemacht und sie hat gesagt, dass sie trotzdem statt 2%, 4% in Innovation stecken wird. Hat sie hoffentlich auch gemacht. Hoffentlich sehen wir dann jetzt bald die Produkte, dass der Produktzyklus ein Jahr sein wird. Also viele Monate auf jeden Fall, ist klar. Sie brauchen ein paar Monate zum Entwickeln, ein paar Monate zum Testen, ein paar Monate, um die Produktion zum Laufen zu bringen. Also ich denke schon, dass sie das Richtige tut, aber es ist noch nicht über den Berg und es werden nur 3 harte Jahre werden. Ja. Und das Autonomie-Thema war natürlich jetzt absolute Katastrophe. Der ist vom Jahr noch vorgestellt worden als die Zukunft. Ja. Wir saßen alle da und haben gesagt, was stellen Sie uns jetzt da vor? 8 Milliarden haben wir ausgegeben für 400 Millionen Umsatz oder 300. Ja. Einen leichten Gewinn. Ja, jetzt hat sich herausgestellt, war kein Gewinn. Man wollte letztendlich mit einem großen Schritt, und das war der Apothekerfehler, dahin, wo eine IBM ist, zum Softwareentwickler. IBM hat aber 100 Schritte gemacht und 100 Firmen gekauft. Ich kann mich noch an Lotus erinnern. Dinge. Ja, das waren ja alles große, teure Akquisitionen, auch mit Integrationsschmerzen, aber eins nach dem anderen. Und das können sie nicht mit einem großen Haufen Geld, den sie irgendwo hinschmeißen, korrigieren. Und entsprechend haben sie jetzt natürlich die Misere an der Stelle. Aber ganz grundsätzlich wird man in Zukunft noch Drucker brauchen. Marktanteil HP ist nach wie vor riesig. Ja. Man wird noch Desktops, Notebooks, was auch immer, Geräte brauchen. Server sowieso. Und Storage und was sonst alles im Rechenzentrum steckt auch. Also gut, mal ganz abgesehen davon, dass Netzwerkkomponenten, aber da sind sie natürlich viel schwächer als Cisco. Also es gibt genügend Geschäft zu machen, genügend Märkte, und die steigende Vernetzung, die wir nach wie vor haben, wird auch für steigendes Geschäft sorgen. Ich sehe so gewisse Delle im Gesamtgeschäft. Durch die Virtualisierung brauchen wir plötzlich weniger Server.
Ja.
Jetzt lastet die Virtualisierung relativ schnell ein. Deswegen überkompensiert sie im Moment das Wachstum der Anzahl Server. Also wenn wir pro Jahr 10% Serverwachstum bis jetzt gesehen haben, dann machen wir jetzt eine 30%ige Virtualisierung, dann sind wir plötzlich bei minus 20%. Dann virtualisieren wir nochmal 30%, dann haben wir nochmal so schlechtes Jahr vor uns. Aber ab da wird irgendwann das 10% Wachstum wieder durchschlagen. Und auch wenn wir voll virtualisierte Maschinen haben, wird man neue daneben stellen müssen, weil wir mehr Server brauchen. Und dann sehen wir wieder Wachstum. Und durch die Delle muss der Markt durchtauchen im Moment. Das ist schmerzhaft, aber es wird vorbeigehen. Hoffen wir zumindest mal, weil also sonst geht uns das Geschäft aus in der Folge an.
Das heißt, Sie glauben ein Stück weit noch an den Claim, den HP in sich trägt, Invent, also was ja auch so ein Stück weit das mit rüberdrängt, für das dieses Unternehmen so auch nach meinem Dafürhalten immer gestanden ist, hohe Innovation, Ingenieur, wie sagt man, ja, Ingenieurwesen eigentlich, so dieses Erfinden und so, ne? Da waren die ja früher einfach unschlagbar.
Ja, muss auch sehen, wie viele Patente da sind, was da für eine Basis da ist. Und nicht zu vergessen, man muss mal schauen, was das Unternehmen heute noch Gewinn macht. Ja, die machen 5 Milliarden Gewinn. Wie viele DAX-Konzerne haben wir, die den Gewinn machen? Ja, also keine 3. Ich glaube, Daimler war jetzt drüber, weil sie ein sehr gutes Jahr hatten. VW ist drüber. Wobei ich mich an lange Jahre erinnern kann, wo VW Katastrophe ohne Gewinn war.
Ja.
Also wir haben vielleicht 5 DAX-Konzerne, die mehr Gewinn machen. Und sagen, HP ist eine Katastrophe, die gehen unter. Also nach der Betrachtungsweise Wird sehr viel untergehen.
Wird sehr viel untergehen, ja, das ist richtig. Jetzt wird ja auch der harte Schnitt gemacht von HP hier auch in Deutschland. War jetzt die Nachricht, glaube ich, wann war es denn diese Woche, ne?
Das in Rüsselsheim?
Das in Rüsselsheim. Ja. Der Standort geschlossen wird. Da geht es wohl sehr stark um das Thema ja, das ehemals EDS, die da im Prinzip dahinter steckt. Interessant fand ich auch die Meldung aus den USA, dass wohl offensichtlich bei GE der Großteil des Outsourcingsgeschäfts zurückgeht, zu GE wieder rein.
Du meinst GM?
GE war das, glaube ich, oder? War es GM?
Also General Motors? General Motors hat ja letztes Jahr schon angekündigt, dass man wieder insourcen wird. Insofern hat mich diese Rüsselsheim-Geschichte auch nicht gewundert, weil das war ja quasi letztes Jahr mit Ansage.
Ja.
Wir hatten auch...
Gut, aber so viele sind da nicht wieder zu Opel gegangen, ne? Sondern 250, glaube ich, oder sollen zu
Opel gehen. Sollen dahin gehen, ja.
Naja, die interessante Frage ist halt, was macht ein Opel in Deutschland dann noch selber von IT? Muss man ja nicht unbedingt tun. Also man kann es ja mittlerweile sehr, sehr anders organisieren.
Also in Zeiten des Cloud Computing wird natürlich sehr stark die IT auf den Hauptstandort oder auf einen Hauptstandort zentralisiert. Was natürlich dazu führen wird, mein gut, Opel ist in Deutschland so groß, dass sie eine eigene IT leicht führen können, ja. Aber es führt natürlich dazu, dass alle ausländischen Standorte IT-Anteile verlieren. Das ist unser großer Standortvorteil in Deutschland. Wir haben die ganzen Mittelständler. Ja. Wir bauen heute die Private Clouds. Die Private Cloud rechnet sich, obwohl der Standort Deutschland teurer wird, weil sie ja mehr IT haben und mehr Kosten haben. Die rechnet sich, weil man die Standorte im Ausland totschlägt. Und es tut, da tun sie die Deutschen auch leichter, weil im Ausland können sie die Leute auch leichter entlassen wie in Deutschland. Weil am Ende des Tages reden wir über Betriebskosteneinsparung und das ist natürlich weniger Leute, die man braucht, um den Betrieb zu gewährleisten. Ja. Und damit gewinnen wir bei allen, die in Deutschland ihren Hauptsitz haben, das Ganze zurückholen. Wir haben aber auch schon ein paar Kunden verloren, Franzosen zum Beispiel, die ihre IT nach Frankreich abziehen, wo sie dann plötzlich weniger, deutlich weniger Rechenzentrumsgeschäft in Deutschland machen können, weil die Rechenzentren massiv abgebaut waren.
Ja.
Aber da muss man sehen, in der Entwicklung ist Deutschland der Gewinner, weil wir haben durch den starken Mittelstand viel mehr Unternehmenszentralen wie andere Länder. Mhm. Und bei Opel sind wir natürlich nicht der Gewinner, zumindest nicht, wenn die ihre Cloud bei General Motors bauen.
Nicht wirklich, nee.
Das stimmt, ja, das ist richtig.
Aber als volkswirtschaftlich gesehen gewinnen wir, das hilft HP jetzt an der Stelle natürlich nichts.
Na, eher nicht. Das ist wohl wahr.
Wenn Sie ja noch Kapazitäten frei haben, rechenzentrumsmäßig, können Sie die ja an Kim Schmitz, alias.com, natürlich auch verkaufen. Na, der nimmt ja zurzeit auch alles in Anspruch an Serverkapazitäten, Storage, was doch da ist. Hat da jemand mal reingeschaut vielleicht? Ich habe mich da mal angemeldet und habe das auch mal durchprobiert.
Echt?
Ja, klar. Es läuft super gut, also toll gemacht, muss man ehrlich sagen. Und ich finde das ja schon immer interessant bei ihm, wie er es immer wieder schafft, auf die Beine zu kommen und immer wieder neue Ideen hat und die auch so exzellent und schnell umsetzt. Weil die Idee, die er da dahinter hat, nach dem Reinfall von Mega Upload, wo eigentlich klar war, dass es hier nur darum geht, illegales Zeug zu lagern und anderen zugänglich zu machen, und er dafür auch hochgenommen wurde, jetzt einfach zu sagen, okay, mache ich es jetzt mal anders, dann verschlüssel ich das ganze Zeug, dann sehe ich es nicht mehr und versuche mein Geschäft darüber. Ne? Also finde ich schon beachtlich, muss ich ehrlich sagen. Und hat ja da wieder einen super Auftritt hingelegt zur Eröffnung von Mega, eine riesen Inszenierung. Also, interessante Person. Hat denn von euch mal jemand persönlich kennengelernt, als er noch hier war?
Nicht wirklich.
Nicht wirklich?
Haben Sie ihn kennengelernt?
Ich habe ihn zweimal getroffen, ja.
Ja, ich kenne es nicht persönlich. Ich habe da aber meine eigene Meinung natürlich zu so Menschen und muss dann aufpassen, dass ich nicht zu emotional werde. Ich meine, die machen die große Ego-Show, kassieren das Geld anderer Leute ab, sind dann weg. Und Leute, die sich, also wie wir, am Kapitalmarkt ordentlich zu bewegen versuchen, ordentliches Geschäft versuchen zu machen, ordentliche Rendite versuchen zu erwirtschaften, wir kriegen immer die Watschen ab, weil dann die ganze IT-Branche wieder als unseriös gilt. Wie es nach dem neuen Markt war, wo natürlich etliche dann verschwunden sind. Und das Gemeine ist noch, die Idioten, die das Geld abkassieren und abhauen, die sind mit der Kohle weg. Mhm. Wir hier sitzen mit der Arbeit da und dürfen uns nur beschimpfen lassen, ja? Dass die ganze Branche ja korrupt sei und was auch immer da dann alles kommt. Ja? Mhm. Und dass wir immer den Mist von so Idioten ausbaden müssen, geht mir fürchterlich auf den Geist.
Okay, das kann man verstehen. Klare Worte. Wir haben ja gerade das letzte Mal ziemlich ausführlich über das Thema gesprochen, Lance Armstrong. Ich glaube, da haben wir uns einmal so richtig in Rage gesprochen, weil uns das auch so furchtbar gestunken hat, dass hier dieser ganze Radsport so extrem runtergezogen wurde, wegen so ein paar Idioten. Und jetzt seit dieser Woche haben wir wieder das Thema Profifußball. Ein Wettskandal jagt den anderen. Jetzt ist Europol hier mal aktiv geworden und hat gesagt, ja, wir haben so rund 300 Spiele identifiziert, bei denen geschoben wurde. Ja, also es scheint wohl irgendwo überall
branchenübergreifend
durchzuschlagen.
Ja, aber jetzt stellen Sie mal vor, also, wir hätten zur Eröffnung hier die große Show gemacht und uns mit dem Hubschrauber abseilen lassen. Da hätten Sie gesagt, die sind total jetzt haben sie nicht mehr alle. Bei denen kann man doch nichts mehr kaufen.
Ja, ja, aber
das aber er macht die große Show und kommt überall im Fernsehen und hat den Mega-Effekt.
Mhm. Ja, aber das ist ja auch der Typus dafür. Also der macht das ja, der macht das ja schon immer.
Weil es ist witzig, ist ja manchmal anzuschauen von der Entfernung, aber drüber nachdenken.
Das ist ja eine Lebensphilosophie von ihm. Ja. Man kennt ihn ja auch nicht anders. Wenn er es nicht machen würde, wenn der jetzt als seriöser Geschäftsmann mit Krawatte und so auftreten würde, man sagen, so, ich bin jetzt Ihr neuer File-Hoster des Vertrauens.
Ja, aber genau das wollen Sie doch. Wenn Sie Ihre Daten irgendwo hingeben, wollen Sie doch jemanden, dem Sie vertrauen können.
Ja, ja, klar, aber es ist ja verschlüsselt.
Ja, genau, klasse. Ja, das fragt sich nur, wer den Schlüssel hat.
Wer den Schlüssel hat, ganz genau. Also ich bin mal sehr gespannt, wie erfolgreich er damit sein wird und hat ja schon den ersten Ärger bekommen. Nachdem dann, glaube ich, 3-4 Tage später die erste Suchmaschine aufgemacht hat, die nennt sich dann Mega Search. Und da konnte man also, die hat mal aufgelistet, was da alles so drin liegt, von den Leuten, die dann ihre verschlüsselten Files freigegeben haben. Und kaum überraschend, es war natürlich das übliche Programm. Und daraufhin hat Kim Schmitz aber das alles vom Netz genommen und ja, bin da mal ganz gespannt, wie es dort weitergeht. Echt dazu sagen. So, ich schaue gerade mal in unsere Liste rein, ob es noch Themen gibt, über die wir dringend sprechen sollen. Logitech fand ich mal noch ganz interessant. Da könnte man zumindest mal, denen geht es auch nicht wirklich gut, ne?
Nee, schon seit
Zeit nicht. Und bei denen fehlt ja auch die Innovation irgendwie.
Ja. Ja, die waren so super rentabel vor ein paar Jahren.
Und Wahnsinn.
Das war ein super Geschäft.
Das waren absolute
Vorzeigeunternehmen. Hätte man Mäuse verkaufen, ja. Milliarden Umsatz, 200 Millionen Gewinn.
Absolut.
Dann wird man richtige Profits machen. Es hat schnell gedreht.
Ja, hat schnell gedreht, läuft da nicht mehr. Und jetzt sind sie wohl gerade im Überlegen, ihr komplettes Videokonferenzgeschäft auch mal zu verkaufen.
Das hatten die doch zugekauft.
Das hatten die damals zugekauft.
Live.
Ja. Ich weiß nicht, wie das hieß, aber es war zugekauft, ja. Schon richtig.
Interessante Technik, haben wir mal angeschaut.
Wobei mit Videoconferencing muss man aufpassen. In Zeiten von Lync, Skype und Cisco steht eigentlich fest, wer den Markt für sich vereinnahmen wird. Die anderen werden wir alle in 10 Jahren nicht mehr sehen.
Glaube ich, ja.
Also da ist wieder der Winner takes it all. Und da ist nur, also die 2 Gewinner stehen schon fest, ja. Ist nur die Frage, wer sich dann mehr durchsetzt, wobei ich meine, dass Microsoft wie immer das SMB-Geschäft beherrschen wird und dass Cisco das Enterprise-Geschäft beherrschen wird, wo sie heute auch schon extrem stark sind mit ihrem Stammgeschäft. Und da bleibt keine Luft für kleine Anbieter. Das ist wie im Fernsehbereich. Schauen Sie Löwe, was die tolle Fernseher machen, was Bang & Olufsen tolle Geräte macht. Aber wenn sie das 5-fache kosten wie normale, weil sie in die Massenproduktion nicht kommen, dann kommt irgendwann der Punkt, wo jemand wie Apple in die Massenproduktion kommt, auch schicke Geräte hat, und dann kauft niemand mehr das Produkt.
Ja.
Aber jetzt bin ich schon wieder so negativ in der Betrachtung von kleineren Anbietern, oder?
Nö. Muss man ja auch mal drüber sprechen. Und das sei jetzt hiermit auch getan. Ja, es gibt noch bestimmt ein paar interessante Themen, aber wenn ich jetzt so durchschaue und auf die Uhr auch schaue, so einige sind schon müde, oder?
Was halten Sie denn vom Thema, ich weiß nicht, ob Sie sich damit schon mal beschäftigt haben, aber da kann ich mich ziemlich ereifern, ist das Thema
jetzt
im positiven Sinne, weil ich glaube, dass das eine ganz interessante Technologie ist und auch wird, ist 3D-Drucken.
Habe ich mich auch mit beschäftigt, mir sogar dieses teure Teil von HP kommen lassen, das dann später blöderweise eingestampft worden ist als Produkt. Und meines Drucken selbst ein bisschen ausprobiert.
Ja.
Also ich halte es für extrem die Zukunft. Mhm. Wir haben nur noch kein Geschäftsmodell gefunden, mit dem wir da richtig reinsteigen könnten, zumal von den Amis schon wieder alles besetzt ist. Ja, da gibt es ja dieses, jetzt habe ich den Namen vergessen.
MakerBot.
Na, wo sie quasi als Künstler ihr Produkt ins Internet stellen können.
Ja, richtig. Das ist so ein Portal.
Ja, genau. Und quasi ab Stückzahl 1 quasi jeder das bestellen kann.
Richtig,
ja. Ich habe mal als Test auch alles Mögliche bestellt, bis hin zu Metallprodukten. Mhm. Ist alles noch verbesserungsfähig, aber schon ganz cool, wenn man es heute sieht. Mhm. Ich glaube, wir werden in 10 und 20 Jahren jeder so, irgend so einen Drucker zu Hause stehen haben und das eine oder andere selbst drucken.
Ja, Ersatzteile,
ja, also zum Beispiel,
Dinge des täglichen
Bedarfs. Ich warte schon die ganze Zeit, wann endlich eine Lösung kommt, aber das müssen die Architekten-Softwareanbieter machen. Dass wenn ich mir ein neues Haus zeichnen lasse beim Architekt, dass ich mit dem Modell heimgehe. Mhm. Weil das ist ja was anderes, ob man die Pläne zeigen kann oder daheim dann,
ja.
Wer baut ein Haus? Das sind junge Familien, die zeigen Oma und Opa und die das Eigenkapital beisteuern, müssen dann das Haus können es auf den Tisch stellen und sagen, so, das wollen wir ja zu groß. Ja. Genau. Und das ist eigentlich eine einmalige Technik.
Mhm. Ja, das ist wirklich, wirklich interessant. Ja. Ich muss Ihnen mal das Video schicken. YouTube, das ist eine israelische Uni, die haben so einen 3D-Drucker in ganz groß gebaut. Da werden komplette Mauern gedruckt. Mhm. Und zwar inklusive Kabel, die sie dort reinlegen wollen, Wasserleitung,
ja, das ist
drum und dran. Ja. Also der zieht in 20 Minuten zieht er so eine komplette Mauer hoch. Das ist ein Prototyp, klar, aber die forschen genau an diesen Themen. Ja, und wenn man sich das mal vorstellt, dass irgendwann mal ein Haus gedruckt wird oder zumindest der Rohbau gedruckt wird.
Also auf der DLD-Konferenz hier in München ist ja ein Amerikaner aufgetreten, der hat behauptet, dass wir unser Nahrungsmittel damit drucken werden.
Ja, richtig.
Wobei das finde ich schon ganz heiß, weil da steckt schon einiges drin im Nahrungsmittel. Ja. Mal so vom Zellaufbau bis am Schluss, was für Gewürze dann den Geschmack bringen. Ja. Da muss schon ganz schön was rein in die Hintpatrone, dass sie das drucken kann. Aber die Fantasien dazu sind auf jeden Fall da.
Erinnert mich dann immer irgendwie an diesen Science-Fiction-Film, an diesen sehr düsteren, ich weiß nicht, wer den kennt, Soylent Green.
Ja.
Der ist ja auch ziemlich heftig, ne? Ja. Dass dann irgendwann die Auflösung kommt. Ja, prima. Gibt es noch ein spezielles Thema, was noch irgendjemand ansprechen möchte hier aus der Runde? Oder alle nicken ganz zufrieden?
Haben wir alles? Wir sind unheimlich weit gekommen.
Wir sind gut vorangekommen.
Was ich ansprechen wollte, weil es mir heute aufgefallen ist, ich bin heute aus irgendeinem Grund, den ich wieder vergessen habe, aufs Telefonbuch. Also das Telefonbuch im Internet gibt es ja www.dastelefonbuch.de und hab gesucht und hab tatsächlich gesehen, die verlinken inzwischen Xing, Facebook und LinkedIn-Profile über die Telefonbuchseite. Mhm. Ich habe dann auch mal nach mir gesucht, da kam mein Xing-Profil. Nach dir habe ich mal gesucht. Da kommt Xing und LinkedIn und Facebook, das ist wirklich Wahnsinn.
Wo haben die das her?
Keine Ahnung. Ist mir total neu, habe ich heute das erste Mal gesehen. Ich habe da früher schon immer mal drauf geschaut, da sah das so ein bisschen verstaubt aus. Und es kommen dann unten drunter auch noch sonstige Informationen zu demjenigen, der so heißt in der Stadt.
Mhm. Wobei ich mir das heute ins Outlook einbinden kann. Mhm. Also Facebook, Xing und LinkedIn.
Ja, das
natürlich das krass ist, weil ich das eigentlich, ist, wenn ich mein Outlook laufen habe, habe ich im Hintergrund drei Clouds laufen, drei verschiedene Public Clouds.
Ja. Ja.
Also die Vernetzung, die da stattfindet, ist irre.
Das ist irre.
Und ich kriege ein Werbe-E-Mail von irgendeinem Inter, den ich nicht kenne, der uns irgendeine Dienstleistung verkaufen mag und klack, unten habe ich noch das Bild von dem.
Ja, genau. Ja.
Ich muss jedes Mal lachen, wenn da irgendwelche Inter dann auf so E-Mails von irgendwelchen Leuten auftauchen.
Also ich habe am Handy kenne ich es auch. Ich habe am Handy habe ich mit Xing synchronisiert. Das heißt, Xing ist mein Adressbuch. Super, ich sehe die Leute.
Man muss auch selber nicht mehr pflegen. Man braucht auch keine Visitenkarten mehr.
Nein, das ist toll.
Kurz Kontakten auf Xing und der pflegt die Visitenkarte selber.
Ja. Also finde ich wirklich super. Aber das Ding, dass ich im Telefonbuch plötzlich mein Bild auf von Xing eingespielt sind, da war ich schon platt.
Daran wirst du dich gewöhnen müssen, Andreas.
Ja, aber dass die Telekom so weit ist, in dem Bereich. Ja,
ne? Da passieren auch die tollsten Dinge.
Es ist, ist unglaublich. Und es geht schnell.
Man muss sehr darauf achten, wie heute, was für Bilder man heute insbesondere im Profilbild drin hat, bei Facebook und so weiter. Ja. Weil die tauchen bei anderen Leuten plötzlich unten auf den E-Mails auf. Und wenn ihr da halt was Blödes drin habt, dann taucht was Blödes auf. Also lieber das ordentliche Bild mit Anzug und Krawatte. Oh Gott.
Ja, Anzug und Krawatte macht man heute auch nicht mehr so wirklich. Ne? Du hattest das ja letztens da schön geschrieben, in Facebook war es, glaube ich.
Genau.
Ein Foto,
das war das Interview mit NBW, mit dem NBW-Vorstandsvorsitzenden. Da waren vier Handelsblatt-Redakteure und eben dann der Vorstandsvorsitzende. Da wurde ein Foto gemacht. Der Einzige, der keine Krawatte hatte, war der NBW-Vorstandsvorsitzende. Das hätte vor ein paar Jahren auch so nicht gegeben.
Ja, nee. Ja, der hat alles wegrationalisiert. Die sind am Kostentrip.
Genau, das wird sein.
Ja, prima. Dann hätte ich gesagt, kommen wir noch zu unseren Picks. Ist vielleicht von den Herrn Weinmann jetzt neu. Ich weiß nicht, ob ich Sie noch kurz darüber informiert hatte oder ob Sie noch kurz informiert wurden, was wir da immer noch machen. Ansonsten hören Sie einfach zu. Wir sprechen am Ende der Sendung, geben wir immer noch Konsumtipps. Das ist richtig so, oder?
Meinetwegen.
Was heißt da deinetwegen?
Wenn wegen er das so nennen möchte.
Wegen dir.
Nein, wir versuchen immer noch so ein paar Produkte, Tipps, Services, was uns so irgendwo aufgefallen ist und die wir für gut halten oder wo wir sagen, das ist echt interessant, geben wir immer noch eine Empfehlung aus und suchen immer noch ein paar Sachen zusammen. Und der Damian hat hier was Rattenscharfes für uns.
Ja, eigentlich sind es sogar zwei Sachen, die aber miteinander in Verbindung stehen. Herr Weinmann, Sie sitzen ja hier in diesem Gebäude im Schatten der Mercedes-Benz-Niederlassung München. Waren Sie schon mal drin?
Ja, das ist unsere Kantine.
Ah, ja.
Die dürfen wir mitbenutzen.
Sehr gut. Und da müssen wir mal ein bisschen auch durch die Show gehen, die ausgestellten Fahrzeuge. Also es ist ein Besuch wert. Fahren Sie selbst auch Mercedes?
Nee, ich habe einen BMW Diesel.
Okay. ich frage aus dem Grunde, weil Mercedes startet ja jetzt so eine Modelloffensive und eines der Produkte, die jetzt auf den Markt kommen werden, ist der CLA. Der ist ein bisschen kleiner und auch ein bisschen günstiger als die C-Klasse, baut auf der A-Klasse auf. Es kommt im März oder im April kommt dieses Fahrzeug auf den Markt. Ich finde das sensationell gelungen, sehr, sehr gut, optisch und auch von den technischen Daten. Und die hatten jetzt, und das möchte ich hier empfehlen, also zunächst mal, wenn Sie ein neues Firmenauto brauchen für Ihre Manager, gucken Sie sich den CLA von Mercedes an.
Das ist, also man möchte
Damian hat Daimler-Aktien, oder? Kann das sein?
Ein nicht ganz unbeträchtlicher Posten im Depot, möchte ich sagen. Ja, sagen.
Ich finde, so ein Passat tut es auch mal, Damian.
Passat, Volkswagen habe ich verkauft.
Okay. Haben wir es doch schon.
Aber die haben jetzt am letzten Sonntag beim bei dem hier, wie hieß das nochmal, dieses Endspiel da in den USA?
Super Bowl.
Da hatten die eine Reklame für den CLA.
Okay.
Und die fand ich einfach super. Und den Link habe ich hier auch mal reingesetzt.
Okay.
Da sitzt nämlich irgendwie so ein Durchschnittsamerikaner in einem Café und gegenüber ist so Werbeleute, die machen da so ein riesiges Plakat an eine riesige Wand mit dem CLA und sind da beschäftigt und er sieht das Auto und denkt, boah, das sieht ja klasse aus, sensationell. Und plötzlich sitzt ihm jemand gegenüber. Wer ist es? Der Satan. Wird gespielt von so einem bekannten amerikanischen Schauspieler, dessen Name mir aber jetzt nie einfällt. Der Satan. Und er sagt dann, hey, nice car und so. Und er, ja, toll, möchtest du gerne haben. Ne? Ja. Hier, pass auf, unterschreib hier. dann kriegst du es. Ne? Und er überlegt, er ist kurz davor zu unterschreiben. Dann wird dann auch ein bisschen gezeigt, seine Fantasie, was er alles mit dem tollen Auto machen kann, wie er fährt, wie er die Mädchen abschleppt und so weiter und so fort. Und dann sind die Jungs von gegenüber an der Plakatwand so ziemlich fertig und lassen als letztes den Preis runter. Und da steht $28,000 und ein paar zerquetschte.
Und dann sagt er, oh, zu dem Satan, also nee, das kann ich mir gerade noch leisten, ne? Unterschreibe ich nicht. Ne? Und der Satan stinksauer löst sich da in schwarze Luft aus. Also ganz klasse Werbespot, den muss man sich mal anschauen. Den Spot und dann den CLA kaufen.
Ist ja dann.
Ist ja dann oder noch ein bisschen warten, dann gibt es den auch als CLS, ist auch sehr schön.
Als CLS?
Ja, was also mit diesem CLA, nicht Space Wagon, so heißt er nicht, der heißt Shooting Break.
Shooting Break.
Also wie der CLS Shooting Break, gibt es den auch als CLA.
Ich tue mich ehrlich gesagt schwer bei Mercedes, dass wenn irgendwelche Modellbezeichnungen aufgerufen worden, ob CLS, CLK, CL, was weiß ich, mir irgendwas dran vorzustellen, weil ich so mit Mercedes vor 10 Jahren, glaube ich, gebrochen habe. Also gebrochen dahingehend, dass mich diese Autos irgendwie nicht mehr interessieren.
Das kann ich nachvollziehen.
Weil die haben irgendwie so eine Fahrzeugpolitik gehabt, wo jeder gesagt hat, also.
Aber das ändert sich jetzt gerade.
Das ändert sich.
Das versuchen die jetzt. Massiv.
Ja.
Muss auch.
Ja. Das ist dann, welche Größenklasse ist das, wenn du sagst
C-Klasse? Der ist so groß wie jetzt die C-Klasse. Die C-Klasse, die wird ja im nächsten Jahr renoviert. Die
C-Klasse dann. Ist A4
die oder dann.
Vergleichbar 3er?
Genau.
Okay.
Das sind die Wettbewerbsmodelle.
Okay, gut. Andreas, hast du auch einen
Pick
mitgebracht?
Ich habe keinen Pick mitgebracht.
Haben Sie noch einen Pick?
Ja, ich hab was. Also ich habe immer irgendwelche Produkte, die als Neuestes gesehen habe.
Genau, sehr gut.
Also ich habe mir von Wissings eine neue Waage gekauft.
Ah ja, die twittern kann die?
Naja, ja, twittern, aber das ist ja eine Idee. Aber ich kann jeden Tag mein Gewicht jetzt als App anschauen. Sehr gut. Es ist sehr disziplinierend. Ich habe es eigentlich deswegen kennengelernt, weil meine zwei Mitgründer, der Stefan und der Raimund Kober, die haben beide vor Weihnachten gemeint, sie müssen abnehmen. Aha. Und dann haben sie beide so eine Waage gekauft, sich gegenseitig quasi die Logins geben, dass man das Gewicht von anderen sehen konnte. Wow. Jeden Morgen wiegen war Pflicht.
Donnerwetter.
Und wer zuerst 10% abgenommen hat, hat gewonnen.
Cool.
Das hat natürlich richtig funktioniert, gell? Die haben in 8 Wochen richtig Gewicht runtergebracht.
Wahnsinn.
Das ist cool. Das ist schön. Und das funktioniert dann wie? Also sie stehen auf die Waage, normale Personenwaage.
Ja. Sie erkennen da Personen.
Okay.
Und zwar, wenn der Gewichtsunterschied groß ist, weiß sie, wer es ist. Mhm. Und wenn er nah dran ist, dann zeigt das oben quasi beide Namen. Sie müssen dann links oder rechts treten, also da, wo ihr Name ist, das weiß auf welchen Namen. Und es geht dann auf das App, es macht einen schönen Chart. Sie haben es von der anderen Person auch, wenn sie quasi das Passwort haben. Und sie treten drauf, er wiegt und läuft dann der Balken und sendet ins Internet.
Okay.
Also wir
haben Sie
wir
auch eine Wette laufen?
Und der, nee, ich habe es nur ausprobiert.
Also der Trick ist,
muss aber die Sachen immer alle ausprobieren.
Ja, sehr gut.
Aber ob es gut ist, weiß ich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall was Neues.
Der Trick ist jetzt quasi die Visualisierung, dass man das einfach sieht.
Ja, Sie setzen ja selber unter Druck. Die können die ganze Zeit schauen, was Sie wiegen, ob der Chart drauf oder runter geht.
Ehrlich, mir ist das so wurscht.
Ja. Ja, aber vielleicht. Also ich hätte auch noch eine andere App zu bieten. Ich habe auch noch so ein Thermometer gekauft. Mit Innenthermometer, Außenthermometer. Aha. Und es sendet auf eine App. Sie können also immer schauen, wie es zu Hause gerade das Wetter und Luftdruck und so alles. Ah,
cool.
Ja. Also es geht hier um das Internet of the Things. Ja.
Ja.
Und wir werden alle sehr viele dieser Devices in Zukunft haben.
Ja, das ist schon interessant, was da passiert. Ja,
absolut.
Mit diesen Fitnessbändern und ähnlichen. Mhm. Weil ich unlängst einen tollen Test gelesen habe mal, es gibt ja von Nike das Fitbelt oder wie das heißt, sondern von ein paar anderen Herstellern auch, die ja messen, wie viele Schritte du am Tag läufst, wie viele Etagen du hochgelaufen bist und dieses ganze Zeug. Und die Messergebnisse von diesen Dingern, die lagen irgendwie so weit auseinander. Da hat also jede gemessen, was sie will. Aber eigentlich kann es den Leuten wurscht sein, weil sie messen sich immer an dem, was sie den Tag davor halt quasi gemacht haben. Und du siehst, ich habe mich gesteigert oder ich habe mich verschlechtert. Und das alleine zählt ja da schon mal. Aber ich glaube, da wird noch viel kommen, gerade auch im Gesundheitsumfeld. Mhm. Wie ist dein Blutdruck, Zucker, sonstige Dinge, die man irgendwie messen kann.
Hatte ich ja beim letzten Mal mit der Epson-Uhr. Schon
mit der Epson-Uhr,
ja. Sie können zwischenzeitlich auch eine Pflanze, wenn Sie wertvolle Pflanze haben, das Gerät kostet allerdings nur 90 Euro. Das sendet dann auch als quasi übers WLAN auf eine App. Mhm. Beschwert sich dann, wenn das Wasser zu wenig ist oder die Nährstoffe zu wenig oder irgend sowas.
Die Pflanze.
Nur die Gefahr ist natürlich, dass das Gerät teurer ist wie die Pflanze.
Ja, das ist wohl wahr.
Das kommt aber auch auf die Lebensdauer des Geräts an.
Also ich glaube, wenn wir da 20 Jahre in die Zukunft gehen, dann kostet das Gerät fast nichts mehr.
Ja.
Und dann haben wir sowas in allen Pflanzen stecken, dass wir wissen, wann wir gießen müssen.
Das ist wie bei den Hydrokulturen,
der kleine Anzeiger. Oder ein Dienstleister.
Genau, genau, war der Dienstleister.
Dienstleister kriegt dann eine E-Mail, komm mal zum Gießen vorbei.
Nee, wann das andere Gerät den Impuls fürs Wasser gibt.
Ja, oder so. Die Frage ist nur, wenn uns das Handy oder das Smartphone bei all diesen Events immer quasi weckt, ob wir da nicht 200 Mal am Tag irgendeine Notiz kriegen.
Hm. Richtig. Da müssen wir gute Filter setzen.
Dann. Genau. Stimmt.
Sonst wird es echt eklig.
Ja, das ist ja eine reine Frage der Fehlerbehandlung, also der Fehlermeldungsbehandlung. Mhm. Man muss dann halt wegautomatisieren.
Ja, ja. Okay, ja, immer auf nicht stören.
Eben.
Und da haben wir wieder den Status, wie wir heute auch schon haben. Da brauchen wir eigentlich erst gar nichts ändern.
Ja, die gute Frage ist doch, aber wenn man zum Beispiel das Wasser, das Blumenwässern automatisiert, und in dem Moment, wo die erste Wohnung überschwemmt wird und die Versicherung nicht zahlen will, läuft man dann wieder dahin, wo es heute bei den Waschmaschinen ist. Habe ich gerade Waschmaschine laufen gehabt und sie geht mir kaputt. Ich habe den Mittagsschlaf gemacht, die Versicherung zahlt nicht. Also Fragezeichen.
Versicherung zahlt sowieso nie, weil in den Kleingedruckten alles ausgenommen ist.
Genau. Also, Versicherung zahlt immer sehr, sehr ungern.
Ja, stimmt. Das ist richtig. Ja.
Christian, du hast was ausgepackt.
Ich habe noch was ausgepackt. Ich habe auch noch was mitgebracht, genau. Ich bin vor etwa 2 Jahren auf den Geschmack gekommen, ab und an mal Whisky zu trinken. Oder sagen wir mal so, ich habe Whisky früher eigentlich überhaupt nicht gemocht. Hat mir einfach nicht geschmeckt. Dann war ich mal eingeladen bei einem alten Schulfreund von mir, der so 2 bis 3 Mal im Jahr nach Schottland fährt und dort die ganzen Destillerien abklappert. Und der hat einen Sortiment, ich würde sagen, das könnte da hinten den Schrank also locker füllen an Flaschen. Das ist ja unglaublich, was dort oben gibt.
Ja.
Und der hat mich sozusagen mal in die hohe Kunst, ist jetzt zu viel gesagt, aber hat mich mal in das Thema Whisky so ein Stück weit eingeführt und hat mir mal gezeigt, was es denn doch für extreme Unterschiede beim Whisky gibt. Und der ist da so fit drin mittlerweile, den kann man also irgendeinen schottischen Single Malt vorsetzen, der probiert den kurz und der kann dir sagen, entweder sagt er die Destillerie, also aus welcher Destillerie der kommt, zumindest aber die Region plus minus 20 Kilometer. Also das ist unglaublich. Hängt sehr stark damit zusammen, welches Wasser eben verwendet wird und mit welchen Mitteln da geheizt wird, Torf und so weiter und so fort. Und dann fand ich das Thema Whisky plötzlich sehr interessant, weil es eigentlich auch so ein typisches Nerd-Thema ist, in das man sich richtig reinknien kann. Und für alle, die sich für das Thema Whisky interessieren und sich da auch mal ein bisschen schlau lesen wollen, nicht nur schlau trinken, sondern auch schlau lesen wollen. Da habe ich heute einen Buchtipp. Ich habe es heute auch mal mitgebracht hier, um es mal zu zeigen. Der Autor heißt, kann man sich leicht merken, Michael Jackson.
Das ist aber nicht der Michael Jackson.
Nein, ist nicht der Michael Jackson. Und das Buch heißt ganz einfach Whisky. Whisky, die Marken und Destillerien der Welt. Es gilt so als die Bibel zum Thema Whisky. Also hier steht alles drin, was man zum Thema Whisky wissen möchte. Super schön gemacht, super tolle Bilder drin, viele Infokästen. Ist ganz locker zu lesen, ist gar nicht so akademisch geschrieben, sondern auch viele Anekdoten zu den einzelnen Destillerien dazu, wie sie gegründet wurden, was so die Besonderheit dran ist, was sie für einen Ausstoß haben, wie sie brennen und so weiter und so fort. Das kann man dort alles wunderbar nachlesen. Ganz nebenher lernt man auch noch ein bisschen Gälisch, also weil ja da extrem viel noch Gälisch letztlich ist. Und kann ich also nur empfehlen, ist allerdings nicht ganz billig, das Buch kostet 100 Euro oder 99 Euro und von daher ein schönes Geburtstags-, Weihnachts- und sonstiges Geschenk.
Ja, für alles zusammen.
was man sich mal geben kann. Und in dem Zusammenhang noch ein kleiner Tipp. Bei Aldi war ich unlängst mal wieder drin und habe im Regal gesehen, ui, die haben ja einen Single Malt Whisky, 18 Jahre alt, für 19,99. Das ist also ein Preis, der ist unschlagbar günstig.
Ja.
So besserer Single Malt geht so ab 40 Euro los. Da habe ich mir gedacht, naja, den nehme ich doch mal mit. Blackstone heißt das Ding. Blackstone, ja. Und den habe ich mal probiert. Und ich muss sagen, der ist gar nicht schlecht.
Aha.
Also ist durchaus gut. Und dann habe ich so ein bisschen im Internet recherchiert, weil man bekommt ja heute doch auch relativ schnell raus, auch wenn da Blackstone draufsteht und Aldi, erfährt man dann doch letztlich, wer der eigentliche Hersteller ist. Und siehe da, es ist eine ganz renommierte Destillerie in Schottland.
Mhm.
Glen Turner heißen die, die also durchwegs ganz guten Whisky machen. Und insofern noch mein zweiter Tipp, Aldi Nord wie Aldi Süd für 1999 18 Jahre alter Single Malt Whisky. Kann man sich durchaus mal geben.
Christian, was trinkst du am liebsten für Whisky?
Welche Whisky-Marke? Also welche
Vorliebe, ja.
Welche Marke oder welche Richtung? Mein Einsteiger-Whisky war und mein Leib-Whisky ist noch heute der Banner Habane.
Ach, Donnerwetter, aha.
Das ist ein Whisky, der sehr ausgewogen ist, der also nicht irgendwie nach oben oder nach unten extrem ausschlägt. Und ab und an oder sehr gerne trinke ich dann auch so ein Extrem, zum Beispiel den Cole Ila. Das ist einer, der so ganz extrem torfig schmeckt. Also rauchig, richtig torfig, ein Geschmack, den man dann noch so 5 Minuten im Gaumen und im ganzen Mundraum hat, aber ganz interessante Aromastoffe ganz einfach freisetzt. Es gibt auch extrem salzige Whiskys, also ist eine wirklich tolle Geschmacksexplosion.
Ja.
Und ich finde, das ist so wie bei vielen anderen Lebensmitteln auch. Ich habe bis vor 7, 8 Jahren keinen Käse gegessen. Also ich habe es als Kind schon nicht gemacht und Käse war für mich immer, also mal außer auf der Pizza oder auf Spaghetti, da macht man dann durch. Und ich war dann mal eingeladen, wie es uns Journalisten ja immer passiert, ins Tantras. Ne? Gehen wir ja so einmal die Woche hin. So, dann saß ich da im Tantras drin und dann gab es als Gang Nummer 29, ich weiß es nicht, es waren unendlich viele, reichte er ein Tablett mit Ziegenkäse. Ich glaube, es waren so 15, 20 verschiedene Sorten aus aller Welt. Ziegenkäse aus aller Welt. So, und ähnlich wie ein Sommelier hat er also erklärt, welcher Ziegenkäse, aus welcher Region, von welcher Ziege und was sie isst und wo sie lebt und was weiß ich, keine Ahnung, erzählt. Und da haben wir gedacht, das war jetzt muss das auch probieren. Da hast du ein bisschen Gruppendruck und hab das dann probiert. Und hat tatsächlich jeder Käse völlig unterschiedlich geschmeckt. Von ganz mild bis, naja, ihr seid vielleicht eher Käse, ich weiß nicht, wie da so die Geschmacksbezeichnungen sind. Und da fand ich das dann auch interessant und mittlerweile esse ich das auch ab und zu. Aber es ist so typisch, dass man an manche Sachen so herangeführt werden muss, ne? Ohne dass man, von selber würde man sich das Feld irgendwie nie so erschließen, habe ich den Eindruck.
Also bei Whisky dann im direkt gesagt, vor 20 Jahren hättest du da reichlich Cola reingetan.
Ja. Vermutlich hätte man das getan, das stimmt ja. Schad drum, ne?
Du. Das sind so Phasen.
Aber es gibt ja so ein paar Getränke, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Wer kennt noch die gute alte Gorsenmaß?
Ja, freilich.
Hat auch nicht überlebt, ne? Kennst du das noch?
Ja. Aber das hat nicht viel. Aber gibt es mittlerweile. Ich hab's
eben. Nee, ich glaube nicht mehr, dass es noch getrunken
wird. Ja, manche Dinge kommen wieder. Man trinkt jetzt wieder Cola-Weizen.
Ehrlich?
Ja.
Wow.
Geht auch. Ja. Hab ich neulich auch.
Ja, doch, ist wieder
relativ auswüchsig.
Ja, ja.
Und es gab doch noch Bananenweizen, gab es doch auch. Ne?
Oh, das Bananen, geht ja gar nicht.
Das geht wirklich nicht. Ja, prima, dann sind wir hier quasi am Ende der Sendung. Nicht quasi, sondern wir sind am Ende der Sendung. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich werde da nicht müde, noch darauf hinzuweisen, dass wir natürlich versuchen, Channelcast ein Stück weiterzuentwickeln, vor allen Dingen die Entwicklung und Implementierung des neuen Webplayers, sodass einzelne Kapitel auf der Webseite direkt angesprungen werden können, liegt mir natürlich sehr am Herzen. Das ist ein Open-Source-Projekt. Ich wollte da nochmal ein Stück weit aufrufen, die Jungs, die das alles machen, die müssen natürlich das alles neben ihrem eigentlichen Job machen. Bei Channelcast haben wir einen kleinen Spendenknopf eingerichtet, da zählt wirklich jeder Euro. Ich nehme dieses Geld, was eingeht an Spenden entgegen und gebe es dann treuhänderisch weiter und so kommt es dann auch letztendlich allen Hörern zugute, dass da alle einen vernünftigen Webplayer kriegen. Andreas, du hast ihn schon mal ausprobiert.
Ich habe die Beta-Geschichte schon gesehen, sehr, 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 sehr komfortabel, also wirklich, wirklich toll.
Ja.
Man sieht, wie lang die einzelnen Kapitel sind. Man sieht sofort, man kriegt Links zu den einzelnen Kapiteln. Also es wird eine wirklich tolle Geschichte.
HTML5 macht es endlich möglich,
ja. Genau. Also richtig gut, war sehr beeindruckt.
Dass man die ganzen Kapitel einfach auch sieht und ansteuern kann, aber es geht wirklich nur voran, wenn jeder vielleicht ein bisschen was einwirft. Das wäre wirklich ganz nett. Ein paar Spenden sind schon eingegangen. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Dann bedanken wir uns ganz herzlich beim Klaus Weimann für die Gastfreundschaft hier heute Abend.
Ja, bitteschön, danke fürs Kommen.
Speis und Trank zur Verfügung gestellt hat.
Und es war sehr, sehr interessant.
War sehr, sehr interessantes Gespräch.
Absolut. Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Mehrwert.
Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir irgendwann mal wieder vorbeikommen dürfen. Um mal ein Update zu machen. Und ja, haben das heute hier sehr genossen bei Ihnen. Ja. Dann bedanke ich mich beim Damian.
Sehr gerne.
Und beim Andreas.
Christian, schön, hast es wieder gemacht.
Und dann wünschen wir euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Termin steht, glaube ich, noch nicht fest. Ne?
Die CeBIT ist dazwischen irgendwie.
Ja. Also müssten wir es fast dann...
Den CeBIT-Cast, meine Güte.
Ey. Müssten wir fast dann nach der CeBIT machen. Ne? Da haben wir dann schon, denke ich, wieder ein paar gute Themen, oder?
Ja.
Gut. Also, macht es gut da draußen. Servus.
Ade. Ciao.
Tschüss.
Schönen Abend.